2 für Union nach 0 zu 2 Rückstand. Nikos Mega hat vertändelt die Chance, weil er mit dem Rücken zum Tor die
Moin, es ist Mittwoch, der 11.04.2018, 19.10 Uhr, der 53. Millanton vom 15. Platz der zweiten Bundesliga im Konfi der Fanräume. Mit mir, Mike, in der Abstiegszone sitzen aktuell noch 4 weitere junge Herren. Ich beginne mal zu meiner Linken, Sven.
Hallo, schönen guten Abend.
Wie geht es dir?
Oh, vielen Dank, mir geht's sehr gut. Etwas viel gearbeitet in letzter Zeit. Der Sonderzug steht ja an. Da ist einiges an bisschen lästiger Büroarbeit zu machen, aber dafür ist die Freude hoffentlich hinterher umso größer.
Das werden wir wahrscheinlich in den nächsten 2 Stunden noch erörtern, ob die Freude zumindest erwartbar ist, ja. Zu seiner Linken Sebastian.
Moin.
Wie geht's dir denn?
Ach ja, angespannt, gestresst, aber sonst gut. Muss ja.
Du warst in Kaiserslautern. Wir werden deine Gründe der Anspannung gleich noch weiter vertiefen. Dann ist zu seiner Linken ein Stuhl frei. Da wird gleich noch hereinstürmen Tim, der momentan für den Übersteiger noch ein Interview mit Herrn Stöber führt. Und dann ein Stuhl weiter Yannick.
Moin.
Yannicks Stimme kennt ihr vielleicht aus den Vor- und Nach-dem-Spielgesprächen. Geht's dir auch gut?
Ja, durchaus. Ich freue mich, hier zu sein.
Das werden wir mal gleich dann auch noch erörtern, warum Vor- und Nach-dem-Spielgespräch jetzt hier sitzen. Weil zu seiner Linken sitzt auch noch Michael.
Moin.
Fantastisch. Du bist in rot-schwarz gestreift. Da hätte ich jetzt nach gestern und Rom eher eine andere Farbkombination italienischer Vereine erwartet. Hast du wahrscheinlich gar nicht
gesehen. Ist so einfach. Doch, habe ich gesehen. Bisschen sogar. Back in Black.
Sehr gut. Yannick und Michael, kennt ihr die Stimmen wahrscheinlich von den Vor- und Nach-dem-Spiel-Gesprächen? Und da werden wir dann die zweite Hälfte mit bestreiten. Die beiden werden so ein bisschen erzählen, was da so alles ansteht, was gemacht wird und werden dann am Ende auch noch dazu aufrufen, dass sie gerne Verstärkung haben wollen würden. Wer das also in seiner privaten Zukunft sieht, der sollte unbedingt dranbleiben. Ansonsten sprechen wir heute über die Spiele in Kaiserslautern gegen Sandhausen und in Aue. Wir haben weiterhin unsere beliebte neue Rubrik und sonst so. Wir zumindest aktuell haben noch keinen Wilko liest aus alten Übersteigern, aber Wilko sagte schon, das wird ein bisschen knapp zeitlich. Vielleicht sendet er das noch nach, dann packen wir das hinten dran. Ansonsten hoffentlich nächstes Mal wieder. Und dann eben zweite Hälfte mit Vor- und Nach-dem-Spielgesprächen. Beginnen wir mit dem Spiel in Kaiserslautern. Und ich habe mir erlaubt, das Tonfragment der AFM rauszuschneiden von Till und Georg, die uns jetzt einmal kurz erzählen werden, wie das da so war. Viel Spaß.
Aber Avevor geht sehr gut dazwischen mit einem hohen, weiten Ball nach vorne. Die Ball kommt als Kerze runter. Da ist Alagi dazwischen. Alagi alleine vom Tor wird festgehalten. Und es muss Elfmeter für den FC St. Pauli geben. Und der Schiedsrichter zeigt auf den Elfmeterpunkt. Es hat diese Kerze gegeben und ein Laufduell mit Alagui
und
eine rote Karte sogar, jetzt für Laut. Ich kann nicht erkennen, welcher Spieler das ist. Hast du es gesehen? Das ist Carlsen Bracker? Ich kann es nicht erkennen. Also, es hat diesen ganz, ganz langen Ball gegeben von Avevor. Ball kommt runter.
Ich glaube, Müller hat auch rot bekommen, wenn ich das jetzt richtig gesehen habe.
Ja, zweimal würde mich dann doch wundern irgendwie. Aber der Spieler, der jetzt hier runtergeht, also definitiv ein lauterer Spieler verlässt den Platz. Ich kann die Nummer, das ist die Nummer 23. Doch ja, Jan Ingvar Carlsen Bracker. Wie gesagt, es hat diesen ganz, ganz langen Ball gegeben von Avevor. Ball kommt ungefähr bei 20 Meter einmal auf. Dann gibt es ein Laufduell zwischen Alagui und Carlsen Bracker. Alagui ist vor Carlsen Bracker am Ball im 16er, wird am Trikot festgehalten, lässt sich gar nicht fallen, gar nichts. Schiedsrichter sieht das sofort. Rote Karte, weiß ich nicht, letzter Mann, kann man immer diskutieren. Allerdings, ich meine, er stand bei 12, 13 Metern vorm leeren Tor. Insofern ist auch diese Entscheidung okay, aber der Elfmeter ist völlig in Ordnung. Aziz Bouadous hat sich den Ball jetzt zurechtgelegt und da stehen noch Lauderer dazwischen. Jetzt ist Benjamin Kessel, der da nochmal wie vorbeigeht und ein anderer lauterer Spieler, nämlich Stiebe Wukur, geht nochmal zu seinem Torhüter Marius Müller und zeigt ihm irgendwas an oder sagt ihm, in welche Ecke vielleicht Aziz Bouadous schießen wird. Gucken wir mal. Auf jeden Fall hat Aziz Bouadous den Ball am Elfmeterpunkt liegen. Wir haben die 72. Spielminute und Schiedsrichter Willenborg stapft noch einmal durch den 16er, sagt den Lauterern, ihr bitte alle zurück. In diesem Augenblick ist angepfiffen.
Boadus läuft an, schießt und Tor! Tor, Tor vom Schützen aus gesehen, links unten, Tor für den FC St. Pauli, 0:1 in der 73. Spielminute. Aziz Boadus läuft jetzt in den gut gefüllten Gästeblock, lässt sich feiern, Tor für den FC St. Pauli, 0:1 in der 73. Spielminute. Zu Osave, der 1 gegen 1 da versucht, dann den Ball ins Zentrum spielt. Ja, die Lauter haben zu viel Platz und da geht zum Glück St. Pauli dazwischen und noch ein Schussversuch der Lauterer und wieder geklärt diesmal von Philipp Ziereis und dann legt sich für meine Begriffe Benjamin Kessel einfach hin, 22, 23 Meter halbrechte Position vom Tor und bekommt einen Freistoß, schnell ausgeführt der Lauterer und Schuss 1-1 Tor. Scheiße, nicht aufgepasst, wir sind auch echt dem Lacke, Entschuldigung. Das war so eine einfache Situation, ey, wie doof war das denn? Und jetzt ist ja so, Benjamin Kessel provoziert noch ein bisschen und wird dann jetzt geschubst von Bernd Nerik, weil er sich vor Philipp Ziereis aufstellt und dann noch irgendwie groß mit den Armen rumrudert. Aber so ein blödes Tor zu fangen, das ist wirklich selten ärgerlich. Es gibt den Freischuss für Lautern, alle St. Paulianer gucken in der Gegend rum.
Ja, Demelacke, selten dämlich. Sebastian, du warst da, erzähl doch mal.
Reden wir über Fußball oder die Auswärtsfahrt?
Fangen wir mal mit Fußball an.
Ich weiß nicht, ich fand das Spiel so ein bisschen zweigeteilt. Erste Hälfte oder anders bis zu dem Tor fand ich uns defensiv relativ sicher und es gab so ein paar ganz gute Offensivversuche. Ich fand Alagui eigentlich auch gut für seine Verhältnisse. Elva fand ich komplett.
Was soll das denn heißen?
Er wird ja sonst gerne mal negativ herausgehoben. Das gefällt mir in letzter Zeit eigentlich besser. Eigentlich vorbehalte ich der. Egal. Zwei Spiele nach Lautern. Elva völlig berechtigt, fand ich irgendwie. Der Gästeblock stand so, steht halt relativ weit oben, aber eben hinter dem Tor, hinter dem dann auch der Elva war. Von daher war das aus unserer Sicht ganz gut zu erkennen und ich hielt es auch aus dem Block heraus schon für einen sehr eindeutigen Elva. Also irgendwie, es gab um mich rum so ein paar, die irgendwie gepöbelt haben, was lässt er sich da fallen? Habe ich irgendwie nicht verstanden oder was soll das ist? Ich meine, waren klar irgendwie an der Schulter festgehalten. So.
Wie, es haben im St. Pauli-Blog Leute geschrieben, warum er sich nicht fallen lässt? Oder
nein, eher, dass das doch kein Elber sei und Alagui irgendwie simuliert hätte oder so.
Bei uns im Blog?
Ja, habe ich auch nicht verstanden.
Ey, was für Leute bei uns?
Ja, das frage ich mich ja so.
Okay.
Ich hatte ein bisschen Sorge, dass Boadus den tritt und dann irgendwie wieder versemmelt, weil es ist jetzt mal unabhängig von Einsatz oder nicht, glaube ich, auch einfach nicht seine Saison gerade so. Hat dann ja getroffen. Und über das Gegentor muss man irgendwie nicht reden. Selten dämlich, fast es unzureichend ärgerlich zusammen, aber Alter.
Unfassbar.
Ich glaube, Yannick hatte genickt eben als, ich weiß nicht mehr, Till oder Georg sagten, Kessel lässt sich fallen.
Ja, also ich habe wieder in Vorbereitung auf heute nochmal die Wiederholung zumindest bei St. Pauli TV angeguckt und ja, also das war nicht wirklich ein Freistoß, wohingegen der Elfer, da würde ich Sebastian zustimmen, auf jeden Fall einer war, weil Alagi wird da auf jeden Fall von der Schulter schön runtergezogen. Also der Gegenspieler liegt schon auf dem Boden, hat ihn immer noch so am Ärmel, also das Trikot hält ganz gut. Nee, und dann gibt es zu Recht Rot gegen einen der besten Namen in der zweiten Liga, Jan-Ingvar Carlsen-Bracker. Sehr großartig. Genau, und also der Freistoß darf so nicht passieren. Also da sind sie irgendwie, weiß ich nicht, als wenn irgendwie der zwei Altersklassenunterschied wären und die einen machen ein Testspiel gegeneinander und die kennen sich schon ein bisschen ausgefuchster oder so.
Ja, Altintop, ne? Der Fuchs halt, aber trotzdem.
Ja, aber wir hatten... Zwei, drei Jahre her hatten wir das mal eine Weile, dass man den Eindruck hatte, die sind alle extrem naiv da auf dem Platz. Und dann, ich weiß nicht, ob das mit Linen kam oder so, fing es an, dass die sich, wenn der Gegner einen Freistoß hatte oder so, eigentlich immer sich einer davor stellte oder nochmal einen Fuß auf den Ball oder so, wo ich schon den Eindruck hatte, dass das auch von außen kam und bewusst passiert ist. Und in dem Fall keiner. So, und das ich darf halt jetzt einfach nicht passieren. Alagui steht direkt daneben. So
das wäre so eine C-Jugend sowas, dass du dich dann
vorne reinstellst,
so. Ich wollte es auch sagen, ich hätte D-Jugend gesagt.
Okay.
Genau, und Alagui steht ja nicht nur daneben, der geht ja tatsächlich dann irgendwie spazieren und erzählt irgendwie ja was. Egal, ob der Freistoß jetzt berechtigt war oder nicht. Ich fand das auch sehr, sehr plumpen Schubser in einer nicht wirklich gefährlichen Situation, aber in einer ziemlich gefährlichen Position.
Er hätte viel cleverer verteidigen müssen.
Das war sehr ärgerlich.
Auch wenn es kein Foul war, trotzdem muss er das cleverer machen. Also,
ja.
Geht immer weiter, ich hole mal Tim rein.
Und Es ist wieder so typisch, ne? Jetzt mal im Stadion dann auch noch so auswärts, 1-0 in Führung, es sieht fußballerisch alles ganz gut aus, die sind einer weniger. Und dann machst es dir auch noch durch so einen selben eigenen dummen Fehler so komplett kaputt.
Fadi, warum machst du nicht einfach das 2-0? Warum,
das hätte ja auch
einer genau. mehr und kannst doch einfach den Deckel drauf machen.
Es gab ja auch 2-3 ganz gute Szenen noch, die irgendwie theoretisch hätten zu einem Abschluss führen können, aber.
Ja gut, wir haben mit Bochum den schwächsten Sturm nach wie vor, ne?
Also, ja.
Das hast du halt wieder gesehen.
Ich fand auch, das war so ein bisschen, ist so ein bisschen Spiegelbild der Saison irgendwie. Es fehlt irgendwie der letzte Punch. Es sah alles gar nicht so schlecht aus. Man kann das 2 und 3-0 machen, wenn man irgendwie konsequenter das Ding zu Ende spielt, ein bisschen mehr Biss zeigt, Anlagen, alles schön und gut, aber am Ende dann Larifari. Und jetzt, ja, sind wir irgendwie Larifari in so eine ganz merkwürdige Situation gerutscht. Und dafür stand das Spiel schon wieder ein bisschen sinnbildlich, fand ich.
Ihr habt das ja auch alle am Fernsehen verfolgt. Mich hat der Sky-Kommentator fürchterlich genervt, weil er sich ständig darüber beschwert hat, dass St. Pauli nicht das Spiel macht und man müsste auch hier den Tabellenletzten an die Wand klatschen und Kaiserslautern macht es ganz okay, aber von uns müsste ja viel mehr kommen.
Das ging ja gar nichts an.
Erstens das, genau. Und zum Zweiten habe ich gedacht, nee, wir spielen genau das, was wir können. Wir gehen hier irgendwie irgendwann, weil Lautern nervös wird, in Führung und dann spielen wir das Ding runter. Dass wir dann natürlich so dumm sind bei den Freistößen, eine andere Geschichte. Aber ich fand jetzt seine Kritik irgendwie sehr überzogen. Ist euch das gar nicht so aufgefallen?
Ja, vor allem, wie viel waren wir denn zu dem Zeitpunkt? Also, klar, die waren 18, aber wir waren jetzt auch nicht unter den ersten 6 oder so. Also,
ja, aber wir hätten, glaube ich, wieder oben rankommen können, was ja nicht schwer ist momentan.
Wollte gerade sagen.
Deswegen hat er, glaube ich, da einfach von uns mehr erwartet. Aber nun gut.
Also ich blende die immer eigentlich relativ gut aus, Sky-Kommentatoren.
Stadion-Tor.
Ja, das habe ich gleich so weg, weil das ist, macht dich immer nur unglücklich, finde ich.
Irgendwer fragt auch, ich habe das gegen Owen im Jolly geguckt, und irgendwer fragt auch, kann man den Kommentar nicht ausmachen, dass man nur die Stadiongeräusche hat? Das wäre eigentlich auch ganz
atmosphärisch. Das konnte man früher machen, glaube ich, bei Premiere oder so.
Ist das nicht Stadion-Atmo? Ich meine, das geht noch.
Gab's. Keine Ahnung, ich habe seit einem Jahr kein Sky mehr, aber.
Ich habe nur noch Sky Go über jemanden und deswegen glaube ich
auch.
Ja,
vielleicht einen englischen Kommentar.
Ja, auch schön.
Aus so. Thailand oder was?
Und damit begrüßen wir Tim in der Runde.
Hallo.
Oh Gott, auch der ins Mikro.
Hallo Tim.
Schön wieder hier zu sein.
Und wir freuen uns auch. Magst du ganz kurz erzählen, wo du eben warst und was der Übersteigerleser demnächst da erwarten darf?
Ja, wir hatten gerade ein hochinteressantes Interview mit Uwe Stöver. Das war auch, ich weiß gar nicht, also es ist ja natürlich noch nicht freigegeben, deswegen darf ich ja gar nicht so viel darüber reden.
Sag nur, wen wir kaufen.
Das ist ja noch nicht freigegeben. Ach so. Deswegen.
Oder verkaufen.
Das war ganz schön, so viel kann ich sagen, Uwe Stöver, der ist natürlich ein alter Hase, ne? Der kann sich auch aus so der ein oder anderen kritischen Frage redet, der sich dann ganz schön gut raus. Und so gut kann ich dann auch nicht nachfragen, dass dann doch da irgendwie nochmal was rauskommt. Oder naja. Ganz schön war, dass Markus Kostinski danach noch gekommen ist. Oder was heißt danach, sondern während des Interviews, zum Ende des Interviews, weil wir die Redezeit natürlich maßlos überschritten haben. Und dann haben wir den auch gleich nochmal verhaftet für 2-3 Fragen und das. Glaube ich, ein ganz gutes Interview geworden. Nachzulesen im Übersteiger Nummer 132. Erscheint zum letzten Heimspiel.
Dann ist der Redaktionsschluss schon vorbei, habe ich gelesen.
Ja, aber da haben wir uns vertan beim Redaktionsschluss. Irgendwie haben wir das Rechnen verlernt. Redaktionsschluss war jetzt letzten Montag, aber es ist natürlich Quatsch. Eigentlich ist er nächsten Montag.
Okay.
Aber selbst also das läuft. Mit dem Interview schaffen wir das auf jeden Fall nicht, weil Freigabe und so.
Um mal kurz eine kritische Frage einzuwerfen. Da steht Markus Kautzinski und du verhaftest ihn für den Übersteiger, aber fragst nicht, ob er zum Millerntum kommen möchte?
Ja, die ist angebracht, die kritische Frage. Ja, ich war froh, dass er überhaupt sich dann noch zu uns gesellt hat, weil die hatten irgendwie Lizenzierung, NLZ oder so, hatten die was ganz Wichtiges. Ich habe dann gesehen, da in dem Auditorium, was er in dem Prunkbau ist, da saßen dann schon 200 Leute gefühlt, die auf die beiden gewartet haben und die hatten noch ein Interview mit dem Übersteiger. So, ne? Also, ist ja ganz schön. Finde ich übrigens, ich weiß ja auch, dass ein paar offizielle Gänsefüßchen im Podcast sind immer gut. Offizielle, denkt euch die Gänsefüßchen dazu. Finde ich übrigens gut, dass in der Situation, in der wir momentan stecken, der FC St. Pauli sich bereit erklärt, dass wir, also Übersteiger ist natürlich Hochglanz-Printmedium, aber dass der Übersteiger die Möglichkeit hat, den Sportchef, Geschäftsleiter Sport übrigens, ist ja seine offizielle Bezeichnung, dass der Übersteiger den für eine Stunde dann auch zum Interview hat. Ist schon
paradiesische Zustände fast.
Aber ich glaube, das können wir auch für den Millerton immer behaupten, dass die Zusammenarbeit mit dem Verein da wirklich sehr gut ist und andere Vereine da deutlich abblockender sind. Schöne Grüße an den nicht mehr existenten Bockcast vom 1. FC Köln, der unter anderem deswegen auch irgendwann keinen Bock mehr hatte. Haha. Der war gar nicht geplant. Der ist mir erst im Satz so
zugeflogen. Ich hatte schon.
Nee,
begeistert. Der war ja von daher. Hat er ja eine Aufgabe gefunden.
Genau. Möchtest du zum Kaiserslautern-Spiel? Wir haben das quasi schon alle umfassend besprochen und alle gesagt, wie dusselig wir da waren, insbesondere beim Freistoß. Hast du noch Dinge, die du da gerne ergänzen möchtest?
Nö, das können wir auch in den nächsten Spielen mit abfrühstücken. Das Gemotze.
Fantastisch.
Dann, wir könnten nur noch ergänzen, dass der Aktionsspieltag Strich durch Vorurteile war, wenn wir da irgendwas zu sagen wollen oder auch nicht wollen. Wie gut wir sowas finden, wie sinnvoll wir sowas finden. Wie viel Sinn sowas überhaupt macht.
Es ist halt wieder so eine Hochglanzaktion, ne? Also ich fand es im Stadion, ich habe es erst wieder mal nicht geschnallt, dann denkt man so, ja, ist okay. Es ist schön, dass darüber geredet wird, aber die Art und Weise, wie sowas dann instrumentalisiert oder umgesetzt ist, finde ich halt immer sehr, sehr, sehr zurückhaltend und irgendwie die Art der Formulierung schon alleine Strich durch Vorteile ist halt auch wieder so mir eine viel zu unklare Positionierung, worum es da eigentlich geht. Ne?
Ein Schritt weiter als mein Freund ist Ausländer, sind wir aber dann mittlerweile.
Ja, aber...
ein bisschen subtiler, meinst du?
Ich sag mal, Babelsberg kriegt es ein bisschen griffiger formuliert.
Genau, und die haben auch überhaupt keine Probleme bekommen.
Wie war es denn sonst in Kaiserslautern? Also wurde mit den Taschentüchern gewedelt? Wahrscheinlich noch nicht, weil das Gegentor dann wieder zu früh kam.
Das Gegentor kam zu früh. Wir sind auch mit einem Neuner unterwegs gewesen. Wir hatten in meiner Reisegruppe darüber diskutiert, ob wir nicht mit Taschentüchern wedeln wollen. Aber es lief dann ja sportlich nicht so, dass wir, sagen wir mal, mit tiefem Glauben davon überzeugt sein konnten, dass Kaiserslautern sich wirklich verabschiedet. Ich war das erste Mal in Kaiserslautern. Dieser Berg ist schon ein bisschen beeindruckend. Wir hatten das Glück, dass wir oben parken durften. Also wir mussten nicht den Berg hochlaufen und es ist ganz lustig, wenn du dann irgendwie dieses, keine Ahnung, 300 Meter Steigung oder was da an den da hoch ächzenden Fans vorbeifährst. Das war ein ganz lustiger Anblick. Ansonsten gibt's Weinschorle im Stadion, was ich ganz nett fand. So als Bier kann, aber muss nicht.
Das sagst du, obwohl wir immer wieder versuchen, hier einen vernünftigen Sponsor ranzuholen für den Millerton.
Die müssen mich dann halt auch von ihrem Bier überzeugen.
Dittmarscher zum Beispiel.
Oder Ratsherrn, wenn ich hier so auf den Tisch gucke.
Ja, andere Ideen. Alles genommen.
Aber kann uns ja jemand überzeugen.
Wir sind ja grundsätzlich flexibel. Auch Wettanbieter, ne? Ich höre bei Anna Nummer Tipico ist da groß im Rennen und so. Wir sind da sehr flexibel und würden auch sowas wie den Tipp des Tages
einbauen können. Unser Produkt zu kommerzialisieren.
Kommerzialisieren, sehr gut.
Wie man so schön sagt.
Ein Geschäftsmodell zu.
Womit wir beim zweiten Spiel wären, das wir hier besprechen wollen, nämlich dem Heimspiel gegen den SV Sandhausen. Und wir lauschen dem Spielverlauf verbalisiert von Knut und Wolf.
Ja, Abelbohr war dabei, Gislason war im Abseits und das ganze Torentfernung 35, 36 Meter. Zierreis hat den ruhenden Ball vor sich, jetzt kommt der Freistoß mit dem rechten Fuß. Etwas links von der Mitte kommt der Ball runter, auf den Kopf von Buadus. Alagui am 16er hat gute Position, braucht zu lange und wieder raus auf die Linksseite. Meledali noch im 16er, Meledali schießt auf Tor, flach, abgefängt, Tor! Alagui! Den Stolper da irgendwie rein, Sami Alagui. Schön gemacht, Mölle Dali mit der Vorbereitung, fast von der Grundlinie, dann einfach scharf reingespielt und ungefähr 3 Meter vor dem linken Pfosten macht Sami Alagui irgendwie so einen unbeholfenen Hackentrick oder mit der linken Wade drückt er den Ball, glaube ich, mit Blickrichtung noch zum Passgeber Mölle Dali dann aus kurzer Distanz über die Linie 1-0. Alter. Und ich wollte noch irgendwie zu Sami Alagui ein bisschen sagen, dass der eher Harlem Globetrotter mäßigen Fußball spielt und gar nicht weiß, dass hier irgendwie 80% Fußball gearbeitet wird. Und jetzt macht der Harlem Globetrotter stolpermäßig den Ball rein.
Er hat sich schon ein bisschen das Tempo in dem Angriff verloren gehabt, aber dennoch der Pass nach draußen, weil er Dali an einen vorbei und dann die scharfe Reingabe und Alagui aus 3 Metern. Wie, hast du gesehen, wie er den Ball erwischt hat nochmal?
Ja, ich habe vor allen Dingen gesehen, dass Mölle-Dalek gar nicht von der Grundlinie gespielt hat, sondern diagonal aufs Tor geschossen hat und Alagui nur durch eine ganz kleine Körperbewegung oder mit der linken Hacke den Ball abgefälscht hat. Vielleicht hat er ihn auch gar nicht mehr abgefälscht, aber der Torwart war verunsichert. Auf alle Fälle geht der Ball fast in der geraden Schussbahn dann flach unten links ins Tor rein. Undankbar für Schuhen.
Ja, erster Ball auf Sandhäuser Tor am Nachmittag. So, optimal. Dann dieses Foul im Rücken des Gegners, Freistoßposition, 15 Meter Torentfernung, halb rechts versetzt. Es ist denn der Linksfuß, Paccarada, ist ganz von seiner Seite rübergekommen, um den Ball jetzt mit links mit Schnitt zum Tor zu bringen. Unsere letzte Linie steht Höhe 16er, Sandhausen relativ verteilt, also jetzt keine Haufenbildung bei dieser Freistoßsituation. Ball kommt jetzt rein in die Zentrale, wird mit von Kahn im Hinterkopf verlängert am zweiten Pfosten. Also es ist Park, der verliert die Kontrolle, der wird dabei
in Alter, was für ein Scheißtor!
Macht Gislason das Tor.
Alter, St. Pauli mit Ping-Pong vorm linken Fünfer und bringt den Gegner ins Spiel. Wahnsinn, die haben den Ball schon verloren und dann stehen da 3 St. Paulianer, die auf kürzestem Raum ein Panik-Ping-Pong spielen.
Der auf dem Boden jetzt unkontrollierten Ball auf Duziak gespielt hat, der gleich weiter auf Mille Delif. 30 Meter vom Tor. Steckpass Richtung Alawi. Linke Strafe am Kante. Kommt in Stolpern. 11 Meter. Läuft in die Hacken. Da war Markus Karl halt super ungeschickt. Er läuft die ganz klassisch in die Hacken.
Ein geschenkter.
Man hat sogar bis hier oben gehört, Alter, wie der Kontakt da war. Und dann tritt sich halt.
Oh, guck mal jetzt hier. Sammy Alagui
selbst in die Hacke.
Und Sammy Alagui nimmt die Hand in den Nacken von Markus Karl und sagt: Ach Mensch, Junge, das ist so ist Fußball. Karl, Blickrichtung zur eigenen Grundlinie, da wo der Ball hinläuft, wo Sammy Alagui nach links rausdriftet aus dem 16er. Markus Karl läuft geradeaus und Sammy Alagui kreuzt den Weg, kriegt den Tritt. Och Mann, ey, das ist echt, das tut mir leid, aber es ist jetzt ganz wichtig für uns. Aziz Bouadous hat sich den Ball zurechtgelegt. Da kommt Sammy Alagui nochmal hin und sagt, den habe ich für dich rausgeholt. Sammy Alagui winkt die Braunen ran, weil es sind nur 2 braune Spieler an der 16er-Linie. Jetzt kommt gerade Mölle-Dali noch dazu. Ansonsten rechts Schein und links Alagui. Bouadous mit beiden Händen in die Hüfte gestützt. Steht vor der Südkurve. Schuhen tänzelt. 3-4 Schritte Anlauf. Schuss mit rechts. Gehalten. Gehalten mit der linken Hand. Flach unten rechts. Bouadous mit einem kläglichen Elfmeter. Kein Druck dahinter.
Super, ich habe auf Schuhen geachtet. Schuhen, der hat getänzelt. Der hat einen Schritt nach vorne gemacht. Der hat sich also auch nach vorne bewegt. Schon bevor, noch im Anlauf. Er hat einen Schritt nach rechts gemacht. Und dann
nach links abgedrückt.
Ja, und dann nach links abgedrückt.
Also mit der linken Hand den Ball gestoppt, mit der rechten Hand drauf. Also
er wusste noch, dass er letzte gegen Düsseldorf hat er ihn mich links unten gemacht.
So war das. Knut und Wolf zunächst mal zu Alagui's Harlem Globetrotters Auftritt beim 1-0. Da herrschte hier noch Erheiterung. Beim Gegentor und beim verschossenen Elfmeter gab es hier eher gequälte Gesichter. Ich habe eigentlich bei dem Elfmeter gedacht, das kann der. Und der macht den auch rein. Und nach dem Elfmeter habe ich dann gedacht, nee, das passt schon genau zu dem Auftritt, den er hier heute insgesamt abgeliefert hat.
Den wir extra ein.
Den wir insgesamt abgeliefert haben. Das stimmt, es war insgesamt sehr passend, ja. Gegen einen seiner Ex-Vereine, stimmt, ja. Das Aue war ja auch Ex-Verein, da hat er dann immerhin getroffen.
Ne, aber er war ja zuletzt bei Sandhausen.
Genau. Ja, Tim.
Ich war mit meiner 2,5-jährigen Tochter im Stadion. Die hat die ganze Zeit
arme Kind.
Die hat die ganze zweite Halbzeit auf meinem Arm geschlafen. Ich hatte sehr starken Muskelkater. Aber, ich möchte betonen, aber sie hatte vollkommen recht, dass sie geschlafen hat.
Denkt ja keiner und an die Kinder.
Denken keiner an die Kinder. Na, sie hat natürlich so Mickey-Maus-Öhrchen gehabt, hier die dicken.
Das meine ich nicht.
Und ja, da hast du vollkommen recht. Und ich habe, es war natürlich Ostern, Familie und so, dann nimmt man halt mal die Familie mit ins Stadion. Aber ich muss auch dazu sagen, dass ich wusste genau, was für ein Scheißkackspiel das wird. Das war so abzusehen. Sandhausen spielt seit, wie lange sind die jetzt in der Liga? 5 Jahre? Spielen die immer nur dieses destruktive, oh, wir stellen uns hinten rein, gucken, was passiert, wenn wir unentschieden am Millern-Tor holen vor den Fans, dann holen wir einen Punkt und dann sind wir alle zufrieden, dann gehen wir wieder nach Hause und wir kriegen es halt auch nicht geschissen und wir spielen auch nur Umschaltfußball und da kommt halt sowas bei raus, so ein Gegurke und es zeigt auch die beiden Tore, das 1-1, das sind zweimal so Diller-Tore, also da kannst du auch nichts, was willst du denn da machen, also
Ja. Also das Alarm, wie ich beim 1-0 im Abseits steht, hat mich tierisch gewundert, weil das wäre eigentlich so prädestiniert dafür gewesen eigentlich, ne, dass du das abpfeifst.
Also mein Bruder
so. Und wirklich erstaunlich, dass der Schiedsrichter das so erkannt hat in der Situation ohne Videobeweis.
Ja.
Das war echt schwierig zu sehen, fand ich. Ich stand direkt da auf der Höhe am 16er. Da der stand bestimmt einen halben Meter im Abseits, weil das blitzschnell ging und hat ja irgendwie gepasst.
Ja. Ich habe meine Tore nicht gesehen, leider. Ich war ja einmal pickeln und einmal mit dem Feuerzeug runtergefahren im Einzelnen.
Das Feuerzeug runtergefallen.
Beste Ausrede.
Beide Tore.
Also mein Bruder meinte auch zum Einzelnen von Alagi, du sagst, es war blitzschnell. Mein Bruder meinte, er hatte einfach keine Chance mehr auszuweichen.
Er hat auch schon Glück gehabt, ne? Also ja. Wirklich ein Bruchteil der Sekunde später steht er im Abseits. Das ist
quasi angeschossen
worden. Aber gut, der hat er
das nächste für. Optimales Timing.
Genau. Ja. Was Schlechtes über unsere Spieler.
Ups. Och. Ich wollte gerade noch sagen, irgendwie, dann hat Tim wenigstens Anstrengungen gehabt im Stadion, was man so mitbekam auf dem Rasen, war ja eher zum Zuschauen anstrengend.
Ja, die Entwicklung, das siehst du ja in der ganzen Liga momentan, ne, mit diesem, das war übrigens auch Thema mit dem Interview mit Uwe Stöber, du siehst ja, dass so viele Teams so gleich sind in den Punkten, das ist auf jeden Fall kein Qualitätsmerkmal für die Liga. Es ist alles nur noch ein Gemurkse. Mario Gomez hat das letztes Jahr in einem Interview irgendwie kurz vor Ende der Saison als in der ersten Liga zwischen Platz 6 und Platz 17 oder so nur so ein paar mickrige Punkte waren, da hat er sich auch schon drüber aufgeregt, dass das nur so alle spielen halt diesen Angstfußball, die verspüren halt wahnsinnigen Druck, weil du darfst halt nicht absteigen und dann verkrampfen sich alle auf die Ergebnisse und das heißt halt, du spielst im Grunde, je enger das Zusammenrücken spielst, sind das alles nur noch 6-Punkte-Spiele und du darfst bloß nicht verlieren. Und dabei kommt sowas raus. So ein Gemurksel kommt dabei raus. Und dann spielen wir gegen Kaiserslautern so ein Gemurksel, wir spielen gegen Sandhausen so ein Gemurksel, wir spielen auch gegen Aue so ein Gemurksel. Und wir haben jetzt, wenn ich sehe, was für Gegner wir noch jetzt noch kommen, ne, jetzt kommt Union, die haben auch 36 Punkte. Was meinst du, wie die Hosen da voll sind?
Ich hatte ja mit Daniel gesprochen, von all seinen Ketten jetzt vom Spiel, Union und so weiter. Und er meinte auch, die einzigen, die ein Spielsystem wirklich haben, das ist wirklich
Nürnberg und Kiel. Ja.
Und genau. Darmstadt und Laura stehen da unten zurecht. Und der Rest, da weißt du gar nicht, was sie eigentlich machen.
Genau. Ja, mit Daniel habe ich ja auch mal den schätze ich auch sehr, was der so an Einschätzungen immer macht. Und da gab es eine recht schöne Statistik, die vor, ich glaube, einem Monat über Twitter kursierte. Da ging es darum, wie lange vor Torschüssen die Ballbesitzzeiten der Teams sind und wie viele Pässe vor Torschüssen gespielt wurden. Und da waren halt Nürnberg und Kiel relativ weit vorne und der Rest, dann sind es irgendwie 5 Sekunden im Schnitt von Ballgewinn bis Torabschluss und 2 Pässe, wenn überhaupt 2 Pässe, wenn nicht. Und das ist halt das, also dieser extreme Fokus auf nur noch Fehlervermeidung und nur noch Umschaltfußball, der macht die Liga so unattraktiv. Es ist echt grauenvoll. Und da kommt halt sowas raus, wie es jetzt rauskommt. Und dann sind wir eine Truppe, die eigentlich, alle haben gedacht, nach der Rückrunde letzte Saison haben wir gedacht, eigentlich, wir haben den Kader zusammengehalten, eigentlich können wir oben mitspielen. Und dann denken alle, ja Mensch, jetzt spielen wir mal Fußball und dann rutsche ich jetzt hier rein irgendwie. Und es ist ein Gekrampfe ohne Ende.
Aber findest du denn, dass das ein Merkmal der Liga ist? Ich finde, es ist in der Bundesliga und wahrscheinlich in den meisten anderen Ligen nicht fürchterlich anders, oder?
Ja, Pep Guardiola hat das mal gesagt. Bundesliga ist eine Konterliga. In anderen Ligen, klar, Klopp etabliert das gerade mit Liverpool, dieses massive Gegenpressing, der etabliert das gerade in der Premier League. Aber in Spanien ist Ballbesitz das höchste Gut im Fußball. Da Tiki-Taka, das kommt ja nicht umsonst, ist das ja nicht das prägendste Element und erfolgreichste Element der ersten 10 Jahre in den 2000ern gewesen.
Aber auch unterhalb der Top 3? Also
naja, Atletico Madrid kann man da fast schon wieder rausnehmen, weil die ja auch ein extrem kompaktes Defensivverhalten haben und da auch viel über Umschaltsituationen gehen. Aber ganz grundsätzlich ist das, was wir in der ersten und in der zweiten Liga sehen, ist schon krass. Vor allem die zweite Liga ist halt noch mal krasser. In der ersten Liga hast du halt Teams wie Gladbach, inzwischen Hoffenheim auch, Bayern München sowieso, Dortmund unter Stöger nun auch nicht mehr, aber davor auch unter Bosch. Da wurde auch versucht, Fußball zu spielen. Tedesco ist inzwischen auch wieder zurückgegangen, wenn man sich das Spiel in Mainz da anguckt, wo die auch nur extrem kompakt hinten drin standen, ist auch wieder ein bisschen zurückgegangen. Aber da wird inzwischen wieder ein bisschen vermehrt auf Ballbesitzfußball, gespielt. Aber in der zweiten Liga, da kannst du vielleicht Dresden kannst du ausklammern, die spielen, sagt Ewald Liener, das ist ja immer so schön gesagt, Teams unter Uwe Neuhaus spielen Fußball. Union hat auch gerne am Anfang auch gerne guten, gepflegten Fußball gespielt. Den besten Fußball spielen Kiel und Nürnberg und bei Fortuna Düsseldorf weiß keiner, warum die da oben stehen.
Das sagen ja auch die Fans von denen. Ja. Die sind immer wieder schwer begeistert, dass das so geklappt hat bisher.
Aber die Entwicklung ist, macht den Fußball einfach unattraktiv. Es ist für Außenstehende, wenn man mich, mal spaßeshalber, meine Tochter hatte gerade Mittagsschlaf und da habe ich mir mal, ich glaube, Sandhausen gegen Aue, also natürlich auch noch das Spiel, dann haben wir sowas angemacht. Entschuldigung, nichts gegen Sandhausen und Aue, ich könnte auch 14 andere Teams der zweiten Liga nennen, aber es ist nicht mehr auszuhalten, was da geboten wird. Es ist einfach nicht mehr auszuhalten. So, jetzt habe ich genug gesagt, jetzt trinke ich erstmal ein Stück
Bier. Ich wollte gerade sagen, du redest dich ja wund, das ist ja schlimm. Aber du hast ja recht. Und wir werden wahrscheinlich auch im Rest der Saison nicht mehr...
Nee, jetzt ist es spät.
Vieles anderes wahrnehmen, wenn wir uns so die Gegner angucken, die danach kommen. Ja, ich glaube, drumherum gab es zum Sandhausen-Spiel auch nichts, was ich mir aufgeschrieben hätte. Von daher wären wir dann schon in Aue. Und zu Aue habe ich leider auch keine Tondatei, weil die AFM-Radio-Dateien noch nicht fertig waren. Falls die bis morgen fertig sind, schneide ich sie jetzt noch rein. Kunstpause, ansonsten reden wir jetzt weiter. Wir haben mal wieder in Aue verloren. Ich glaube, von den hier am Tisch sitzenden war ich der Einzige, der da war.
Tim, hat man gesehen.
Möchte nicht drüber reden. Du kommst da an, 20 Kilometer vorher stehen schon die Polizeiwannen und gucken, ob sie dich rausziehen können. Wir waren mit dem Neunsitzer da, dementsprechend wurden wir dann auch rausgewunken, hatten aber zum Glück so ein Parkschild schon vorab bekommen, deswegen konnten wir dann weiterfahren. Wurden dann auch noch bepöbelt dafür, dass wir anhalten, obwohl der halt mit der Kelle da stand, also völlig wirr. Dann ist diese Parkplatzsituation da vor Ort auch irgendwie nicht so richtig geklärt, wer da wo parken darf. Und du hast ein völliges Überangebot an Polizei, die alle völlig planlos sind. Und wir waren dann halt, oder zumindest ich mit noch einem Kumpel waren dann auf der Haupttribüne und wir sind dann nach dem Spiel halt um das Stadion einmal rummarschiert, um wieder zu den Gästefans zu kommen, zu den Parkplätzen. Und dann ist diese Straße so leicht überhalb des Stadions, wo man so ein bisschen bergab da am Wald geht und linker Hand ist das Stadion und dann ist da eine Polizeikette. Auf der einen Seite ganz viele Auer, aber halt auch, keine Ahnung, 20, 30 St. Paulianer. Auf der anderen Seite ganz viele St. Paulianer, aber auch so der ein oder andere Auer. Und diese zwei Gruppen stehen sich dann gegenüber mit einer Doppelreihe Polizei, die völlig genervt ist, weil sie halt von beiden Seiten vollgeschwallert wird, weil beide sagen, ja, guck mal, da auf deiner Seite stehen doch auch welche von uns. Und es ist so dermaßen sinnlos und es kann dir auch keiner erklären. Und wir haben dann halt irgendwann nur gezeigt, ja hier, das ist meine St. Pauli Dauerkarte, das ist mein St. Pauli Portemonnaie, das sind meine St. Pauli Klamotten, lass mich doch hier zu meinen Leuten. Was soll ich denn jetzt hier stehen? Lass mich doch auf die andere Seite. Aber es kommt auch keine Begründung. Es kommt nur, nee, das dürfen wir nicht.
Ja, das hatte ich aber letztes Jahr auch. Da wollte ich den Gesprächspartner vom damaligen vor dem Nationalspielgespräch treffen. Natürlich auf der anderen Seite. Weil er ist dankenswerterweise zu uns gekommen, weil er kam durch, wir nicht. Weil ich hatte einen braunen St. Pauli-Pulli an und fragte so, ob ich da durch dürfte. Weil da war auch noch eine Blutspende oder irgendwie so eine Typisierungsaktion gewesen an dem Tag. Und das hätten wir eigentlich auch ganz gerne mitgemacht. Und dann sagten sie auch, nee, können sie nicht machen. Ich wäre zu eindeutig als St. Paulianer zu erkennen, könnten sie nicht gewährleisten. Ich sage, was ist, wenn ich den Pulli umdrehe? Sagt er den schönen Satz, braun bleibt braun. So, fand ich auch irgendwie witzig.
Das
in Sachsen, ne?
Das umdrehe ich.
Ja, ich wollte ja irgendwas machen, damit er sagen kann, ja gut, dann... Nee, aber ne, willkommen in Sachsen, kann man da eigentlich sagen.
Es ist jedes Jahr genau das Gleiche. Ne? Also so, ich war ja nicht da. Meine Kolleginnen und Kollegen waren vor Ort und als sie auf der Teamsitzung dann, als wir das Spiel detailliert und die Rahmenveranstaltung detailliert besprochen haben, habe ich gedacht, krass, das ist genau wie im letzten Jahr. Brauchst auch gar nicht hinfahren, weißt du, wieso was los ist. Ne? Angefangen von Polizei stoppt die Busse auf und will mal eben in die Busse reingehen mit der Begründung, wir müssen hier mal nachgucken, wer hier so drin ist. Und, das ist der Wahnsinn. Dann Stau vor Ort, Orga, alles unterirdisch mit der Straße da, was du beschrieben hast und setzt sich dann fort beim Ordnungsdienst. Da war dann letztes Jahr, hatten die Ordner noch irgendwelche Tattoos von Fascho-Bands auf dem Hals, also einer zumindest, ein paar andere hatten Bauchtaschen und sonst was. Darauf angesprochen, kriegst du dann irgendwie zu hören, wir sind ja hier nicht auf dem Konzert. Ja. Genau, deswegen ist es hier völlig deplatziert. Dieses Jahr war es dann so, dass sich die Ordner, als es dann ein bisschen stressiger wurde, Mundschutz, Zahnschutz reingeklemmt haben oder Protektorenhandschuhe angezogen haben. Also es ist jedes Jahr der gleiche Film. Diesmal war es, glaube ich, sogar ein anderer Ordnungsdienst. Aber es scheint irgendwie ein bisschen an der Luft zu liegen da. Und ja, an den sächsischen Polizeigesetzen noch oben drauf.
War denn dieses Monstergerät, dieser Monsterpanzer, den
Sie sich besorgt haben, gedacht,
im Einsatz zumindest?
Den Sie so umswitchen können, ne?
Ja, genau.
Den habe ich nicht gesehen, ne. Also es war auch irgendwie keine feindliche Atmosphäre, also auch letztes Jahr ja nicht. Also letztes Jahr musste ich von der anderen Seite durch diese Kette durch, weil wir damals das Auto halt auf einem anderen Parkplatz geparkt hatten. Da standen wir genauso an dieser Kette, wie ich dieses Jahr da stand. Aber auch da war es völlig entspannt. Also gab keinen Stress.
Aber hier war doch auch noch nie was, wenn die hergekommen sind, oder? War da schon mal was mit Aue? Gar nichts irgendwie, oder?
Also ich würde sagen, so mit der Normalo-Fanszene, die ja relativ groß und dominierend da ist, habe ich noch nie irgendwelche großartigen Schwierigkeiten mitbekommen. Das ist wahrscheinlich also immer überall irgendwie einzelne Patienten. Ja, klar. Aber also der ganze Stress wird da ganz offensichtlich von außen reingebracht. Dieses Jahr war es dann ja so die Einlasssituation, die ich beschrieben habe, wo es dann auf einmal hektisch wurde. Da ging es dann darum, dass eine größere Gruppe von uns Schlauchschals umhatte, die dann da als unter das Vermummungsgesetz fallen, während auf der anderen Seite irgendwie auf der Heimseite eine große Verteilaktion von irgendwelchen Halstüchern am gleichen Tag parallel gelaufen ist. Da fasst man sich dann schon an den Kopf. Gut, das kann man dann noch diskutieren, aber es ist halt absurd, in der Situation dann wirklich zu erleben, wie sich eine Situation völlig ohne Sinn und Verstand und auch wirklich ohne Grund und Nutzen aufschaukelt dadurch. Und da fragt man sich schon, ob dann irgendwie so, ja, was da das höchste Gebot ist, ob es wirklich Verhältnismäßigkeit ist und tatsächlich das Ziel, die Veranstaltung ruhig und entspannt über die Bühne zu bringen, da muss man dran zweifeln. Also an den Fangruppen liegt es tatsächlich in der Regel speziell auch da nicht.
Nee, aber die Eskalation geht anders.
Also ganz sicher, ja.
Aber voll war es, ne? Zumindest auf dem
Fernseher
war es ziemlich voll
aus. Genau, es war Rekordbesuch für Aue. Die haben jetzt das Stadion ja fertiggestellt und es waren 14.000 Zuschauer da. So voll war es da noch nie. Ich weiß gar nicht, wie viele ins Alte reinpassten, aber für das Neue war es dann auch dementsprechend Rekordzahl. Stimmung war auch okay, wobei natürlich dann entsprechend bei uns nach dem 0:1 einmal sehr laut Aufwachen, Aufwachen skandiert wurde. Danach fand ich unsere Kurve eigentlich ein bisschen lauter, auch als den Heimbereich, zumindest bis zum 2:1. Und ja. Aber machen wir vielleicht ganz kurz den sportlichen Part einmal. Das 1:0 für Aue fiel in der 25. durch einen abgefälschten Schuss von Clemens Fandrich, der die Hacke von Avivor trifft und dadurch Himmelmann überlupfen kann. Das 1:1 erzielte Assis Bouadous in der 44. wobei ich 3/4 des Tores an Herrn Buchtmann geben würde. Und das 2:1 erzielt dann Mario Kvesic per Elfmeter in der 82. nachdem Bubala sich da ein bisschen hat düpieren lassen.
Ich habe eine Frage zum 1:0. Also ich habe selber, wie das zu manch anderen hier am Tisch, nie im Verein Fußball gespielt, sondern auf dem Bolzplatz. Aber lerne ich da nicht irgendwie mich anders? Also wenn ich den Ball, entweder drehe ich mich ganz weg, aber doch nicht so mit der Hacke noch so in der Luft, oder das sah irgendwie sehr falsch aus.
Ja, du meinst wahrscheinlich den Körper so, also die Körperfläche so breit wie möglich zu machen.
Nein, er dreht sich ja weg.
Ja, aber dreht sich ja so seitlich und versucht das Bein noch rauszulassen, um gerade unten die Körperfläche Fläche so groß wie möglich zu machen.
Also ihm würde ich auch keinen Vorwurf machen. Nee.
Das Problem ist wieder, das ist wie das Gegentor hier zu Hause gegen Darmstadt in der Rückrunde. Das ist so ein Übergabefehler. Ne?
Ja,
der Fandrich läuft durch und da rückt keiner raus. Buchtmann, du siehst das in der Zeitlupe, Buchtmann schreit schon die ganze Zeit, weil Bouadous da hinterher
trottet. Genau,
und das ist zum Kotzen. Entschuldigung.
Wenn der da 3-4 Sekunden so gehen kann, dann ist das völlig falsch gelaufen. Ja.
Also Bouadous wäre da eher der Vorwurf zu machen als Avivor aus meiner Sicht, weil er hätte vielleicht, also ich weiß auch nicht, ob er ihn erreicht, aber er hätte ihn zumindest ein bisschen mehr unter Druck setzen können, dass er da vielleicht nicht ganz so in Ruhe abschließen kann.
Ja, meine kann Avivor nicht auch noch einen Schritt raus machen?
Ja, nur dann hat er sich hinter sich wieder ein Loch.
Ja, es ist halt eine klassische Übergabesituation, in denen halt die Abstimmung passen muss. Und die ist nicht das erste Mal, dass es nicht passt in so einer Situation. Also, und dann ist ja klar, dass da so ein Ball nach unten abgefälscht wird und dann eiert der halt rein.
Das sieht natürlich total doof aus mit Avivor, aber schultert der, wenn man sagt, überhaupt nicht. Also der stört da halt einfach. Ja,
zumal wenn der so einsam auf die letzte Kette zulaufen kann, ist halt vorher was schiefgelaufen.
Genau.
So.
Ja, das haben wir dann noch reparieren können. Christopher Buchmann mit einer Energieleistung, wie er sich da durchtankt, den Ball zweimal zurückholt und dann halt auch noch das Auge hat, Assis Boadus auf der linken Strafraumecke anzuspielen, der den dann auch relativ humorlos reinmacht. Im Stadion habe ich gedacht, geil, abgeschlossen. Als ich das im Fernsehen nochmal gesehen habe, habe ich so ein bisschen gedacht, den kann Mendel auch halten an einem guten Tag. Aber war natürlich auch eine kurze Distanz. Und damit war dann eigentlich erstmal gut. Und so um und bei 75. Minute sagte ich dann zu meinem Nebensitzenden, ja, der Punkt hilft uns mehr als Aue, das ist schon so okay, da können wir dann so lassen. Und dann kam halt die 82. Minute und Bubala steht mit der rechten Körperhälfte zum eigenen Tor und nimmt den Ball dann mit dem linken Außenriss nicht an, statt den rechten Fuß zu nutzen und sieht dann dementsprechend blöd aus. Ich saß im Stadion auf der Kamera gegenüberliegenden Seite und habe da relativ gute Gesicht gehabt und habe sofort gesagt, hundertprozentig klares Ding. Im Fernsehen habe ich dann so ein bisschen gedacht, naja, der hat auch den Arm draußen und der nimmt den Faller auch gerne an. Wie habt ihr das gesehen?
Ich fand so eine Kann-Situation, ja, also man kann sich nicht beschweren, dass er gepfiffen hat, finde ich, weil Bubala sich da schon ein bisschen dämlich anstellt, nicht nur mit der Ballannahme, sondern auch dahinter irgendwie dann versucht, hinterherzukommen und sich gefühlt auch so ein bisschen am Gegner festhält, Kopf, whatever. Und aber ja, klar, ein klares Ding war es auch nicht. Also so.
Ich würde sagen, das war auf keinen Fall ein Foul, aber pfeifen wahrscheinlich 90% der Schiedsrichter, weil die ganze Situation so unglücklich aussieht, der noch so ein bisschen hinterhergreift, dann dicken Bock gemacht hat, seinen Gegenspieler wegzieht.
Ja, nur das hinterhergreifen dann, darf er halt nicht so.
Nee, aber das war kein Foul. Ich glaube, er hat ihn ja nicht richtig erwischt, oder?
Naja, aber er fällt ihm ja in die Hacken mit dem Körper. So, das ist natürlich keine Absicht, aber wenn ich frei vom Tor stehe und mir fällt jemand in die Hacken, dann ist das halt ein Foul an mich.
Also in der Szene live quasi im Fernsehen dachte ich so, es ist kein Elfmeter. Aber in der ersten Zeitlupe war es für mich ein Elfmeter auf jeden Fall. Plus diesen Bonus irgendwie, oder einen Negativbonus, dass er halt diesen Ball irgendwie, der nicht mehr Kontrolle bekommt, das pfeift dann jeder Schiri einfach als Elfmeter.
Mal ab von, wenn das anders, wenn Bubala ihm da nicht in die Hacken fällt, ist das Ding halt, glaube ich, auch drin.
Also, ja.
Für mich war es auch ein Elfmeter. Also vor allem, also die sind in die Hacken fallen, da hat man auch in der Zeitlupe, fand ich, hat man es nicht gesehen. Was man eher gesehen ist, dass er um die Hüfte von wer war das?
War das nicht Arthur?
Köpke.
Und Köpke hat geschossen. Und wurde der auch gefoult?
Ja, der wurde auch gefoult.
Okay.
Oh, nee, Kvesic hat auch geschossen.
Ah ja, stimmt, Kvesic, ja. Genau. Ja.
Köpke war das, der wurde dann noch behandelt. Genau. Übrigens mit der Absicht ganz schön, weil du gesagt hast, war keine Absicht von Bubala. Ich erinnere mich an, ich glaube, es war A-Jugend oder B-Jugend-Spiel, da haben wir gegen... Ich weiß gar nicht, gegen wen gespielt, aber da hat wohl einer der Gegenspieler zum ersten, das war so eine Tretertruppe, zum ersten Mal in seinem Leben hat er einen Foul begangen, was nicht seine Absicht war. Er wollte einen gar nicht faulen und sagte dann mal, ey, Schiri, das war kein Foul, das war gar keine Absicht. Muss ich ja sofort dran denken.
Die Diskussion hast du aber ja in der Kurve auch immer. Das war doch keine Absicht.
War keine Absicht, kann doch kein Foul
sein. Weiter. Genau. Zu nur für Fußball ist auch okay.
Das hast du auch in der Kreisklasse bei jedem Spiel, also keine Absicht, Gesabbel, Blödsinn. Naja.
Unabhängig von diesem Elfmeter hätte es ja auch schon viel früher 2-1 für Aue stehen können, nach dem Doppelpfosten-Treffer von Tiffert nach Freistoß.
Ja.
Wo wir auch mehr Glück als Verstand haben.
Ja, aber ich fand, ansonsten hat Aue nicht gerade irgendwie den Anschein gehabt, dass die das jetzt gewinnen. Also ich finde, das war so ein... Also zum einen, ich war insgesamt mit der Mannschaftsleistung zufriedener als gegen Sandhausen. Ja, dann ist natürlich auf einem sehr niedrigen Niveau, auf dem ich hier aufsetze.
Was ich kurz sagen muss, ist, dass den Hörer jetzt wieder nicht, aber Tims Gesichtsfarbe wird gerade leicht so unter dem Bart so ein bisschen röter und dieses Luftholen und Ausholen. Du siehst das anders.
Lass mich den Satz kurz zu Ende bringen. Und ich hätte unterm Strich ein 1-1 für gerechter empfunden, weil ich einfach bei Aue auch nicht gesehen habe, dass die uns da irgendwie vorspielen und uns da an die Wand nageln und wir deswegen da verlieren müssen. Aber wir machen halt den entscheidenden Fehler und damit ist das Ding auch durch. So, Tim, erzähl.
Ich widerspreche dir gar nicht. Ich würde auch sagen, 1-1 ist gerecht gewesen, wäre ein gerechteres Ergebnis gewesen. Wenn man übrigens die Expected Goals-Werte sich anguckt, auf jeden Fall. Was mich gewundert hat, ist, dass Buchtmann so lange drauf war auf dem Feld, weil da hat man echt gemerkt, dass der in der zweiten Halbzeit hat der echt nachgelassen. Er war in der ersten Halbzeit super und da merkst du sofort, dass der so lange weg war. Das hat uns echt gefehlt, dass der macht echt den Unterschied. Also er ist einfach echt, der reißt so ein Spiel an sich. Und aber du hattest auch gesagt, Mike, als du da gesessen hast in der 75. Minute und gedacht hast, nur ein 1-1 hilft uns mehr als Aue. Das ist genau das, was mich so stört. Dass man genau das denkt und nur noch denkt, so um Gottes Willen, also nur noch diese 6-Punkte-Spiele hat und nur noch denkt, um Gottes Willen, bloß nicht verlieren. Gar nicht, dass man gar nicht mehr den Mut hat. Und ich finde, das hast du auch die ganze Zeit gemerkt. Du hast die ganze Zeit gemerkt, dass da manchmal echt die Angst regiert, Fehler zu machen.
Und das habe ich als Mike das sagte auch gedacht, die spielen nämlich auch so.
Und den Willen, ich finde den Willen, das auch jenseits von jeglichen Expected Goals und was es da so geben mag. Guck dir mal an, wenn Aue das Tor macht, wie die abgehen. Die Bank sagt, inklusive Funktionsteam, springt auf, läuft aufs Feld. Mendel überquert auch einmal das halbe Spielfeld. Wir machen den Ausgleich und es kommt einer zum halbherzigen Gratulieren. Und das lag schon irgendwie in der Luft, auch wenn Aue nicht gut gespielt hat und auch das nicht mehr erzwingen wollte, offensichtlich. Das finde ich frappierende Erkenntnis aus dem Spiel. Wir, bei uns, das ist irgendwie nicht angekommen, was los ist. Oder es fehlt wirklich der ich glaube, vielleicht ist es auch Angst. Naja, es ist natürlich auch ein riesen psychologischer Vorteil, wenn du von unten kommst und du weißt, in was für einer Situation bist du kämpfst und alle gehen ab, weil sie darauf angucken. Und wenn du von oben kommst, ist es natürlich das genaue Gegenteil. Aber diesen Schalter müssen wir ganz schnell umlegen. Und ich finde, das hat man im Spiel auch beim Stand von 1-1 schon gemerkt, dass das ganz schnell hinten losgehen kann.
Ja, wenn man allein sieht, dass die Auer Bank, was weiß ich, da ist irgendein Popelfoul im Mittelfeld und die kotzen alle total ab irgendwie und regen sich über alles auf. Dieser blöde Torwart-Athletiktrainer, was auch immer für eine Funktion der hatte, der den Ball da in der Bank versteckt hat, den habe ich sogar durch meinen Laptop habe ich den angeschrien. So, aber ich meine, das brauchst du halt in der Situation so. Und du brauchst halt diese Gier und diesen Willen und auch das Verständnis dafür, dass du einfach Vollgas geben musst. Brauchst du. Und ich weiß nicht, das ist ein 1-1, auch ein 1-1 spielen und denken, Mensch, ein Punkt hilft uns. Natürlich hilft uns ein Punkt auch mehr als Aue, da hast du aber vollkommen recht, Mike, aber ich glaube, die Einstellung an sich, die hilft einem nicht so.
Aber ich auf der Tribüne darf das natürlich auch eher denken als die Leute auf dem Platz.
Natürlich.
Das ist halt das Problem.
Das steht dir natürlich zu. Und ja, ich finde ja auch, dass uns das mehr hilft, als zu verlieren, vor allem gegen so einen Gegner. Aber
ganz anderes Beispiel. Ich war gestern beim OZ-Pokal Dassendorf gegen Buchholz. Ich weiß nicht, wer von euch schon mal ein Spiel von Dassendorf gesehen hat.
Der Trainer ist ein guter Freund von mir, als Schulz
auch gesehen. Das sind Maschinen auf dem Platz. Ja. Alter Schwede. Also die sind ja nun seit Jahren immer Tabellenführer in der Oberliga, steigen halt nicht auf in die Regionalliga, weil wollen nicht aus verschiedenen Gründen.
Werden zum fünften Mal Meister wahrscheinlich jetzt.
Werden zum fünften Mal Meister, genau. Ja. Aber was da auf dem Platz für eine Energie von diesen Spielern, insbesondere von der Nummer 17, Herrn Warmbier, dem Kapitän.
Joe Warmbier?
Ich weiß nicht, wie der Spieler ist.
Der hat früher bei Tüneberg gespielt.
Auf jeden Fall krasser Typ. Der Wille pur. Leider schwarz-rot-goldene Kapitänsbinde, aber gut. Aber was
da... Willkommen im Hamburger Osten.
Ja, was da
ist für nicht mal Hamburg.
Energie von den Spielern bei jedem Ballgewinn wird sich reingehauen. Das vermisse ich bei uns. Und kleine Neues von den Alten, also Jeremy Opoku-Karikari spielt da noch, der war ja früher bei uns, der spielt da auf der 6. Aber da ist halt dieser Biss da, dieser unbedingte Wille und die kommen nicht von unten, die sind seit Jahren Tabellenführer, steigen halt nicht auf. Aber sowas würde uns, glaube ich, ganz gut zu Gesicht stehen. Und das sehe ich leider vereinzelt nur noch, das sehe ich bei Buchtmann zum Beispiel, finde ich, der hat das. Und bei den anderen oftmals schwer zu erkennen.
Schöner Platz da anlassen, habe ich früher auch gern gespielt. Ich habe mal ein halbes Jahr Landesliga gespielt, ich war Manndecker, dann haben wir klassisch mit Libero gespielt und ich war Manndecker und da war der gegnerische Stürmer, ich glaube, bin gerade erst 18 geworden und gefühlt war der 3 Köpfe größer als ich. Und ich habe ein Kopfballduell gewonnen gegen den 10 andere verloren, aber das eine habe ich gewonnen. Er hat sogar ein Kopfballtor gemacht, aber das klammern wir hier mal aus, aber ich habe eins gewonnen.
Wird ganz spannend. Also im Halbfinale jetzt im OZ-Pokal sind Niendorf, Teutonia, Dassendorf und Wedel.
Das war ja auch so ein geiles Spiel, Niendorf gegen Altona. Ne?
Ja, das dreimal sehr skandalträchtig.
Alter Schalter.
Also, habe ich auch gesehen. Also ja. War großartig, ganz toll. Das, ja. Also Altona und Norderstedt sind halt raus, was so ein bisschen die Überraschung ist. Und normalerweise, angesichts der Tabellensituation, müsste Dassendorf das locker gewinnen. Aber jetzt Halbfinale wird ja noch ausgelost.
Dafür, dass die seit Jahren so gut sind, haben die nie was gerissen im Pokal. Das heißt, das wäre für die auch mal so eine Ausnahmegeschichte. Also ich glaube, Pokal wollen die auch jetzt mal unbedingt, weil das haben die nie hingekriegt, richtig.
Aber die waren schon mal im Pokal. Die waren schon mal
in der Ja, aber das war in der Zeit, wo das waren 2002 oder so. Da haben, weiß ich noch, haben sie gegen Lautern, glaube ich, gespielt. Und zwar Sandertannen bei Bergedorf. Da war ich auch.
Ich komme ja aus dem Hamburger Osten. Ja. Da war ich mal, da hat Bergedorf 85 gegen VfL Wolfsburg gespielt. Und da hat Sven Arne Klein, das war sogar Tor des Monats, er hat mit der Hacke das 1:0 für Bergedorf 85 gemacht. Menschen haben geweint.
Ich kenne die Wurzeln auch.
Norwegen, aber gerade bei Orts im Pokal sind, kann man kurz erwähnen, ich sitze hier auch hier in einem Pulli der einen der beiden Fanclubs der ersten Frauen, von den üblichen Verdächtigen. Und die haben es auch wieder ins Pokalfinale geschafft dieses Jahr.
Das da stattfindet am 10. Mai um 16 Uhr, glaube ich, an der Ruhrluft.
Besser informiert als ich, aber weiß auf jeden Fall gegen Bramfelder SV.
Da gab es ja vor kurzem das Ligaspiel, was 2:2 endete, von daher darf man sich da auf ein spannendes Pokalfinale freuen.
Genau, alle hin da.
Wo wird das sein?
Hohe Luft.
Also als vor...
Nicht mehr
nee.
Ding sie...
Nee,
ich spiele Hohe Luft.
Hohe Luft, ständig eigenständig,
okay.
Läuft. Gut. Ja, Menschen haben geweint. Gutes Stichwort auf unsere aktuelle sportliche Situation. Wir haben jetzt noch 5 Spiele. Wir liegen 3 Punkte vor Heidenheim. Eigentlich nur 2 bzw. 2,5, weil die Tordifferenz halt gegen uns spricht. Und die Spiele sind jetzt noch gegen Union in Regensburg. Dann haben wir 2 Heimspiele gegen Fürth und Bielefeld. Und am letzten Spieltag geht's nach Duisburg.
Auch noch 2 Heimspiele in Folge, ist unglaublich.
Unglaublich schlecht.
Vor Jahren wäre das unser großer Druck gewesen.
Dieses Mal ist es eher anders. Ich meine, überleg mal, Heidenheim hat 2-1 beim Club geführt.
Und jetzt spielen sie gegen Düsseldorf.
Nee, wir haben 6-0, dann lagen sie 3-1 hinten und haben dann das 3-2.
Ja. Achso, dann haben sie nur 1-0 geführt. Aber ich meine...
Und also über 10 Minuten,
das sind 3 Tore. Gar nicht so unwahrscheinlich, dass wir auf dem Relegationsplatz direkt gelegen hätten.
Ja, minus 12 Tore, herzlich willkommen. Also das ist
Obwohl Heidenheim hat auch Gegentore kassiert, das riecht auch nach Abstieg.
Ja, Düsseldorf verliert im Moment ja auch alles.
Ja gut, die kriegen wir nicht mehr.
Aber die kriegen
wir im Moment nur so viel Abstand da oben.
Heidenheim jetzt gegen Düsseldorf spielt.
Wahrscheinlich gewinnen die gar nichts mehr, Düsseldorf und steigen trotzdem auf.
Die Frage ist halt, wie viele Punkte brauchst du dieses Jahr, um drin zu bleiben?
Wir brauchen noch 2 Siege.
Das hätte ich jetzt auch gesagt.
Ja.
Ich habe letztens eine Tabelle gesehen, die da hatte der Relegationsrang 46 Punkte.
Und der dritte auch.
Du kannst der dritte auch. Tippen, genau, irgendwie so eine Tabelle habe ich gesehen. Das kriegt man hin. Der irgendwie hingeht. Und aber ich habe bei all diesen Rechenspielen, die kursierten nach dem vorletzten Spieltag, als es so eng wurde, war St. Pauli immer unten. Damit das eng wird, muss St. Pauli.
Ich habe vor dem Aue-Spiel einmal den Tabellenrechner angeschmissen und da habe ich uns gegen Aue verlieren lassen. Und wir sind trotzdem noch Vierter geworden, punktgleich mit Union auf dem Dritten. Ich weiß aber nicht mehr, wie ich da das Union-Spiel gegen, wen haben die gespielt? Gegen Duisburg, glaube ich. Mhm. Wahrscheinlich habe ich sie da gewinnen lassen, von daher wird das jetzt nicht mehr so kommen. Aber das heißt ja nur, dass wir dann besser sind als Union, also wären wir noch Dritter.
So ein Tabellenrechner hatte ich auch mal.
Ja. Ich weiß auch nicht, ob ich das nochmal hinkriegen würde jetzt, aber in dem Eindruck von diesem Spiel in Aue, aber... Wie gesagt, noch ist nichts verloren in der Liga.
Hast du den Joker aus. Gesetzt dann irgendwo noch?
Das wahrscheinlich
6 statt 3 Punkte.
6 Punkte spielen.
6 Punkte spielen.
Das Ding ist ja, dass Union am Samstag, die wollen ja eher spielen, denke ich, als wir.
Und ja, wobei das unter Hofschneider auch echt nachgelassen hat. Also
die spielen soliden zweitligiger Fußball für das, was diese Saison solider zweitligiger
Die haben vor allem, und das der wird bestimmt ein Tor machen, diesen Steven Skripski. Der ist schon brutal gut.
Also Polter fehlt, ich finde das ist schon für uns ein Pfund.
So. Polter hat doch gefühlt auch immer getroffen gegen uns.
Ja. Mindestens, ja. Jeder von den Gruppen in jedem Verein trifft immer gegen uns.
Und die Ex-Men.
Jeder trifft gegen uns.
Jeder.
So, und heute ist noch bekannt gegeben worden, es gibt keine Gästefarben auf den außerhalb des Gästeblocks. Ich glaube, Haupttribüne ist ausgenommen, oder?
Ist in der Regel egal.
Ja. Also außerhalb der Haupttribüne des Gästeblocks keine Gästefarben. Ich denke, das werden wahrscheinlich am Tisch die meisten bedauern, aber für unterm Strich trotzdem notwendig halten? Oder wie ist hier so die Meinungslage dazu?
Glaube ich tatsächlich aufgrund meiner intensiven Antipathie gegen Union ganz erfreulich. Zumal es ja immer noch relativ viele Sympathisanten bei uns im Vereinsumfeld gibt, die mir kolossal auf den Zeiger gehen. Und dann.
Also ich bin ja auch so, ich hab Sympathien für Union. Also ich habe ganz viele Alte von denen, die total okay sind irgendwie. und dass wir dann gerne mal einen Schal abziehen von den Jungen irgendwie vorm Stadion. Das ist ja auch schon passiert. Also das ist immer so sehr ambivalent, finde ich, bei Union. Aber
ja, als jemand, der so 8 Jahre da gewohnt hat, kann ich dir sagen, du kannst dir halt nie sicher sein. Du kannst ja nicht gleich Leute auf die Fresse. So.
Ja, das ist so. Ich persönlich finde Union total furchtbar. Aber natürlich ist das bedauerlich, dass man das so strikt regeln muss. Aber aus meiner Sicht unausweichlich. Also das ist ja auch ein ewiges, leidiges Thema. Ständiger Fanausschuss, jedes Mal wird darüber diskutiert. Gästefarbenverbot in Heimbereichen, ja, nein. Es gibt immer Theater und offensichtlich ist die Situation im Moment so, wenn man das realistisch betrachtet, dass es nicht anders funktioniert. Und wer da dann auch seine Anteile hat, ist es letztendlich auch egal. Das nervt halt. Der Ärger nervt und es lässt sich nicht anders effektiv wirklich eindämmen.
Und du hast halt diese Beziehung zwischen Hamburg und Berlin, so Business-Geschichten, Logen, da wirst du halt sonst viele sehen mit Charles und vielleicht auch viele, die sich an reindonnern irgendwie. Ja. Und deswegen ist das schon okay irgendwie, dass das nicht so ist.
Den Stress auf der Süd hast du immer, aber tatsächlich ist es ja auch auf der Haupttribüne, was war das letztes Jahr, Nürnberg oder Stuttgart, irgendwie hat es rot-weiß gewedelt, auch beim Gegentor.
Stuttgart.
Und es war die gesamte Nordkurve und es haben sich hinterher im Fanladen sehr viele Leute aus der Nordkurve, auch besondere Leute, beschwert und gesagt, das geht so nicht. Ich fühle mich hier gar nicht mehr zu Hause in meinem Blog. Und das kann ich dann auch verstehen, dass die Leute sagen, das ist doch scheiße.
So, ich verstehe es auch nicht generell. Ne? Also ich bin so aufgewachsen mit meine Farben nur da, wo sie hingehören und andersrum, wenn ich irgendwo hingehe, dann zieh sie nicht an. So, also
ja, weiß ich, ja, keine Ahnung. Also ich fand, das war schon früher am Schutz auch so eher möglich, dass man sagt, oh, hier, das tolerieren wir und hier steht mein lustiger Kumpel mit seinem lustigen anderen Fanschal.
Fand ich aber auch immer irgendwie komisch. Also fand ich
persönlich sollte ja auch eigentlich alles irgendwie auf Respekt und Toleranz funktionieren, aber es ist einfach so nicht umsetzbar, weil es halt auch einfach so groß geworden ist. Und weil du auch immer wieder unzählige Trottel dazwischen hast.
Dafür ist das halt zu heterogen, diese ganze Geschichte. Genau, das muss man nicht hinkriegen.
Ja, und du gerade bei Union Heterogenität. Ja, das ist einfach das Problem. Wenn ich meinen Kumpel mitnehme und der sitzt neben mir und der ballt dann beim Tor des Gastes einmal die Faust in der Tasche oder macht von mir aus auch ein kurzes Jawohl, so, dann passt das.
Finde ich auch,
weil und dann Kumpel ist. Nee, das würde ich auch jemandem zugestehen, den ich nicht kenne.
Das ist so aber, sag mal, sich zurücknehmen in dem Augen
genau,
und trotzdem sich ein bisschen freuen. Das ist völlig okay.
Ich würde auch so tun. Ich habe das, glaube ich, schon mal erzählt, beim Pokalspiel gegen Gladbach war halt einer da, der saß halt in kompletter Montur neben mir und hat dann halt bei den Toren auch exzessiv gejubelt und dann auch noch Russia, Russia, Russia geschrien. Und ich finde, das geht im Heimbereich nicht. Und wenn doch, dann kann er sich nicht beschweren, wenn es da entsprechenden Verweis gibt. Umgekehrt machen wir es ja auswärts oftmals ähnlich, ja, aber dann halt direkt am Gästeblock dran. Deswegen ist halt die Nordkurve so ein schwieriges Thema. Weil einfach in den meisten anderen Stadien, wenn da am Gästeblock dran ein erweitertes Gästekontingent quasi stattfindet, da gibt es keine Leute, die daneben sind, weil gerade in der zweiten Liga der Bereich dann oftmals leer ist. Bei uns ist das halt anders und das macht diese Situation so kompliziert und deswegen haben wir, glaube ich, auch den Stress vermehrt gehabt und das Spiel gegen Stuttgart war, glaube ich, da wirklich so ein extremer Ausreißer, wo echt sehr, sehr viele Leute auch noch auf der Nordkurve waren.
Ich glaube auch, ich mache einen Unterschied zwischen Leuten, die bei uns im Bereich sind und halt nicht St. Pauli-Fans sind, sondern Gegner-Fans. So, das finde ich, so wie du es beschrieben hast, völlig okay, auch wenn der irgendwie sich kurz freut, aber jetzt nicht jubelt, durch den Block springt, so klar, warum nicht, aber irgendwie, es gibt halt leider zu viele, die sich da echt überhaupt nicht bewusst sind, wo sie sich aufhalten oder es ist ihnen halt scheißegal und das finde ich dann irgendwie.
Ja, die dafür kein Gefühl haben, ne? Ja. Also wie das funktioniert. Ich weiß noch, vor 3 Jahren gegen Hertha im Pokal, bist ja auch Block 1, 2 oder so wie ich, hinter mir 3 Typen komplett in Montur von Hertha mit Schals, bis der Arzt kam. 3 Stück. Die standen einfach so mitten im Block 1. So, hallo?
Aber diese Pokalspiele gegen Bundesligisten, das war gegen Gladbach so, das war gegen Dortmund so, das war gegen Hertha so. Das ist
ja, da musst du, also da bin ich auch sofort.
Wir müssen einfach immer in der ersten Runde gegen unterklassigen Vereine ausscheiden, dann haben wir
dann die Probleme
einfach nicht. Dann hat sich das erledigt. Das war ja aber ja immer so, weil wir da wahlweise aus der
Liga kamen. Da waren wir Unterklasse, ja genau. Wir gegen Gladbach haben wir ja gespielt, weil wir
oder 15. waren, genau. Ja. Das könnte dann ja ein bisschen
plötzlich noch tiefer gehen. Du meinst mit Auge wieder?
Achso. Also es geht jetzt nur noch darum, das Pokalheimspiel klar zu machen.
Wahrscheinlich. Nein, also, ich habe ja gesagt, wir wären noch Vierter. Aber wenn wir schon bei den letzten Spielen sind, Sven, erzähl mal kurz, Sonderzug. Gibt viel Unruhe, habe ich gehört, einfach weil die Nachfrage wieder deutlich größer ist als das Angebot.
Genau, also es gibt nicht viel Unruhe, es ist eigentlich genauso das gleiche organisierte Chaos wie in jedem Jahr. so Pi mal Daumen, wir haben immer gut 800 Plätze, 800 bis 900 Plätze im Zug, je nachdem. Das variiert immer so ein bisschen. Und Anfragen eher so Richtung 2000. Und dann ist das natürlich tatsächlich organisatorisch ein wahnsinniger Aufwand. Du hast ja von bis, ich rufe ja immer auf, bitte bestellt realistisch für euren Fanclub. Im Prinzip versuchen wir alle Gruppen, die oft mit uns fahren oder die regelmäßig auch mit uns fahren und organisierte Fanszene so in der Gruppenstärke mitzunehmen, die immer fahren. Und dann trotzdem hast du wirklich jeden zweiten, dritten Fanclub, der dann irgendwie 27 Leute anmeldet. Deswegen kommen dann auch solche Zahlen zustande.
Und der sonst zu zweit fährt.
Genau, eine Haufen Arbeit, das tatsächlich irgendwie zu recherchieren und nach Möglichkeit fair zu gestalten. Ich hoffe mal, dass uns das weitestgehend gelingt, aber ja, es ist dann halt auch nicht so ganz abgeschlossen, der Prozess. Da gibt es hinterher Beschwerden, Anfragen, Nachfragen, Absagen. Das ist schon immer viel zu tun, aber den Wahnsinn organisieren wir jedes Jahr und machen das auch gerne. Das Motto, eigentlich machen wir ja gerne auch immer eine Mottofahrt und rufen auch immer Richtung Fanszene auf, lustige Vorschläge zu unterbreiten. Dieses Jahr knicken wir uns das erneut, wie auch schon damals in Darmstadt, weil das einfach natürlich albern wäre, mit einer Clowns-Polonaise jetzt nach Duisburg zu fahren und noch 3 Punkte holen zu müssen oder den Gang in die dritte Liga zu gehen. Das ist tatsächlich gewünscht aus der Fanszene, das finde ich auch völlig nachvollziehbar. Wir machen jetzt also das Motto, alles für den Klassenerhalt.
Und könnte aber auch ein riesiges Statement sein, wenn es klappt.
Genau.
Und wenn wir jetzt noch die nächsten 3 Spiele erwartungsgemäß gegen Union, Regensburg und Fürth 3-0 gewinnen, dann sind wir ja safe, dann gibt es noch ein Motto nachgeschrieben.
Genau, oder? Dann machen wir aber was mit Clowns, würde ich sagen.
Da haben wir nur noch -3.
Also wenn wir die nächsten 3 Spiele alle gewinnen, dann gehe ich als Clown.
Clowns und Helden.
Der eine von Clowns und Helden ist doch der Spinner, der Pape, der bei
Lobo.
Das wollen wir nicht.
Clowns sind ja wohl so das Döse, was es gibt, oder?
Ja, okay, dann
sieht man los.
Horror-Clowns.
Horror, genau. Ja, könnten Horror-Clowns werden. Ich glaube nämlich tatsächlich, wir werden gegen Union nichts holen. Meine Hoffnung ist so ein bisschen, dass wir wieder also auswärts komische Siege holen in Regensburg. Da würde ich mal den nächsten Zehner drauf setzen.
Irgendwie. Lustigerweise.
Wenn wir nicht auf Spielsuchtpräventiv arbeiten würden im Fanladen.
Lustigerweise habe ich zumindest 2 Unioner mitgekriegt, die vergleichsweise klar sind, dass sie hier verlieren. Die glauben, sie kriegen eine Packung von uns. Das war nach dem Aue-Spiel. Ich habe keine Ahnung, wie die sich das zusammenreimen, aber.
Also wir vergessen das ganz schön. Stehen die überhaupt einen Punkt vor uns oder sind die gleich mit uns?
Die stehen auch ganz schön scheiße da, das muss man mal sagen.
Ja, aber du weißt, wie wir Fußball spielen.
Ja, aber du weißt auch, wie die Fußball spielen. Also bei denen läuft das
total gut, finde ich halt so. Ne? Also gegen die wirst du schwer ein Tor machen können.
Aber andere schaffen das auch.
Ja, das war nicht.
Von Kaiserslautern haben die sich 4 Dinge einschenken lassen. Darmstadt hat bei denen 3 Stück gemacht.
Das war aber auch auf Schnee, das ist ja wie Eishockey quasi.
Hier in Ingolstadt.
Ja, können wir doch mal machen hier bei uns, oder nicht?
Ja. Kunstschnee.
Kunstschnee. Bitte.
Das ist ja so, ich glaube, der letzte Gegner, der psychologisch aus der gleichen Richtung kommen könnte wie wir, oder? Wenn ich das jetzt so nochmal.
Genau, von wie eigentlich mit oben waren und sich langsam peu à peu runter.
Ja, die haben sich ja auch richtig schön runtergeschlafen, wollte ich gerade sagen, runtergespielt irgendwie mit der Trainerverpflichtung da damals so den Trainerwechsel und sind auch irgendwie so.
Der Trainer wirkt ja so ein bisschen, als hätten sie den Platzwart zum Trainer gemacht. Also einer von euch kam aus Berlin,
so ein bisschen Teil
so eine Vereinsikone irgendwie, glaube ich, da.
Naja, er war ja halt auch schon mal zwischendurch Trainer damals irgendwie nach dem Lewandowski-Weggang irgendwie die von 11 auf 6 geführt irgendwie. War dann aber auch irgendwie Co-Trainer auch vorher jahrelang irgendwie und den kennt man da halt so, ne?
Die Argumentation war doch eigentlich eine sportliche, oder? Also
Miller hat nicht ausreichend performt. Das weiß ich ja auch nicht. Also das fand ich schon, ich meine, die standen auf Platz 4 und ja, die haben jetzt nicht den super Fußball gespielt, aber das haben die letzte Saison auch nicht gemacht. Ja. Also das muss man auch dazu sagen.
Aber da können wir jetzt super überleiten, weil das hat alles Michael besprochen vor dem Spielgespräch jetzt zur Union.
Genau.
Warum?
Mit Tim und mit Daniel, genau.
Genau. Und Daniel führt nämlich den Punkt, den du gerade sagen willst. Tim führt er nämlich an. Das war Scheißfußball. Schon unter Keller.
Sag ich ja.
Und so gesehen schon durchaus nachvollziehbar, zumindest intern. Wobei er dann halt, glaube ich, auch sagt, nachher ist man immer schlauer.
Also in der Erklärung war das sehr gut, fand ich, von Daniel auch zum Beispiel und von Tim auch. Als Außenstehender ist es natürlich die reinen Zahlen und denkst so, what? So, ne? Also insofern, aber die Erklärung war gut, fand ich, und Aber dass sie da genau halt irgendwie dann diesen Wechsel machen und niemand Außenstehendes vielleicht auch nehmen, das war halt, das ist die Frage, die sich halt stellen. So, warum da nicht diskutiert worden drüber ist, ob man nicht einen anderen Trainer nehmen könnte sogar. So. Naja, gut.
Gut, also wir spielen jetzt gegen Union, dann in Regensburg, dann gegen Fürth. Und dann haben wir die Sendung am 2. Mai. Da haben wir zu Gast Johannes Flum und vielleicht sind wir bis dahin ja schon ein Stück schlauer. Wir werden dann die Spiele gegen Bielefeld und Duisburg passieren lassen und haben dann noch eine Saisonabschlusssendung, die wir ganz clever schon nach die Relegation gelegt haben. Also da sind wir dann auf alles vorbereitet.
Weil Johannes Flum ja seinen Vertrag verlängert hat und noch ein paar andere ist eigentlich übermittelt, welche dieser Verträge auch für die dritte Liga gelten.
Ich glaube, so viel kann ich sagen, 14 Stück.
14 Stück.
Plus zwei Nachwuchsspieler.
Also Erich stand ja bei Klassenerhalt, bleibt er. Bei den anderen wurde es
stand das da? Ja. Aber wir wissen nicht, wer das ist. Ne? Also von den 30, die jetzt schon
unterschrieben haben. Ja, ich glaube, das sprengt dann die Grenzen. Aber also vorhin im Interview, das kann ich sagen, 14 Stück haben einen Vertrag für die dritte Liga.
Ist, das ist schon viel. Ist das also, eher so U23-lastig oder ist das eher so alte Männer?
Na, die Frage ist ja auch, wen willst du denn behalten?
Das ist die Frage ist eher, wer will da bleiben? Das ist eher die Frage.
Das war auch ohne Wertung jetzt. Ich wollte nur wissen, wie da der Aufschlag ist, oder?
Bei Erich wurde das ja klar kommuniziert, dass der Vertrag nur für die zweite Liga gilt. Das ist zum Beispiel eine Sache, die mich ein bisschen wundert. Tatsächlich auch von beiden Seiten aus, weil ich glaube, den kannst du tatsächlich für die dritte Liga gut gebrauchen, oder?
Sehe aber ich glaube, der ist zu teuer. Oder?
Ist der zu teuer?
Weiß ich nicht. Würde ich tippen.
Verschnauben Anti-Erich? Bist du nicht pro Bernd?
Ich kriege ja von nahezu allen Kloppe, aber der Mann ist für einen Fußballer vergleichsweise alt. Er kommt total über seine Körperlichkeit und...
Das ist doch super.
Nein. Der spielt genau das, was die ganze zweite Liga macht.
Verhindern. Ja, aber das ist doch mal einer, der hinlangt, wenn es sein muss.
Ich will aber keinen, der hinlangt, wenn es mal sein muss. Also schon in Notfällen, aber dann nicht auf der Position.
Ja, aber so einen Aggressive Leader brauchst du schon. Wobei ja, das auch, wenn Buchtmann fit ist, dann ist Buchtmann alles in Persona. Ich möchte ihn jetzt nicht glorifizieren, aber doch irgendwie schon. Tust
du, aber ich bin da bei dir und ich finde, Erich ist kein Leader. Er ist aggressive, aber
so Buchtmann, kann man ja in Offensiver und Erich dahinter so zu, das finde ich schon
ganz gut. Das funktioniert aber seit Jahren nicht. Ich hätte gerne einen jungen, modernen Sechser, der Fußball spielen kann.
Ich möchte für die Freunde der Kapitelmarken dann jetzt mal eben zu unserer nächsten Rubrik überleiten. Da können wir das jetzt ausführlicher diskutieren. Die da heißt und sonst so. Und da habe ich mir nämlich unter anderem auch besagte Vertragssachen aufgeschrieben. Es gab ja, um das zeitlich nochmal einzuordnen, erstmal den kommunizierten Weggang von Lasse Sobich. Ich denke, wir bedauern den alle sehr, werden aber wahrscheinlich auch alle sagen können, ja, hätten wir an seiner Stelle genauso gemacht.
Aus Köln?
Das ist ja noch gar nicht fest.
Passen.
Aber selbst wenn es so wäre, fände ich das gut.
Er kommt doch aus der Ecke da, oder nicht?
Ja, gut, dann ist es. Ich verfahre
ja
die eiserne Linie, solange es der Verein nicht kommuniziert hat, ist es nicht fest. Also ja. Er geht, aber wir wissen noch nicht wohin. Köln ist eine wahrscheinliche Lösung. Und wenn das die dann wird, würde ich unabhängig vom Klassenerhalt des FC auch sagen, passt schon. Also
wahrscheinlich auch deutlich ambitionierter nächste Saison als unsere.
Ja, man muss auch sagen, ich meine, das war bei Finn Bartels auch so, da gibt's halt auch mehr Geld. Das muss man so ganz klar sagen. Und also, so ein Zweitliga-Kicker, ich meine, das hat sich ja schon krass geändert hier, aber dann muss man halt auch erkennen, okay, die haben halt 10, 15 Jahre, die sie Profifußball spielen können. Und dann, wenn man die Möglichkeit hat, und wie alt ist er jetzt? 27, 28? Auch
grad von, dann ist 26.
Das musst du machen.
Ja, abgesehen vom Geld ist es ja so, wäre natürlich super, wenn er seine Karriere hier beenden würde, irgendwann in 5, 6 bis 10 Jahren.
Darf er gerne.
Aber wenn er bei seinem Talent, was er nun unbestritten hat, vor allem in der Defensive, dann wenn er am Ende seiner Karriere erzählt, ja, ich habe von 11 Jahren Profifußball 10 bei St. Pauli gespielt, wir sind 4-mal 10. geworden, 3-mal 13., 2-mal was abgestiegen, dann hätte er auch tatsächlich irgendwie nicht alles richtig gemacht.
Ja, und selbst da ist Köln dann möglicherweise ja sogar ein logischer Schritt, ne? Wenn die nächste Saison zweite Liga spielen, ganz relativ sicher aufsteigen, hat er halt eine Saison, wo er sich da irgendwie im Team zurechtfinden kann und dann irgendwie Bundesliga.
Hat ja Kübel auch schon so gemacht, insofern.
Ja, und da wird auch der Typ gesucht. Ich glaube, Köln, ich muss mich jetzt aufpassen, dass ich mich nicht um Kopf und Kragen rege, aber Dominik Maro, der hört da, glaube ich, auf, der ist da. Da ist zu Ende und also Das passt schon.
Ja, Leute wie Hector bleiben halt bei Klassenerhalt nicht so. Und von daher, ich glaube auch, dass das gut passt.
Ich habe die Woche im Kicker gelesen, dass es gar nicht so sicher ist. Also Timo Horn hat schon gesagt, er könnte sich das vorstellen. Hector macht wohl auch, es sieht wohl nicht auch unbedingt so die Ambition jetzt gleich.
Ja,
aber der Marc, so begehrt Hector, also ja, das kann ich mir nicht vorstellen.
Und da wird es wahrscheinlich auch immer eine
finanzielle Frage sein. Zweite Liga.
Wobei Podolski ist damals auch in die zweite Liga gegangen.
Aber die können halt auch einen kopfballstarken Innenverteidiger gebrauchen. Hätten sie schon zur Winterpause gut gebrauchen können. Da hatte ich schon ein bisschen Befürchtung, dass sie ihn wegholen. Weil aber halt klar ist, klar war, der Vertrag läuft hier aus. Wir hätten vielleicht dann auch gut verkaufen können.
Das wäre immer ganz geil gewesen eigentlich in der Winterpause. Aber eigentlich willst du auch nicht ohne ihn jetzt sein. Ne?
Also, auch gerade rückblickend. Ja. Wer weiß, wofür es wert war.
Ja.
Aber dazu kann der SFC Köln ja nochmal einen Podcast machen. Die nächste Personalie, die dann verkündet wurde, war Verlängerung Jan-Philipp Kaller bis 2020 plus Option, Klammer auf, parallel wird schon mal geguckt, wie man ihn im Verein weiter binden kann. Er hat vielleicht auch die Gelegenheit, Trainerscheine etc. zu machen. Ich will jetzt nicht zu sehr aus unserem internen Slack-Channel zitieren, aber Tim äußerte Erstaunen zum Zeitpunkt der Verlängerung.
Aus rein sportlicher Sicht äußere ich Erstaunen, ja.
Warum?
Na, ich glaube halt, dass der Kader ist ja schon relativ groß mit 30 Leuten, also 27 plus 3 Nachwuchsspieler. Dass man gerade, wenn man sich anguckt, es wurde jetzt mit Sobota wurde verlängert, der ist über 30, mit Flum wurde verlängert, über 30, mit Neri wurde verlängert, ist über 30, mit Kaller wurde verlängert, ist über 30. Und dann muss man halt überlegen, wer bringt einen auch weiter sportlich. Das ist bei Flum und Neri aus meiner Sicht auf jeden Fall so. Bei Sobota, der selten verletzt ist, der auch immer da noch was reinbringen kann, ist es auch so. Und bei Kaller muss man, also ohne eine Vereinsbrille aufzuhaben, muss man ganz ehrlich sagen, als Allrounder ist er gut, den du überall reinbringen kannst. Und mit Sicherheit, wenn er links hinten den Backup macht, da kannst du dir sicher sein, dass da nicht das komplette Desaster draus wird. Aber vielleicht wäre das auch eine Möglichkeit, da ein bisschen Platz zu schaffen für Nachwuchs.
Ich sag mal, die Diskussion, die wir gerade über Biss hatten, die würden wir mit Kaller nicht haben.
Das ist genau das Thema, ne? Das fehlt genau an diesen Charakterspielern, wie sie bezeichnet werden. An Typen. Und aber halt auch genau diese Schwierigkeit und diese Ambivalenz. Alle Verträge, die wir verlängert haben, das sind auch so ein bisschen die Gesichter der im besten Fall Stagnation. Aber es sind halt offensichtlich Flum, Sobota, Nerich und Kaller, auch alles Leute, die genau dieses Element reinbringen. So wurde, glaube ich, habe ich gehört, meine ich, der eher kommt ja über seine Technik, aber anscheinend scheint es ja auch ein ganz feiner Kerl zu sein.
Also von den dreien hatte ich auch Flum fast am wichtigsten, wie wir mit denen verlängert haben, weil da habe ich mir noch einiges eigentlich von denen so in den nächsten 2 Jahren.
Ja, ich glaube, Kaller ist auch so eine soziale Verlängerung jetzt nicht gegenüber dem Spieler, sondern eher möglicherweise auch für sowas wie Teambuilding und Standing innerhalb des Vereins und vielleicht auch in der Mannschaft. Und ich kann mir schon vorstellen, dass das außerhalb des Platzes Sinn ergibt.
Das sportlich bin ich komplett bei dir. Nicht. Also gut, wenn man sportlich so zusammenfasst, dass es natürlich auch um den Biss zum Beispiel geht, um die Einstellung, dann stimme ich euch auch vollkommen zu, dann macht das total Sinn. Sagen wir, begrenzen wir es mal auf fußballerisch. Ich möchte Kaller jetzt auch nicht zu nahe treten, weil ich bin fußballerisch noch weiter unten als viel, viel weiter unten.
Wahrscheinlich aber, wir alle.
Wäre erschreckend,
wenn nicht. Wäre erschreckend, wenn nicht. Aber ja, ich denke halt, dass die Einsatzzeiten nicht noch in ungeahntes Fern wachsen werden.
Insgesamt habe ich mit den Verlängerungen halt das, was du auch gesagt hast, das Problem, dass so irgendwie 4 Leute mit Ü30 verlängern. Die sind alle nicht schlecht, aber irgendwie, also mir fehlt da so ein bisschen die Vision. Und es ist halt auch wieder, du stellst damit 3 Mittelfeldplätze irgendwie schon wieder zu. Buchtmann hat noch einen Vertrag 1 Jahr lang. Also passiert da irgendwie jetzt auch nichts Neues. Das in einem Kader, der eigentlich über Jahre hinweg nicht wirklich großartig spielt. So, ich hätte mir da ein bisschen mehr Dynamik in der Kaderentwicklung gewünscht.
Also wenn Kalla nur eine Position spielen könnte, dann würde ich es komisch finden, so die Verlängerung. Aber da er nun so viele Positionen auch spielen kann, wie wir ja alle letztes Jahr auch gesehen haben, ist es schon okay, finde ich. Also den kannst du halt immer mal wieder irgendwo reinschmeißen und weißt, was du von ihm bekommst oder auch nicht. Also das ist schon okay, finde ich.
Ja, also bitte nicht falsch verstehen. Es ist nicht so, dass ich irgendwie denke, Mensch, das ist totaler Mist, dass mit Kalla verlängert wurde. Ich denke halt nur, dass ich sage mal so, ich hätte auch den anderen Weg nachvollziehen können, durchaus nachvollziehen können. Ich glaube, da bin ich auch nicht der Einzige.
Ich glaube auch tatsächlich, dass dieses, er hat parallel schon die Möglichkeit, sich fortzubilden und er wird später irgendwie in den Verein eingebunden, dass das der entscheidendere Punkt bei dieser Vertragsverlängerung ist. Und da, denke ich, werden wir auch alle einer Meinung sein. Der Vertrag, der danach erst verlängert wurde, und ich glaube, zumindest zu dem Zeitpunkt hast du dann auch gesagt, der wäre mir jetzt wichtiger, ist der von Bernd Nährich. Kam jetzt bis 2019 auch da plus Option. Ich glaube, das Ganze hatte sich ja so ein bisschen verzögert, weil Bernd Nährich gerne einen Zweijahresvertrag gehabt hätte, der Verein nur ein Jahr wollte. Und jetzt hat man halt so ein Zwischending gewählt, wo jetzt halt von uns, glaube ich, keiner weiß, wie diese Option genau aussieht, um es zu verlängern, aber
wurde auch nie erklärt irgendwo, glaube ich.
Nee, also man hat ja auch vorher gelesen, dass es genau da gehakt hat und dass der Verein auch eben dieses ein Jahr plus Option geboten hat. Niemand weiß, wie die Option aussieht. Wahrscheinlich haben sie daran gehandelt, vielleicht auch ein bisschen am Geld. Aber also jetzt im Nachhinein klingt es ja so, dass der Verein genau das gekriegt hat, was er wollte. So.
Wahrscheinlich muss er 34 Spiele durchspielen.
Das ist tatsächlich das Problem bei Bernd Nährich, dass ich meine, der kommt über die Körperlichkeit. Ohne jetzt zu sagen, dass er kein Fußball spielen kann, das tut er natürlich auch. Aber er ist halt auch extrem verletzungsanfällig. Das muss man ja auch mal sagen. Er jetzt schon zum zweiten Mal die Saison Muskelfaserriss. Das wiegt schon schwer. Und grundsätzlich mit der Verlängerung von eben den vier Spielern, ich finde es ja sehr richtig, wenn man da auf Kontinuität setzt im Verein und so sich so ein paar Säulen aufbaut, die man immer nur so Stück für Stück ein bisschen füttert, weil man dann eben auch erst so, ich sag mal so, über langfristig was umsetzen kann. Man sieht ja auch, dass gerade die Teams, dass gerade Aufsteiger immer recht erfolgreich starten, wenn sie den Kader zusammenhalten, weil da eben, die sind ja nicht aufgestiegen, weil es einfach so passiert ist, sondern weil da meist schon über längere Zeit eine Idee entwickelt wurde, ein erfolgreiches System implementiert wurde, was dann auch einfach läuft. Und wenn die Maschine erstmal läuft, dann läuft sie auch weiter. Diskutabel ist natürlich, wenn die Maschine nicht ganz so läuft, wie es bei uns auch der Fall ist, ja, dann wird es halt auch schwierig.
Auch plus der psychologische Aspekt, wenn du aufsteigst. Ne? Also du hast es geschafft, eine Liga zu wechseln und du hast Bock, denen das zu zeigen. Plus nochmal oben drauf. Und das funktioniert ja in den letzten Jahren sehr gut in der zweiten Liga, finde ich. Ja.
Wir haben damit drei Spieler, deren Vertragssituation unklar ist. Zwei Leihspieler, nämlich?
Mölle Daly und Malte Zander ist doch.
Nee. Luca Zander ist für zwei Jahre geblieben, bis 2019. Marvin Ducksch haben wir noch.
Ja, der kommt Kollege von wieder vermeintlich. Genau. Verlinden. Thibaut Verlinden.
Das stimmt,
ja. Und ein Vertrag, der tatsächlich ausläuft.
Joel Keller,
richtig. Ja. Der würde ich jetzt mal tippen, auch nicht verlängert werden. Ich habe ihn kürzlich gesehen bei der U23. War ein 3-Minuten-Einsatz, dann ist er mit Rot runter.
Ist er nicht neulich gerade vom Platz geflogen?
Unglücklich zumindest in der Situation, auch wenn das vielleicht etwas theatralisch vom Gegenspieler aus Flensburg war.
Also bei Mölle Daly kann ich mir vorstellen, dass davon abhängig ist, wie Freiburg platziert am Ende. Wenn die runterkommen, werden sie wahrscheinlich halten, weil dann irgendwie auch Leistungsträger gehen werden. Dann können sie gebrauchen. Wenn sie oben bleiben, könnte ich mir vorstellen, dass er noch ein Jahr verlängert.
Da finde ich es ja fast schon gut, dass er nicht so die Leistung dann momentan.
Ich wollte gerade sagen, aber
die das ist so lange ist, das auch wenn die in der ersten bleiben, kriegen die trotzdem immer ihre 3-4 Besten weggekauft jede Saison. Also deswegen, also ja, ist es immer nicht
ausgeschlossen. Aber es heißt noch nicht, dass Mölle Daly dann wieder zurückgeht.
Ich kann auch froh sein, dass Buchmann so lange weg war, weil wenn der durchgespielt hätte, wäre wahrscheinlich auch weg.
Ich glaube nicht, dass Buchmann bleibt über die Saison. Da bin ich mir eigentlich ziemlich sicher, dass der nicht so ein Spieler mit dem Profil,
was er. Wenn sie noch Geld erlösen wollen, dann müssen sie ihn diesen Sommer weggehen lassen.
Ja, ich glaube, die finanzielle Situation ist gar nicht so mehr nötig. Weiß ich natürlich auch nicht, aber.
Also, es hängt natürlich bei uns auch davon ab, in welcher Liga wir spielen. Also, ja, Mölle, das brauchen wir für die dritte Liga nicht fragen. Und Buchtmann brauchen wir dann auch nicht
fragen. Können wir ihn ja trotzdem
machen. Fragen können wir
ihn. Ich würde gerne Tempo messen. Aber
zu Möller Deli. Habe ich keine Ahnung von Fußball oder warum spielt der Mann hier nicht auf der 10? Ist er nicht absolut prädestiniert für die Position, für außen wirklich nicht sonderlich geeignet? Und das warum spielt er so oft überhaupt nicht? Ist er nicht fit? Ist er körperlich zu schwach? Was soll das alles?
Ja. Er war verletzt, ne? Also.
Ich habe tatsächlich nicht so richtig Ahnung von Fußball, aber ich habe das Gefühl, wenn der auf Platz steht und fit ist, dann ist es macht so einen Unterschied.
Aber ist das nicht auch so ein Polyvalenzproblem?
Ich habe jemanden mit Fußballsachverstand gefragt.
Ist angekommen.
Ich hoffe, man nimmt mir das nicht übel, dass ihr euch alle darauf eingeschossen habt, dass ich Fußballsachverstand habe. Die Sache bei Mölle Deli ist ja, oder sagen wir mal so, bei dieser Position, den Zehner, die spielen wir ja gar nicht. Wir haben gar überhaupt keinen Zehner. Wir haben, in der Mitte haben wir einen Sechser und einen Achter, das sind im Idealfall, würde ich sagen, sind das Flum und Buchtmann oder Neri und Buchtmann. Und dann haben wir auf den Außen haben wir halt die Spieler. Das sind die Spieler in dem Bereich, wo wir eigentlich, wo es momentan ist es ja ganz, ganz hip, dass gerade in diesen Bereichen auf den Außen so Überzahlsituationen geschaffen werden. Und das sind auch die Bereiche, in denen massiv gepresst wird, wenn da reingespielt wird. Und da brauchst du Spieler wie Cheng Chaien, Waldemar Sobota, wie Mats Mölle Dali, ja, ist richtig, ne? Die eben sogenannte Nadelspieler, die so einen Ball durch, deswegen Nadel, das ist irgendwie ganz schön, so einen Ball durch ganz enge Situationen führen können, irgendwie spielen können. Und da ist das schon enorm wichtig. Und deswegen ist er auf Außen. Deswegen wird er auf Außen eingesetzt.
Wird er da richtig eingesetzt, ist ja die Frage. Aber
das ist dann die, das Zehner, ist, ja, das ist eine Grund, das,
mit ihm als Zehner stärker?
Das ist eine ganz grundsätzliche Frage. Wenn wir wieder ein 4-5-1 spielen würden. Wir spielen momentan mit zwei Stürmern, wo man sich überlegen muss, letzte Saison, als es hart auf hart kam, da haben wir ein 4-5-1 gespielt, haben nur auf Umschaltspiel gesetzt, was wir jetzt auch machen, aber jetzt spielen wir mit einem 4-4-2 und dann, man sieht die Räume im Mittelfeld, die frei sind, dadurch, dass wir halt zwei Stürmer haben. Man sieht sie auf dem Spielfeld und die letzte Saison in der Rückrunde waren sie wahnsinnig vorhanden für den Gegner.
Sebastian möchte was sagen.
Die ganze Zeit schon, aber egal. Ich glaube, das Problem ist halt auch, dass du, wenn du in dem jetzigen System Mölle Dali in die Mitte ziehst, musst du im Prinzip die Buchtmann-Position anders besetzen. Sprich, du stellst Mölle Dali auf die Buchtmann-Position und wen ziehst du dann nach außen?
Buchtmann auf links kannst du mal versuchen, finde ich.
Hat er auch schon gespielt. Das Problem ist, dass
Dann verliert Buchtmann seine große Stärke, finde ich. Ich halte ihn für in der Zentrale deutlich stärker.
Du brauchst eine Körperlichkeit auf dieser Achter- oder Sechser-Position, weil die halt im Pressing, im tiefen Pressing, wenn wir jetzt ein 4-5-1 spielen oder so ein 5-4-1, da brauchst du eben da musst du die Bälle da in den Bereichen gewinnen oder da ist es am wichtigsten, dass du dich da an taktische Dinge hältst, dass du da eben vorhanden bist und das ist vielleicht das Problem bei Mölle Dali, dass er da nicht die Körperlichkeit hat im Vergleich zu Buchtmann, der halt da sich reinhauen kann.
Ja, aber genau, dann ist es quasi nicht das passende System zur Mannschaft eventuell, um da das Optimale rauszuholen, oder?
Also ich finde ja, dass Mölle Dali, wenn der fit ist und wenn wir auch mal fit sind, zum Beispiel fand ich, das waren die besten 45 Minuten, die wir diese Saison gespielt haben, zu Hause gegen Heidenheim, die zweite Halbzeit, wo Flum das späte Tor gemacht hat, da haben die nämlich gespielt, da auch mit Mölle Dali auf Außen, Buchtmann war noch mit dabei, da haben wir Überzahl geschaffen auf den Außen und da war er genau richtig da auf den Außen, weil er da eben die Situation, wo halt, da hat er dann halt drei Gegenspieler um sich herum gehabt und hat die Bälle da durchgeführt und haben wir dann ohne Ende Situation kreiert, dass wir mit Torchancen machen konnten. Ich weiß nicht, ich bin mir ehrlich gesagt nicht sicher, ob der bei Freiburg auf der 10 gespielt hat oder auf der 8 mal. Ich weiß gar nicht, wo der vorher gespielt hat. Wisst ihr es?
Ich glaube eher außen, aber ich weiß nicht.
Also er hatte da ja auch wenig gespielt, aber
so, für die zweite Liga ist er...
Ich glaube, so einen klassischen Zehner in so einem 4-4-2 könnte er auch gut spielen, aber 4-4-2 ist halt auch...
Ja, vor allen Dingen ist er jemand, der den Ball nie verliert irgendwie im Prinzip und ihn gut verteilt. Also ich sehe ihn auf der 10 irgendwie. Also ich finde ihn da total toll. Und
ja, nur wenn der Gegner den Ball hat...
Kommt nicht.
Wird jetzt angerauscht.
Oder Buchtmann auch mal wieder klassisch auf der 6 weiter hinten. Geht auch.
Ist halt schwierig. Wie gesagt, diese klassische 10, diese Spielmacherposition, die gibt's nicht bei uns im System. Das gibt's nicht. Das ist weiter nach hinten gezogen. Das ist inzwischen eine 8 geworden. Meine ich mal, je nach Gegner, wie kompakt der im Zentrum steht, ist das sogar noch weiter hinten und dann fällt Neri dazwischen die Ketten und dann wird das von da aufgebaut und versucht in die offensiveren Außenbereiche zu kommen, dann verweist die Mitte komplett. das ist so eng da und jedes Team, alle Teams spielen mit dieser Zentrum, mit diesem Zentrumsfokus. Dementsprechend, ja, Mats Möller-Deli ist mit Sicherheit da gut aufgehoben, aber ich meine, der geht dann auch da unter. Und gerade diese Spieler über außen, das ist so die wichtigere Position inzwischen in dem Spielsystem. Weil du spielst halt auch lieber über außen, und da kommen wir wieder zu dieser vermaledeiten Fehlervermeidung, die alle haben, weil du halt nicht so ganz tief in die Scheiße reinkommst, wenn du da den Ball verlierst. Als wenn du den irgendwo im Zentrum verlierst, weil da Mats Möller-Deli, der hält sehr viele Bälle, aber wenn du im Zentrum da den Ball verlierst, dann ist die Umschaltsituation meist viel beschissener, als wenn du auf außen den Ball verlierst. Deswegen ist da auch weniger, es verweist das immer mehr da die Mitte.
Vielleicht wissen wir da bei der nächsten Sendung schon mehr, wie der Kader nächstes Jahr aussieht.
Ja, vielleicht spielt Mats Möller-Deli auch gegen Union eine 10 und macht das beste Spiel seines Lebens.
Vielleicht wissen wir dann auch schon mehr, was die Liga-Zugehörigkeit angeht. Weil es wäre ganz toll, wenn wir auch nächstes Jahr ein mäßiger Zweitligist sind. Damit nächstes Thema. Der Herr Rummenigge hat sich geäußert, nachdem die DFL beschlossen hat, ich sage jetzt mal eine Absichtserklärung in Richtung 50+1 abzugeben für den Erhalt. Das Ganze wird jetzt weiter geprüft und soll dann auch auf rechtmäßig solide Füße gestellt werden. Wie auch immer das geht, wenn Herr Kind dagegen klagen will, schauen wir mal. Dabei fiel halt besagtes Zitat von Herrn Rummenigge, der A, uns als mäßiger Zweitligist bezeichnete und B, dann auch noch sagte, seines Wissens nach hätten wir noch nie international gespielt. Wir können sagen, unseres Wissens nach auch nicht. Ansonsten denke ich, hat der Verein da sehr souverän reagiert, indem er gesagt hat, Herr Rummenigge war ein erstklassiger Stürmer. Dann hätten wir in der letzten Sendung gerne etwas exklusiv vermeldet. Das passte dann aber irgendwie vom Thema her nicht, weil das alles mit Roger Stilz so interessant war und Stefan dann erst etwas später kam. Aber Stefan verlässt tatsächlich den Fanladen, wurde vermeldet am 1. April, was dazu führte, dass einige das nicht so ganz für ernst genommen haben, weil das Bild dazu dann auch noch mit einem HSV-Wappen unterlegt war. Aber tatsächlich völlig zu Recht, weil er übernimmt den Posten, den bisher Dieter, helfen mit dem Nachnamen.
Dieter Benisch,
genau. Innehatte nämlich die Leitung des Projekts Jugend und Sport oder Verein Jugend und Sport, der eben beide Fanprojekte in Hamburg unter sich hat, nämlich das des HSV und das des FC St. Pauli, sprich den Fanladen. War, glaube ich, auch schon länger geplant, wurde jetzt halt offiziell vermeldet und die Nachbesetzungssuche läuft, Sven.
Genau, wir hatten jetzt die Stelle ausgeschrieben in den letzten Wochen und werden jetzt in den nächsten Tagen ein paar Vorstellungsgespräche haben mit hoffentlich netten Kandidatinnen und Kandidaten, um den Posten von Stefan wieder neu zu besetzen und sind da auch sehr guter Dinge, dass wir ihn adäquat ersetzen können.
Ach, warum Zwinger, denn auch nicht?
Genau. Ja, da hat er natürlich mit seiner Metaebene des Humors, die er über die Jahre hier perfektioniert hat, hat er das natürlich ganz geschickt gemacht mit seiner Meldung am 1. April. Die meisten Leute haben es tatsächlich für einen Scherz gehalten. Der Rest geht ernsthaft davon aus, dass er in Zukunft beim HSV-Fanprojekt arbeiten wird. Aber es ist einfach nur so, dass der Geschäftsführer von Jugend und Sport e.V. im Fanhaus in der Stresemannstraße eben mitsitzt und von dort die Geschicke leitet. Genau, die Geschicke leitet.
Ja, aber er ist nicht aus der Welt, das haben wir auch schon festgestellt. Und wenn wir schon bei Personalien sind, Romy kommt auch nicht wieder, ne?
Richtig, genau. Eigentlich war das so vorgesehen, dass Romy die Stelle von Stefan ab Sommer wieder übernimmt. Die war ja ein bisschen unterwegs in der Welt. Und das heißt, das wird sie auch erstmal bleiben. Sie hat sich entschieden, weiter zu reisen, kann auch arbeiten an sonnigeren Orten, als das jetzt hier Hamburg City und Millerntor-Stadion sind. Und das sei ihr natürlich vom Herzen gegönnt. Schön. Wir hoffen, dass wir sie eines Tages hier wieder zurück begrüßen dürfen, aber im Moment verspürt sie noch keinen Drang nach St. Pauli wieder.
Nee, wenn ich die Fotos auf Facebook sehe, kann ich das auch gut verstehen.
Kann ich auch verstehen.
Okay, dann ein eher unerfreuliches Thema, wozu verschiedene Fangruppen gesammelt unter dem Dach des Zeckensalon jetzt aufrufen. Es gab in der Vergangenheit wieder vermehrt Überfälle auf St. Pauli-Fans hier in Hamburg außerhalb von Spieltagen, teilweise völlig ohne Vereinsbezug auch. Und da wird am Samstag unter anderem die alte Schule und die GAS, aber noch ein paar andere Gruppen, ich glaube North Support, ich vergesse bestimmt irgendjemanden, Spenden sammeln. Das findet also Samstag statt. Wenn da Leute mit entsprechenden Behältnissen rumstehen, wundert euch nicht. Geht, wie gesagt, auf das Konto derer, die da Hilfe nach diesen Würfeln brauchen. Dann habe ich noch drei Veranstaltungstipps. Zum einen, Yannick sagte es vorhin schon, 10. Mai, das ist ein Donnerstag, Himmelfahrt, 16 Uhr, hohe Luft, Frauenpokalfinale. Da geht es darum, die erste Damen dann oder die ersten Frauen zum DFB-Pokal zu schreien. Chance ist, glaube ich, gegeben, wird aber sicherlich ein spannendes Spiel gegen Bramfeld. Dann schon ein bisschen vorher, am 5. Mai, ist das Weinfest hier im Bauch der Gegengrade. Es ist gleichzeitig der 33. Bundesligaspieltag, also vielleicht kann man sich da auch noch nett anderweitig amüsieren. Und am 21. Mai gibt es die lange Nacht der Museen. Und auch da ist das St. Pauli Museum oder das Vereinsmuseum dieses Jahr involviert. Termine werde ich entsprechend auch in die Shownotes packen, können wir da nochmal dann genauer nachlesen. Letzten Punkt, den ich mir hier unter und sonst so aufgeschrieben habe, ist eine neue Kollektion, die der Verein rausgegeben hat, beziehungsweise das seit vielen Jahren inzwischen regelmäßig tut. Komplett in Rosa, nennt sich Ruby und hat erneut für ziemlichen Gegenwind gesorgt. Wir haben vorhin mal so grob gefragt, ob da jemand sich dezidiert dazu äußern möchte. Wir haben eher den Kopf geschüttelt und gesagt, wir verweisen auf den Text vom magischen FC. Der hat das sehr gut zusammengefasst, dass man natürlich nichts gegen rosa Klamotten an sich hat, aber die Kommunikation dazu vielleicht etwas glücklicher treffen könnte. Und ich denke, da schließen wir uns an und werden auch den Text entsprechend verlinken. Damit hätten wir den mittleren Part abgehakt. Und ich würde sagen, bevor wir jetzt hier dann zur zweiten Hälfte kommen, machen wir eine kurze Pause. Bis gleich. Zweiter Teil. Wie schon erwähnt, sitzen wir hier ja heute mit Yannick und Michael und die beiden sind wahrscheinlich von den Stimmen her am ehesten bekannt über die vor und nach dem Spiel Gespräche des Millanton. Ihr habt immer eine Frage, die ihr eigentlich meistens den Gästen von den anderen Vereinen dann stellt, nämlich, wer seid ihr, wo kann man euch noch so lesen und warum Name des Vereins?
So ungefähr, also, ja.
Warum seid ihr St. Pauli-Fans? Wer seid ihr? Wie kommt ihr hierher?
Wieso, weshalb, warum?
Genau, erzähl mal. Michael fängt an.
Warum wir das fragen?
Nee, also erzähl mal, warum, stell dich vor, so wie deine Gäste das sonst bei euch machen.
Okay. Ja, ich bin Michael, ich bin seit fast 30 Jahren am Müllerntor, irgendwie bin so als 12-Jähriger hier zum ersten Mal hergekommen, 89 war das mein erstes Spiel. War übrigens ein 2-1-Sieg gegen Dortmund, habe ich nochmal nachgeschlagen, im
Herbst 89.
Ja, super lange her. Ja, und seitdem habe ich hier auch alles mitgemacht. Irgendwie viele Trainer, viele Spieler, viele Vereinspräsidenten. Auch so den kulturellen Wandel miterlebt. Und habe halt immer schon Lust gehabt zu Podcasten auch. Also ich höre seit 11 Jahren Podcasts. Seitdem es so 2007 so das erste Smartphone gab mit dem iPhone Classic damals, gab schon die Podcast-App und da dachte ich so, das würde ich gerne mal selbst machen irgendwann. Und so bin ich zum Podcast gekommen und ja, weiß ich nicht, wir haben uns mal drüber unterhalten vor ein paar Jahren, dass du die Idee hattest, ja auch mal mit Fans vor dem Spiel, nach dem Spiel zu reden und so bin ich da ja quasi hingekommen zu dieser ganzen Geschichte.
Aktuell sitzt du auf der oder stehst du auf der Gegend gerade im Block 1 oder sitzt im Block 2, je nachdem, wie weit die Schlange rüber geht.
Genau, es ist genau ja quasi die Grenze zwischen Block 1 und 2, da wo wir uns alle committen, quasi an den Sitzplätzen zu stehen, was ich auch super gut finde. Also ich habe mal klassisch angefangen mit Nordkurve, so 12 Jahre, so als Butcher mit 12 Jahren, da fingst du halt dann so an mit weiß nicht, mit einer 80 Mark Jahreskarte damals. Das war so das, was man sich leisten konnte. Und die waren damals auch riesengroß, die Karten übrigens, Dauerkarten. Die waren halt aus Pappe und in DIN A5 und ja, wurden ja abgeknipst. Irgendwie später wurden sie mal laminiert. Dann wurden sie immer kleiner und ich war dann heilfroh, dass man sich irgendwann nicht mehr anstellen musste jedes Jahr, sondern irgendwann mal die Dauerkarten auch so als Vorkaufsrecht irgendwie dann zugesprochen bekommen hat. Ja, bin dann so nach 12 Jahren in die Gegend gerade gewechselt, stand dann da 2 Jahre ganz normal, so wie man das kennt, und hatte dann das Glück in der Saison, weiß ich nicht, 2002, 2003 gab es noch genau 2 freie Plätze oben im Block 1, 2, die ich mir dann gekrallt habe, und seitdem bin ich da oben. Und genieße das auch sehr, weil das ist halt auch sehr familiär. Jeder kennt jeden und wie gesagt, dieses Stehen ist mir super wichtig, weil ich könnte auch im Sitzen kein Fußball gucken. Dafür bin ich da zu physisch, zu engagiert auch irgendwie und ja.
Also ich sitze ja im Block 2, wir sind quasi dann Steh- und Sitznachbarn so ungefähr.
Genau.
Und ich neige da aber bei entscheidenden Situationen immer sehr dazu aufzustehen. Und wurde letztes Mal von jemandem dann vehement von hinten an die Schulter getippt. Einmal, tick, tick. Ich stand immer noch, es war 85. Minute, entscheidende Situation irgendwie im Strafraum. Und hat mich dann nochmal angetippt, das habe ich immer noch ignoriert. Und beim dritten Mal tippen habe ich dann gesagt, Alter, das ist hier Fußball, das ist 85. Minute, was willst du von mir? Ja. Und
Bei uns im Stadion in Block 2?
Ja. Der saß da auch sonst nie. Also wie Michael sagt, man kennt ja seine Leute um sich rum. Da würde sich keiner trauen, mich anzutippen. Aber vor allem, Moment, was mich so wahnsinnig gemacht hat, er hat mit beiden Händen so einen Doppeltipp. Tipp, tipp. Ja. Boah.
Das ist dann doppelt wichtig.
Und dann hat er mich völlig verständnislos angeguckt und dann bin ich raus. Also ich bin dann zum Mundloch gegangen quasi und habe mir das von da stehen zu Ende angeguckt, weil ich glaube, dem hätte ich sonst noch freundlicher guten Tag gesagt, und da mein Sohn ja neben mir saß, wollte ich das dann nicht. Ja. Der hat meine
Frau. Hat dein Sohn dann übernommen, ihm freundlich guten
Tag? Nee, mein Sohn hat sichtlich irritiert meine Frau angeguckt und gesagt, was ist denn hier los? Was mit Papa? Aber er hat das schon, glaube ich, verstanden dann. Guckte aber immer zum Mundloch und Papa ist noch da, alles gut. Naja, aber auf jeden Fall, Block 2 wird ich auch nicht mehr weggehen, solange der Stadion da so steht.
Ja.
Ja, und jetzt machst du die Vor- und nach dem Spielgespräche immer noch, das machst du jetzt seit auch 3 Jahren, 4 Jahren?
4 Jahren, 3,5 Jahren.
Okay.
Ja, damals ja noch irgendwie gehostet auf dem Übersteigerblog irgendwie in der ersten Saison. Und irgendwann war dann eigentlich klar, dass wir das immer mal bei der AFM andocken wollten, auch du und ich. Und haben es dann auch der AFM übergeben. Nur war das Problem natürlich zu dem Zeitpunkt, dass diese Website halt vorhanden war von der AFM, aber eigentlich keine bestehende Podcast-Struktur dort vorhanden war. Und jeder weiß, wie das funktioniert. Du möchtest eigentlich deinen Podcast irgendwie so, wenn der da ist, auf deinem Smartphone, ja, dann haben und hören. Und bei der AFM war es immer so, dass du halt diesen Webplayer auf der Webseite hast. So. Und das ist natürlich eher nicht so convenient, wie man so schön neudeutsch sagt. Und dann habe ich mich dazu entschlossen, halt eine eigene Domain irgendwie dann auch zu sichern, fcsp.hamburg. Habe mir einen Anbieter gesucht, die total gut Podcasts hosten können und auch quasi verarbeiten können. Und der AFM war das auch sehr recht. Und mittlerweile ist es halt so, dass ich halt, oder dass Jannik und ich uns, sag ich mal, die ganzen Folgen selbst produzieren und auch sofort online stellen können. Und bei den Leuten flutschen die dann quasi ja als Push-Notification irgendwie in ihren Podcatcher rein, und die AFM erhält dann auch immer von uns quasi die Folgen in der Zweitverwertung, um sie dann auf die Seite zu stellen. Das ist eine ziemlich gute Lösung, die wir da gefunden haben, und macht alle glücklich, und das funktioniert ziemlich gut.
Sehr schön. Jannik, warum St. Pauli? Wer bist du? Was machst du sonst so?
Genau, ich bin Jannik, bin mit, glaube ich, 31 hier am Tisch der Jüngste in der Runde, und auch was meine Fanhistorie bei St. Pauli angeht, wahrscheinlich euch um einiges zurück.
Ich weiß nicht, ob du der Jüngste bist. Ich habe nur einen langen Bart, einen längeren Bart als du.
Wie, du weißt nicht, wie alt du bist?
Doch, ich weiß nicht, also ich bin auch 31, deswegen müssen wir jetzt ins Detail mal gehen.
Achso, da hast du mich erfolgreich irritiert. Nee, egal. Auf jeden Fall, ich habe erst vor 5 Jahren mein erstes Spiel hier im Millantor gesehen, komme aber eigentlich auch aus NRW, habe die letzten, also bis 2017, 8 Jahre in Berlin verbracht, was es dann auch immer schwierig machte, Spiele hier zu sehen. Hab dann mehr Auswärtsspiele mitgenommen, Union natürlich und alles, was dann sonst noch so erreichbar war. Bin zu St. Pauli gekommen, so ein bisschen über die Szene, in der ich mich bewegt habe, also so Punk- und Hardcore-Szene. Da gab es halt immer irgendwie Bands, die den Totenkopfpulli anhatten oder teilweise auch Lieder geschrieben haben oder halt irgendwie eine Affinität auch zu dem Verein hatten, wenn es so nach dem Motto, wenn schon Fußball, dann halt St. Pauli. Und so bin ich halt eher über dieses politische Einstellungsmäßige zum Verein gekommen. Bin dann irgendwie, habe ich einen Kumpel damals zu Berliner Zeiten in die Kneipe mitgenommen zum legendären letzten Derby-Sieg. Das war so die Zeit, wo ich angefangen habe, das auch wirklich regelmäßiger zu verfolgen. Vorher halt immer so, ja, da ist dieser Verein, aber irgendwie da auch keinen Bezug zu gehabt. Und dann in Berlin eine Stammkneipe gehabt, wo ich dann die Spiele geguckt habe. Und dann ist das irgendwie immer mehr geworden. Dann war ich immer mehr hier und dann war irgendwann letztes Jahr im Sommer der Entschluss nahe, irgendwie, weil Berlin mir auch irgendwie nichts mehr gegeben hat. Und ich, wie gesagt, eh dauernd hier war zu sagen, okay, in Berlin hält dich nichts mehr, dann gehst du halt hier hin. Jetzt bin ich bald ein gutes Jahr hier. Oder ein knappes Jahr. Genau, und habe irgendwie meine erste Folge für die Vor- und Nachspielgespräche 2014 gemacht. Damals mit dem Marcel von einem VfL Bochum-Fan. Danach ist er irgendwie wieder eingeschlafen. Ich weiß auch irgendwie nicht, woran das damals lag. Ich bin auch jetzt im Nachhinein betrachtet weit davon entfernt von dem, was ich heute so an Gesprächen abliefere und mich da jetzt selber irgendwie loben zu wollen. Aber das war damals schon sehr, das waren meine ersten Gehversuche so. Und dann kam es eigentlich dadurch, dass du dich da so ein bisschen rausgezogen hast und Michael das nicht alleine machen wollte oder konnte auch. Kommen wir ja auch später noch zu. Dass ich da immer mehr so auch so ein bisschen reingeschubst wurde, ne? Also das ist halt immer so, wir wollten halt möglichst auch viele Episoden im Jahr machen. Sind glaube ich auch letztes Jahr auch um die 60 gekommen. Von diesen 68 möglichen, wenn man Pokal
mal weglässt. Wir haben ja mal 70 mit Pokal, mit einem Spielpokal. Also da kann man
also 70.
Sind wir so genau bei gerade 70, genau.
Wir haben 72 mit Relegation.
Ja. Also wir haben jetzt mal zum Beispiel aktuell diese Saison haben wir von 61 Folgen 48 bisher gemacht. Das finde ich schon ganz anständig irgendwie. Hängt immer auch damit zusammen, dass man natürlich, wenn nicht alle irgendwie auswärts fahren, macht man nur die Folge vorm Spiel, um mal zu hören, wie es da so gerade los ist bei den jeweiligen Vereinen. Es gibt natürlich immer jemand, der mal, weiß nicht, krank wird kurzfristig. Oder auch mal natürlich Gesprächspartner, die dann auch absagen kurzfristig. Aber die kriegen das immer schon ziemlich gut hin, finde ich, so alles abzudecken. Und gibt auch so ein, zwei Vereine, wo es immer sehr schwierig ist, auch einen Gesprächspartner zu finden oder wo man auch sagt, so, oh, das ist auch ein bisschen anstrengend irgendwie, ohne jetzt Vereinsnamen zu nennen. Ja, aber
komm mal her mit den Vereinsnamen. Dresden.
Dresden.
Ja. Also Dresden ist unfassbar schwer.
Ja.
Also wir haben jetzt gar nicht gedacht.
Die fühlen sich immer so in so einer Opferrolle irgendwie auch ganz schnell, wenn man so sagen darf, dass sie irgendwie vorgeführt werden oder so. So kommt mir das vor.
Irgendwie. Also wir haben zwei, drei Jahre, glaube ich, keine Gespräche mit Dresden gemacht, weil ich kenne über Twitter schon einige Dynamo-Fans, die da relativ aktiv sind, die dann aber halt auch eher so aus der linken Szene kommen und die immer gesagt haben, nee, da habe ich wirklich Respekt bis Angst vor, hier mich so öffentlich zu platzieren. Oder die es einfach nicht wollten, gab ganz unterschiedliche Gründe. Und wir haben jetzt halt beim letzten Mal in der Hinrunde hatten wir die 1953 Welle, oder wie heißen die genau? Die hatten wir, glaube ich. Ich glaube, es in der Rückrunde ist auch ausgefallen, ne? Weiß ich gar nicht mehr.
Und Lemi ist zu teuer?
Lemi hat kein Skype.
Okay.
Der hat nur MySpace.
Ja. Ja, bei Michael weiß ich, wir haben dann halt, wir kennen uns ja auch schon lange über Twitter und haben darüber dann den Kontakt hergestellt. Weißt du noch, Yannick, wie damals wir zusammengekommen sind? Ich habe mir nämlich vorhin überlegt, ich kam nicht mehr drauf. Ich weiß nur noch, dass wir uns beim Pokalspiel in Optigratino getroffen haben.
Wo ich aber da nicht angerufen habe, weil ich nicht sicher war, ob du das bist.
Aber da war das ja schon quasi gelaufen. Wie sind wir denn damals erstmal zusammengekommen?
Ihr habt damals in der Hauptsendung hier gesagt, dass Michael diese Gespräche macht und das momentan auch vor allem alleine bestreitet und ob sich da nicht Leute berufen fühlen würden, das zu machen, weil, ne, also vielleicht hätte ich damals in den Anfängen wäre ich hier gewesen, wäre vielleicht auch irgendwie hier reingerutscht, aber durch die Distanz war das ja so eh gegessen, aber das kann man ja quasi, wenn man das beruflich machen würde, könnte man das schon überall machen. So. Mhm. Genau, dann hatte ich dich angeschrieben, dann sagst du, ja, der Michael sucht halt noch irgendwie Verstärkung. Und dann habe ich halt, wie gesagt, dieses besagte Gespräch im Dezember da 2014 gemacht.
Und dann ging es eigentlich 2015 im September erst so richtig regelmäßig los, dass ich dann immer mehr gemacht habe.
Also ich kann dich, glaube ich, dahingehend beruhigen, wenn du sagst, die ersten Folgen oder die erste Folge war vielleicht ein bisschen anders, als ich es heute mache. Ich glaube, wenn man die erste Millanton-Sendung nochmal hören würde, da ist Gesprächsführung, glaube ich, auch anders gewesen, als sie heute läuft. Also von daher.
Ich habe auch mal meine ersten reingehört. So.
Ja, will man, glaube ich, nicht nochmal.
Ja. Ich habe die alle noch fein archiviert auf dem Rechner zu Hause.
Ich habe die auch alle noch, aber
wer die nochmal haben will, kann ich mal so eine ZIP-Datei. Nee, egal.
Ja, reißen wir das vielleicht nochmal historisch ab. Also tatsächlich gab es damals, das muss so Ende 2013 gewesen sein, den Millanton gab es schon, ein Treffen mit der AFM, AFM Radio, die gesagt haben, wir wollen hier ein etwas größeres Radioportal aufbauen. Und da haben wir halt, ich glaube, Sebastian saß da auch bei, gesagt, wir können, oder was wir uns vorstellen könnten als Millanton ist, dass wir sowas liefern, Gespräche mit gegnerischen Fans. Und daraus entstand halt die Idee. Und dann haben wir das am Anfang, glaube ich, noch alleine gemacht oder teilweise sogar ich auch ganz alleine. Und das erste Gespräch gab es halt Februar 2014 mit Arminia Bielefeld. Schönen Gruß an Tristan. Und dann, ich glaube, dann zur neuen Saison habe ich gesagt, so, das ist mir jetzt mit ganz alleine zu viel. Daraufhin kam Michael ins Boot. Und dann haben wir das halt so ein bisschen vergrößert. Und ich habe dann irgendwann für mich gesagt, ich schaffe das alles gar nicht mehr und ich muss hier raus, so ungefähr. Und wir haben dann irgendwann auch gesagt, wir trennen die Feeds, also sprich der Millanton und die vor dem Spiel, nach dem Spiel Gespräche müssen auf verschiedene Podcatcher-Abonnements gehen, weil, glaube ich, auch die Zielgruppe tatsächlich sehr unterschiedlich ist.
Ja.
Und dementsprechend gibt es da jetzt unter fcsp.hamburg die alle einzeln. Es ist aber tatsächlich auch weiterhin möglich, das Ganze über die AFM zu hören in dem Player auf der Seite. Und ich glaube, man kann da auch irgendwie einen RSS-Feed ansteuern, aber das funktioniert mal besser, mal schlechter. Also wer da nach dem Vor- und Nachspiel-Podcast sucht, ist da deutlich besser aufgestellt.
Das macht Marinos bei der AFM. Der kriegt immer von uns die Dateien zugespielt und packt sie quasi immer in dieses Gebilde vom Spieltag, auch mit den Mitschnitten von dann auch Wolf und so weiter, dass du halt quasi das Spiel nochmal hören kannst, aber auch dann die Vorher-Nachher-Gespräche. Und die AFM bewirbt das halt auch auf Facebook und macht dann nochmal ein bisschen quasi Reichweite für uns und das ist auch schön so.
Ja. Erzähl doch mal, also grundsätzlich nochmal, was macht ihr? Ihr versucht zu jedem Spiel vor dem Spiel und nach dem Spiel ein, ich sag jetzt mal, Skype-Gespräch in der Regel wahrscheinlich mit dem jeweils anderen Verein zu führen. Das klappt in aller Regel, wie du ja die Zahlen eben auch genannt hast, und es gibt dann halt mal nur ein Gespräch, je nachdem, wie es gerade läuft, ob ihr auch gerade bei Auswärtsspielen wird es dann halt, wenn keiner hinfährt, auch das nach dem Spiel mal weggelassen. Wie ist denn da der zeitliche Aufwand bei euch? Sowohl im Vorfeld, so Gesprächspartnersuche, Vorbereitung aufs Gespräch, als auch dann, die Sendungen sind immer so 30, 45 Minuten. Wie lange braucht man dann danach noch? Was habt ihr da für Aufwand?
Möchtest du anfangen? Ja, also ich habe das mal so für mich nochmal so ein bisschen quasi rekapituliert, was ich da eigentlich so an Zeit quasi reinsetze. Das ist so, wenn ich im Schnitt eine 30-Minuten-Sendung mache, habe ich so eine Stunde bis anderthalb Stunden als Vorbereitung. Das heißt, ich akquiriere halt auch die Gesprächspartner überwiegend über Twitter. Das funktioniert mittlerweile ziemlich hervorragend. Also man hat halt schon einen Stamm von Gesprächspartnern, die man immer wieder ansprechen kann. Aber auch, dass man einfach mal fragt, wen würdet ihr empfehlen, in die Twitter-Gemeinde rein sozusagen. Und also das kriegen wir mittlerweile ganz gut hin. Obwohl ich auch immer gucke, dass wir immer wieder neue Menschen da auch haben. Also dass du nicht immer nur mit den gleichen Leuten sprichst. Ja, dann so das Einlesen in den gegnerischen Verein, in den Gesprächspartner, eine Stunde bis anderthalb Stunden, sag ich mal so. Dann 30 Minuten das Gespräch und nochmal ein bis zwei Stunden produzieren. Also 30 Minuten, bis die fertig sind, dann bist du so bei dreieinhalb bis vier Stunden. Das ist schon sehr aufwendig. Und vor allem auch bei englischen Wochen ist das halt echt eine Mammutaufgabe. So. Ich bin selbstständig. Ich kann meinen Tag so gestalten, wie ich das möchte. Deswegen ist es für mich okay. Ich kann auch mal morgens oder um neun mal ein Gespräch führen oder um zehn oder so. Das geht alles. Aber ja.
Das geht dann wahrscheinlich bei einem Gesprächspartner wahrscheinlich seltener.
Ja, gibt's aber auch. Also habe ich auch schon erlebt. Aber in der Regel sind die eigentlich abends so zwischen 19 und 20 Uhr auch, weil da die meisten dann irgendwann können.
Du hast auch morgens ein C aufgenommen, glaube ich, ne?
Ich habe schon alles gemacht mittlerweile, ja. Also ich habe auch schon zum Teil aus dem Ausland mal nachts, egal. Also das kann man alles machen, ja, heutzutage, das geht ja alles gut.
Und ja, Dresden haben wir schon gesagt. Gibt es Vereine, mit denen ihr besonders gerne sprecht?
Ja, das ist halt immer so wie dieses Thema Fanfreundschaften, glaube ich. Ne? Also wir reden gerne mit Menschen. Und das hast du halt auch quasi bei dem Podcast, dass du sagst so, also eigentlich ist mir vielleicht irgendwie der Verein nicht angenehm, aber der Mensch, der da immer wieder zur Verfügung steht, der ist halt toll und mit dem möchte ich immer wieder reden. Und das haben wir ganz oft, glaube ich. Und
ja.
Ne? Also.
Ja, also da gibt es so ein paar Vereine oder auch Personen, wie Michael schon sagt, wo man dann sagt, ja, die fragt man immer an und ich hatte mir jetzt zum Beispiel bei Düsseldorf, rede ich sehr gerne mit der Sue, weil die sowas, also ich finde es auch immer schön, dass wir weibliche Stimmen dabei haben, davon jetzt mal ganz ab, aber ich will jetzt auch nicht von Frauenquote anfangen oder sowas, aber einfach so, dass man muss ja auch so ein bisschen, man kennt sich eigentlich gar nicht, also mittlerweile habe ich auch einige, das ist auch immer sehr schön, wenn man sich dann auch mal persönlich trifft, wenn man bei den Spielen ist oder die hier sind oder so, dass man dann zumindest sich mal auf ein Kaltgetränk vorm Stadion trifft oder so, das klappt nicht immer, aber sonst kennt man sich ja eigentlich nicht. Und dadurch ist es halt dann schon ganz cool, wenn man so menschlich merkt, okay, man redet so ein bisschen auf einer Wellenlänge und muss da nicht so, wie wir auch schon gestern hatten, den Gast da so jedes Wort aus der Nase ziehen. Wie schon gesagt, wir nennen jetzt keine Namen.
Kann auch mal vorkommen, klar, dass du dann jemanden hast, wo du so ein bisschen nicht vorher weißt, wie der so ist nachher irgendwie, der zwar, weiß nicht, vielleicht in einer E-Mail oder via Twitter total cool war, aber dann halt vielleicht nicht so gut sprechen kann. Wen ich so als ein Evergreen habe und immer wieder irgendwie gerne spreche, ist Stefan von KBD in Sandhausen. Das war zum einen meine allererste Folge damals. Das war, wann war das? Das war am 18. August 2014. 17 Minuten 35 Sekunden ging die Folge. Stefan ist ja bei Sandhausen, wohnt dort auch, ist aber auch St. Pauli-Mitglied. Deswegen macht das ihn ein bisschen besonders, weil er halt irgendwie so beide Einblicke hat. Und er war dann auch wieder zufälligerweise der erste Gesprächspartner, als wir FCSP. Hamburg hatten, als erste Folge auch wieder Stefan. So, und wir haben jetzt diese Saison, also vor ein paar Wochen, zum ersten Mal gehabt, dass ich zu Stefan sagte, Mensch, Stefan, das ist immer toll mit dir, aber hast du nicht mal jemand anders da in deinem Dorf, der auch mal Bock hat, mit mir zu sprechen?
Steht ja auch nicht alleine da.
Und, ne? Genau. Und das hat er auch total eingesehen.
Klingel mal beim Nachbarn.
Genau, klingel mal beim Nachbarn. Und dann hat er halt da quasi Markus hervorgezaubert, der ein Fanzine macht, der Liga-Zwerg. Und fand ich ganz toll, dass es halt, also, ja, dass es da auch mal einen anderen gibt. Und, aber ich denke mal, nächste Saison werden wir auch wieder mit Stefan reden, bestimmt einmal. So, und das ist immer cool mit ihm.
Hoffentlich.
Was halt auch immer,
Was halt auch immer hilft, dazu kommen wir ja vielleicht später noch, dass es ja mittlerweile auch viele Erst- und Zweitliga-Vereine gibt oder auch teilweise Drittliga-Vereine, die selber Podcasts haben. Und die dann schon, wo das sind Leute sind, die, gut, auch da gibt es unterschiedliche Qualitäten in den Podcasts, aber die haben zumindest schon mal vor einem Mikro über ihren Verein geredet. So. Und das hilft dann halt schon, wenn die nicht das erste Mal wie im Verein gefragt werden, sondern sich halt irgendwie, weiß ich nicht, manche schaffen das jede Woche. Da bin ich auch mal fasziniert, wie die das machen.
Ja, also, macht ihr ja im Prinzip auch.
Ja, aber die finden sich ja, also das beste Beispiel Textilvergehen, wie oft die sich zusammenfinden,
ja, klar.
bei Fiebigs in der Küche. Oder auch der 1912 FM zu Holstein Kiel, die schaffen auch sehr gut, sehr regelmäßige Abstände. Der Padercast ist da sehr gut dabei. Der Eintracht-Podcast ist auch wöchentlich oder zweiwöchentlich. Also, die haben da schon teilweise sehr, sehr hohe Taktungen. Und das ist halt immer hilfreich, wenn das Leute sind, die da schon ein bisschen Ahnung haben.
Wie hoch ist denn da die technische Hürde bei Leuten, die da sonst mit Podcasts noch nicht so viel gemacht haben, jetzt über Twitter antworten, ja, weiß nicht, könnte ich mir vorstellen. Kriegt ihr die relativ schnell und einfach eingefangen? Was braucht man dafür, wenn man jetzt noch gar keine Ahnung hat, wie sowas funktioniert?
Also im Prinzip brauchst du nur Skype und ein Headset. Ich habe auch schon jemanden angerufen. Ich komme gerade auf seinen Namen. Ich weiß ja, dass er Lombardi mit Nachnamen heißt, aber das ist der Behindertenfanbeauftragte von Eintracht Braunschweig. Und den habe ich tatsächlich angerufen über Skype. Also
das habe ich
früher. Ich hab ihn mit Skype auf seinem Festnetz angerufen, so rum. Nee, ansonsten einfach, also ich habe auch auf dem Handy angerufen, die haben über ihr iPhone-Headset gesprochen. An sich braucht es nicht viel. Das ist natürlich dann für die Qualität jetzt nicht das Geilste.
Das ist so ein aber bisschen wie so 80er Jahre, das DRS gegen Dynamo Dresden ist das so ein bisschen. Das ist eine Telefonkonferenz übertragen.
Mit viel Rausch.
DDR1. Finde ich ganz charmant eigentlich. Hatte ich auch ein paar Gespräche, also quasi ein Telefon genommen, Freisprecher angemacht und dann das iPhone mit der Recording-Funktion nebengelegt. Eigentlich ziemlich cool. Aber eigentlich machen wir es halt, wie gesagt, mit Skype und Ich sag den Leuten immer so, hast du ein Smartphone? Mhm. Hast du die Skype-App drauf? Nee, dann bitte laden einmal und mir wird es völlig ausreichen, wenn du da einmal die weißen iPhone-Kabel-Kopfhörer ranmachst, dann hast du eigentlich schon alles, weil den Rest machen wir dann halt einfach. Okay. Ich habe auch schon mit Leuten gesprochen, die waren am Strand in, weiß nicht, Portugal. Liebe Grüße an Boris von
Düsseldorf. Ich wollte gerade sagen, das war der Düsseldorf.
Ja, genau.
Ja, jetzt habt ihr da wöchentlich wahrscheinlich im Schnitt ja zwei Sendungen, Pi mal Daumen. Wie viele Reaktionen kriegt ihr denn von Hörern? Und auf welchen Wegen?
Also es gibt auf der Internetseite, die wir schon genannt haben, FCS4 in Hamburg, jetzt eine Kommentarfunktion, die wird wenig bis gar nicht benutzt. Es sei denn, es sind irgendwelche Aufreger im Gespräch. Das wirklich, also eigentlich kommt, wenn dann, nennen wir es konstruktives Feedback.
Nicht gemeckert ist genug gelobt.
Genau. Oder halt so, ne, also dann gibt es, glaube ich, ich weiß gar nicht, im Podcatcher selber kann ich auch ein paar Rezensionen einsehen, die kommen wahrscheinlich über iTunes.
Okay. Also.
Oh, iTunes habe ich nachgeguckt, warte.
Feedbacks, ja, iTunes, genau wie bei euch. Bei der Hauptsendung gibt es natürlich irgendwie die Möglichkeit, auf iTunes halt gerne 5 Sterne zu geben für diese Podcast-Sendung, für dieses Format. Ansonsten kommt das meiste über Twitter rein, ganz einfach. Also auf Facebook gibt es mal so ein paar Likes und ich glaube, die Leute haben sich dran gewöhnt. Da kommt immer regelmäßig was Neues rein, die nehmen das so hin und freuen sich auch drüber, aber es ist halt so normal geworden, glaube ich. So. Ja. Und aber bei Twitter bekommst du auch mal so ein bisschen Feedback und wenn, vor allen Dingen mal, wenn das falsch läuft, wie das immer so ist im Leben.
Richtig.
Hallo? Das war aber hier gar nicht so und so, ne? Aber eigentlich immer sehr nett, ja.
Ja, und wir sind ja auch offen für, also, ne? Wir können garantiert auch noch, wachsen, was unser Format angeht. Ich habe zum Beispiel, also eigentlich finde ich es auch mal ganz schön, wenn ich so wirklich persönlich Leute kennenlerne. Ich erinnere mich dann eine Begegnung mit einem Fan in Aue oder einem Hörer in Aue. Ich habe jetzt leider deinen Namen vergessen, wenn du dich auch erinnerst, dann sei gegrüßt. Von dem ich diese Frage, die ich jetzt zugegebenermaßen mittlerweile nicht mehr ganz oft nehme, aber oft genommen habe, wie denn eigentlich die jeweilige Fanszene den FC St. Pauli so sieht. Also entweder er selber oder sein Umfeld oder so, der kann natürlich auch nicht mal für seine ganze Fanszene sprechen, aber das habe ich durch dieses Gespräch eben reingenommen, weil wir irgendwie auch über Twitter, ich bin auch nur bei Twitter, um Gesprächspartner zu finden, also ursprünglich, und mittlerweile finde ich es auch ganz nett da. Und da hatten wir uns irgendwie zusammengeschrieben, dass ich auch da bin und so, und man sich mal irgendwie kurz treffen kann, und dann sagte er halt, ja, er findet das alles ganz gut, aber er würde so, diese Frage würde er vermissen. Dann habe ich die eine ganze Weile da auch mit eingeführt.
Ich habe vor der Sendung nachgeguckt, iTunes-Rezension. Wir haben 112 Sterne oder 112 Mal hat jemand Sterne gegeben. Wie viel auch immer. Die meisten geben netterweise 5. Und wir appellieren natürlich auch gerne an dieser Stelle, macht das weiterhin. Und 47 Mal hat jemand tatsächlich eine Rezension geschrieben, also wirklich Text reingepackt. Und da ist bei euch auf jeden Fall noch Luft nach oben. Also der Appell geht raus, bewertet gerne die Vor- und Nachspielgespräche auch mit Sternen. Bisher 22 Mal Sterne, 7 Mal textlich rezensiert. Also das dürfen dann die das bei uns schon gemacht haben, gerne bei euch dann auch nochmal machen.
Eigentlich ist auch ziemlich einfach. Du gibst nur Millanton ein, bekommst beide, ja, und kannst beide bewerten. Das ist einfach
ein Traum.
Super. Also ein Abwasch quasi. Also
was wird mehr gewählt, vor oder nach dem Spiel?
Mehr gehört? Mhm. Kann ich nicht sagen. Also das ist ja auch immer so ein bisschen Voodoo quasi, die Reichweiten bei Podcasts irgendwie auszumachen.
Aber dieses Voodoo, sag doch mal Pi mal Daumen.
Ja, also wir sind so bei knapp 1000 pro Folge.
Okay.
Mal mehr, mal weniger. Natürlich auch dann abhängig, welchen Gesprächspartner wir haben.
Ja, genau.
Und wir haben ja jetzt auch so ein bisschen Prominenz schon da mit Tim Pritlauf und hier Ben Redelings.
Oder auch mal der Pressesprecher von Arminia Bielefeld, super geil irgendwie, den hole ich mir auf jeden Fall in der nächsten Woche auch wieder ran. Es ist halt geil, wenn du dann sowas hast, wenn ja auch mal jemand irgendwie so aus dem Nähkästchen plaudert und das auch gerne macht. Und das, da wo dann nicht irgendwie jemand quasi dazwischen ist, der das irgendwie noch mehr abblockt, sondern er selbst die Instanz ist, die weiß, was er sagen kann oder nicht. Und das trotzdem offen und ehrlich rüberkommt, finde ich. Also,
ich glaube, damit steht und fällt auch ganz viel dieser Reichweite. Ich glaube, der Hörerkreis im St. Pauli-Umfeld ist ja relativ beständig so. Da werden jede Woche ungefähr dieselben Leute die Folge runterladen oder halt nicht. Mhm. Aber wenn du dann jemanden hast vom jeweils anderen Verein, ja, der das in seinem eigenen Umfeld nochmal verbreitet, dadurch kriegst du dann natürlich mehr
Leute. Das ist halt relativ einfach auch zu sehen. Also ich beschäftige mich halt den ganzen Tag mit weiß nicht, Kommunikation, PR, Social Media mit Portalen und so weiter. Und wenn dann quasi da ein Blog ist, was unseren eigenen Eintrag bei Facebook teilt, siehst du, wie die Reichweiten nach oben schnellen. Das siehst du halt bei Lautern zum Beispiel auch. Wenn die was machen, dann hast du sofort irgendwie über 1000 Leute, die das halt, weiß nicht, so bei Facebook sehen und wo du auch weißt, das hören halt viel, viel mehr. Ne? Und da ist halt eine Wechselwirkung auf jeden Fall zu sehen. Also wenn der Gesprächspartner eine hohe Reichweite hat, werden wir auch mehr gehört.
Also wollen wir jetzt Kaiserslautern in der Liga belassen? Nein.
Aus diesen Gründen auf jeden Fall. Nein. Ja.
Ach, die Jungs von Wetzelgebabbel sind ganz nett.
Ja,
die sind super nett, ja. Die hatten wir damals auch irgendwann mal.
Ja.
Das war eigentlich ganz sympathisch.
Die sind echt
gut. Wie ist es insgesamt? Kriegt ihr viel Resonanz auch aus gegnerischen Fanszenen oder bewegt ihr euch eigentlich hauptsächlich in unserem Kosmos?
Wir sind da eher in einer Blase, also da kriegst du eigentlich so gut wie gar kein Feedback. Mhm.
Es sei denn, dein Gesprächspartner trägt irgendwas an dich heran, vielleicht aber. Ja, aber es hätte ja sein können, also so in der perfekten Welt hast du ja irgendwie so, keine Ahnung, St. Pauli Nürnberg, Hälfte der Hörer St. Pauli-Fans, Hälfte der Hörer Nürnberg-Fans, ist jetzt ein bisschen optimistisch, weil da natürlich die Bekanntheit nicht so groß ist, aber.
Also ich erinnere mich an einen, wir hatten ja auch eben schon Dresden als durchaus schwierigen Gesprächspartner. Ich hatte halt im Sommer 2016, da war ja ziemlich eines der ersten Spiele der Saison, war ja dann gegen Dresden in Dresden. Und mein Gesprächspartner war halt durchaus schwierig, aber halt der festen Ansicht, dass Fußball nun mal ein sexistischer Sport wäre und das würde auch mal so bleiben. Wer da Lust hat, kann da gerne mal rein, die Folge sind alle noch online. Und ich hatte mich halt zwischendurch unter anderem darüber mokiert, dass wir halt bei brütender Sommerhitze, also ich glaube, es war Ende August oder was, oder Mitte August, und es waren locker 30 Grad im Schatten, und wir wurden halt in diesem Gästezugangsbereich eingefercht mit Zaun rechts, links, bei brütender Hitze, ohne Möglichkeit irgendwie zu Wasser. Da sind die Leute teilweise kurz vorm Umklappen gewesen. Und dann kam halt ein Kommentar offensichtlich von einem Dresdner. Ich glaube, du hast mir das damals verlinkt, Michael. Dass ich mich nicht so anstellen sollte. Also es fielen, glaube ich, auch ein paar nicht so nette Begriffe dazu. Und das wäre schließlich Fußball und das müsste man ja abkönnen und so. Also das dazu, ne, wenn Kommentare kommen, dann sind die auch gerne mal ein bisschen kritischer. Also mein positivstes Feedback war mal quasi auf Gegnerseite, dass ich jemanden gesucht habe gegen Aue als Gesprächspartner und der Verein meinen Tweet geretweetet hat. Das fand ich super sympathisch. Zu sagen so, hier suchen irgendwelche Fans Gesprächspartner und wir sharen das einfach mal. Mhm. Das fand ich ziemlich sympathisch vom Verein.
Dabei ist das so einfach und dabei könnte das jeder Verein machen. Ne?
Genau.
Ja.
Ja.
Mhm. Mhm. Nun gut.
Ja, ich glaube, da ist einfach vielfach die Hemmschwelle noch sehr hoch. Entweder weil sie wirklich wissen, was Podcast genau ist. Das ist ja immer noch viele ein großes Mysterium, auch wenn ich irgendwie Leuten davon erzählt, dass ich das so hobbymäßig immer noch mache. Ist ja auch immer noch vielleicht mal wichtig zu sagen, dass das immer noch ein Hobby ist und deshalb vielleicht auch mal Folgen ausfallen können. Nee, und da einfach, dass sie ja keine Handhabe haben.
Ja, das ist das Erste, sag ich mal. Ne? Also sozusagen der Kontrollverlust. Da machen Fans irgendwas und das ist nicht in unserer Obhut das Ganze. Und das ist ja eigentlich bis auf hier bei St. Pauli eigentlich bei allen so.
Oh Gott, Fans gestalten den Fußball selbst.
Genau.
Was für ein Horrorszenario. Genau.
Fanpräsident.
Genau. Podcast und dann auch noch Ultra eventuell.
Ultra. Ich habe mal eine Frage.
Ja.
Wo wir gerade bei Vereinen wie Kaiserslautern waren. Nein, es hat nichts mit Kaiserslautern zu tun, aber vielleicht doch ein bisschen. Kann man Vereine noch abgrundtief scheiße finden, wenn man von anderen Vereinen eigentlich immer jemanden Gesprächspartner kennt?
Schwierig.
Was? Natürlich.
Ja, klar.
Ja, kommt auf den Verein an, finde ich.
Nee, überhaupt nicht.
Gerade Lautern ist ein Beispiel, da kenne ich inzwischen zwei, drei wirklich, wirklich nette Leute, aber nein, die können weg. Also, der Verein.
Ja, aber es tut mir immer um die Leute so leid.
Ja, ja, das hat
es. Deswegen meine Frage.
Das ist das Problem. Warte mal, wir hatten mal diesen Typen von 1860. Da war der Verein scheiße.
Und der Typ war ein Vollarsch. Alter. Der ging hier, gar nicht.
Wilde aber Maus 24 oder
wie? Wilde Maus
24. Ja, nee.
Blaue Maus. Fährt die nicht da draußen?
Die blaue 24,
glaube ich. Ja, irgendwie sowas.
Ja, den hattet ihr in dem Podcast? Ist das nicht der, der dann später sich durch diese
Artikel-Serie... Ja, 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 ja. Kompletter Volli.
Da haben wir uns auch schon mal nur abgelacht und abgeschlagen eigentlich. Wir haben uns mal nur gegenseitig da die Artikel von der Facebook-Seite hin und her geschickt, weil das so unglaublich unterirdisch war.
Nein, gut. Nein, aber auch mal auf Tims Frage zu antworten. Ja. Ich kenne inzwischen, und da würde ich tatsächlich sagen, bei jedem Verein in der ersten und zweiten Liga nette Leute. Und besonders viele nette Leute kenne ich einfach auch beim HSV. Und trotzdem gönne ich nahezu allen anderen 35 Vereinen. Ja gut, aber der extrem klappt immer am besten. Ich gönne allen, nein, nicht allen 35, aber zumindest 33, 34 anderen Vereinen gönne ich die Pest an Hals. Also das hat dann mit den Leuten dahinter nichts zu tun. Und wenn Yannick sagt, mir tun die Leute so leid, ja, aber irgendjemand muss ja absteigen. Es wird also drei Vereine in den Ligen, Relegation mal außen vor, geben, die einfach das Elend erleiden, die Saison. Und da kenne ich bei jedem Verein welche, um die es mir leid tun würde. Also mache ich mich dort davon frei. Und die Vereine finde ich weiter scheiße. Ich
meine, wenn du bei jedem Verein jemanden kennst, dann ist natürlich
praktisch. Also ich muss, Klammer auf, Heidenheim ist tatsächlich so ein Loch. Wir hatten da mal diesen Studenten-Fanclub oder sowas. Das heißt, da haben wir auch mal Leute gefunden.
Stufa wollte ich gerade sagen.
Aber ansonsten, und Heidenheim ist mir egal. So, aber alle anderen Vereine kenne ich nette Leute und trotzdem müssen drei absteigen und trotzdem finde ich die Vereine.
Ich habe ja eine Bekannte, das ist die Cousine von Marc Schnatterer, ne? Und ich bilde mir seit Jahren ein, die könnte mal was klar machen, dass ich mal mit Marc Schnatterer spreche irgendwie, aber ich glaube, das wird da nicht zukommen.
So, das war eine Presse.
Tim, deinem Idiom nachzufolgen, bist du doch Ur-Hamburger. Du kannst mir nicht erzählen, dass du keinen netten HSV-Fans kennst. Oder findest du
die Geschichte bei Tim ist ja noch viel komplizierter.
Da gibt es noch eine andere Thematik. Wir müssen reden. Aber ja, doch, klar, kenne ich, aber ja, also ich kenne halt nicht von jedem anderen Verein.
Ich bin ja auch in Hamburg groß geworden, mehr oder weniger, und ich habe total viele Freunde, die sind HSV-Fans schon immer gewesen. Und ich war damals der Einzige, so der St. Paulianer war, das war auch nicht mal ganz leicht irgendwie. Aber da sind super nette dabei natürlich. Und wir haben natürlich auch mal das Glück mit Twitter und wie man der einen Blog schreibt oder Podcast, das sind schon mal Menschen per se, die irgendwie so ein bisschen was tun und machen. Und nicht so einfach nur Fußball so konsumieren. So, und das, dadurch triffst du schon auf Menschen, die einfach ein bisschen cool sind, glaube ich, ganz einfach.
Ich meine, die lustige Begebenheit erlebt, da war ich auf einer DFL-Veranstaltung mit fanbeauftragten Kollegen, also alle fanbeauftragten Kollegen waren vor Ort, und im Prinzip mit den drei korrektesten Kollegen bin ich dann abends nach Hoppen gefahren, und dann haben wir ein Selfie von uns gemacht, und der eine war kalt, wir hatten alle Mütze auf. Und es war dann einmal St. Pauli, einmal HSV, einmal Hannover 96 und einmal Eintracht Braunschweig.
Du meinst,
kurz scherzhaft an dem Abend überlegt, ob wir es veröffentlichen sollen. Wir sind auch alle zu dem Schluss gekommen, kannst du ja bringen, aber es ist einfach Achse so.
Der Schönen geworden.
Ja, genau.
Danke. Ui, 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 ui.
Nein, also ich glaube schon, dass dieses Gesamtkonstrukt Twitter und Podcasts schon sehr für Verständnis und Sympathie gegenüber anderen Vereinen wirbt. Ja, absolut. Aber ganz so ohne Hass wäre doch doof.
Ja gut, also wenn
stimmt dir da völlig zu.
Wenn du sagst, du klammerst das Menschliche aus, dann ja. Wenn ich wirklich nur sehe, das ist ein anderer Verein, der vielleicht auch gerade über uns steht, den müssen wir überholen, damit wir vielleicht aus der ganzen Scheißnummer raus sind, dann kann ich das wieder, wenn ich das abstrakt betrachte, dann ja. Aber wenn ich an die Menschen dahinter denke, tut's mir leid.
Ja, ich differenziere das anders, glaube ich. Also ja, wenn ich an die Menschen dahinter denke, tut's mir für die unter Umständen leid.
Unter Umständen.
Das kommt auf die Menschen drauf an. Aber so Vereine, die mir tendenziell, oder anders, Vereine, wo jetzt nicht so der große Hass drin ist, sondern die mir einfach nur negativ egal sind, da spielt es vielleicht eine Rolle, was für Leute ich da kenne. So, keine Ahnung. Das sind vier Vereine, die mir alle gleich ungefähr egal sind und zwei davon steigen ab, dann bin ich wahrscheinlich dafür, dass die absteigen, wo ich weniger nette Leute kenne oder so. Aber ich trenne das schon auch. Meine Häme zwischen Menschen, die ich mag, und Vereine, die ich nicht leiden kann.
Es gibt so herrlich viele Facetten, wo man sich sein Weltbild bezogen auf die Vereine zusammenzimmern kann. Da lasse ich mich nicht durch Einzelpersonen.
Ja, genau. Ja, aber wie bildet man denn sonst, wenn man das nicht über Einzelpersonen macht, wie bildet man denn sonst Sympathien für einen Verein oder
Antipathien? Ja, wie hast du das vor 10 oder 15 Jahren gemacht? Da kannst du wahrscheinlich von 16 der 18 Bundesligisten einfach keine Fans, sondern hast nur so das Mediale mitgekriegt und fandst halt den einen Verein mehr scheiße als den anderen?
Ja, nö, gar nicht. Die waren dann alle egal einfach.
So richtig viele Egale habe ich halt nicht.
Nicht mehr wahrscheinlich.
Ja, aber das liegt nicht an den Einzelpersonen, die ich kennengelernt
habe. Damals haben wir uns ja irgendwie die Meinung gebildet, so wie artikulieren die sich quasi hier damals in der Gegengerade noch als Auswärtsfans? Oder wie treten die auf, wenn man zu denen hinfährt? Das war ja so, wie man sich dann eine Meinung bildet.
Wobei ich finde, da fließt auch, also bei mir zumindest, eine ganz große Portion Irrationalität rein. Es gibt Vereine, die fallen jetzt nicht durch besonders merkwürdige oder negative Außendarstellung der Fans auf, sondern die finde ich einfach so scheiße. Oder einfach so sympathisch.
Du meinst so wie Leverkusen oder so?
Ja, die fallen ja zumindest durch eine gewisse Seltsamkeit in Auftreten auf, manches Mal. Ja, aber keine Ahnung.
Die 10, die dann kommen,
so. Ja.
Aber sie spielen sehr guten Fußball.
Neuerdings. Du guckst keine gelesen in der Zeitung.
Herrlichen Fußball.
Aber wir schweifen ab, das stelle ich fest. Ich komme vielleicht nochmal einmal, wir haben eine Hörerfrage tatsächlich, beziehungsweise Yannick hatte nochmal nachgefragt, ob es Fragen gibt, und da kam vom Twitter-User Mermscan die Frage, was wir denn für Equipment empfehlen würden. Und da müssen wir, glaube ich, erstmal unterteilen nach, will man sowas wie die Vor- und Nach-dem-Spiel-Spiele Podcasts machen, dann braucht man Skype und gibt es da eine Empfehlung für ein Headset oder einfach irgendwas, was sprechen kann?
Also mittlerweile gibt es auch andere Software-Geschichten außerhalb von Skype, so wie Studio Link zum Beispiel, oder was hast du noch?
Naja, wenn ich mir den Namen merken
könnte. Also es gibt einige bessere Sachen, aber die Einstiegshürde bei Skype ist halt viel niedriger, deswegen nehmen wir Skype. Ich mache es auf dem MacBook Pro, du machst es auf dem Windows-Rechner, brauchst halt einen Laptop, wo Skype drauf läuft, und ein Recording-Plugin, was bei Mac wiederum $20 kostet und bei dir ist es kostenlos, glaube ich, irgendwie, ne?
Der M3-Skype-Recorder, ja.
Ja, genau. Und dazu halt irgendwie, eigentlich würden sogar so normale Headsets reichen, die beim Smartphone beigelegt sind. Nach oben hin ist natürlich immer alles offen, gar keine Frage. Ich selbst benutze Gaming-Headsets von Creative.
Habe ich auch.
Die nur 40 Euro kosten, die aber so in so Podcaster-Foren super, super gut abschneiden, und wo immer gesagt wird, so, die sind im Gegensatz zu Sennheiser, die 300 kosten, halt marginal quasi schlechter. Und ich finde die auch gut. Ich glaube, viel wichtiger ist einfach auch zu sehen, dass man halt eine Umgebung hat, die möglichst trocken ist, wie man sagt. Also sprich, die gut gedämmt ist und wie in meinem Fall vollgestellt ist mit Schuhen meiner Frau.
Also machst du das im Schrank?
Ich wollte gerade fragen. So ungefähr, ja. Also ich habe halt eine Podcast-Ecke, die ist ein bisschen skurril. Vielleicht muss ich davon mal echt ein Foto machen. Das ist im Prinzip eine Abseite, wo ich reinspreche, wo die Schuhe meiner Frau stehen.
Fantastisch.
Und das ist halt so trocken und so gut, dass es halt so gut funktioniert. Und ich kann auch vor allem im Stehen dann Podcast nicht sitzen, nicht gerne beim Arbeiten.
Max Jakob Ost?
Bitte?
Wie Max Jakob aus dem Rasenbund, der
macht auch. Auch echt? Ja, also ich arbeite den ganzen Tag am Stehen vom Rechner am liebsten.
Noch kurz nachgeliefert, die Plattform, die ich vorhin meinte, ja. Ist Zencaster.
Okay.
Haben wir jetzt neulich mal ausprobiert für einen anderen Podcast. Das lief eigentlich ganz gut. Müssen wir jetzt auch mal gucken, aber es gibt eine ganze Reihe auch Lösungen, die halt ohne zusätzliche Software auskommen inzwischen. Das war halt bei Zencaster halt auch der Charme, dass du es im Browser auch nutzen kannst. Das heißt, wenn du Gäste hast, mit denen du reden willst, müssen die eigentlich nur auf einen Link klicken.
Genau.
Und dann.
Ja. Also ich finde immer, die wichtigste Frage beim Podcasten ist, mache ich das über quasi Distanz oder bin ich mit mehreren Leuten irgendwo in einem Raum oder gehe ich halt outdoor? Das ist auch nochmal so eine Sache halt. Es gibt so Podcast-Formate, die halt irgendwie so wie Radioreportage funktionieren. Und generell sei da mal das Forum Sendegate empfohlen, was so, wo sich die Podcaster treffen, was zum Teil sehr nerdig ist. Mike hat mir das auch schon bestätigt. Aber trotzdem sind da sehr viele echt nette Menschen, die man mal dann auch fragen kann, wie man so loslegen kann oder halt irgendwie den Thread findet, wo man halt so den Einstieg findet dafür.
Wobei ich generell irgendwie immer, wenn so Fragen kommen, finde, einfach machen. Wenn man ein Smartphone hat, kann man anfangen, irgendwie Audio aufzuzeichnen. Ja. Und ich finde persönlich die Audioqualität gerade am Anfang nicht das Zentrale, sondern irgendwie Inhalte und was erzählen können und mit anderen Leuten darüber reden wollen und dann so langsam ins Thema finden, weil das ist ja auch keinem geholfen, wenn man irgendwie 300 Euro in Hardware steckt, zwei Podcasts aufzeichnet und dann merkt, das ist nicht mein Ding.
Genau. Content ist auch da
King. Sebastian, sag doch mal kurz, was wir hier stehen haben. Was machen wir hier?
Wir haben einen Tascam-Mehrspurrekorder und inzwischen drei Rode-Mikros. Ich sehe gerade den Namen nicht, ist aber auch, glaube ich, nicht so zentral. Rode NT2A. Die sind schon ein bisschen teurer, sind eben auch für Audioaufzeichnungen in größeren Räumen zumindest mitgedacht, funktionieren für uns ganz gut, weil man eben auch durch verschiedene Konfigurationen mit denen unterschiedliche Sitzsituationen ganz gut abholen kann. Ist aber eben schon ein bisschen teureres Equipment. Wobei, wenn ich mir jetzt angucke, was Max so inzwischen, Max Jakob Ost, du hast ihn ja irgendwie Spiel gebracht. Da macht es halt noch näher an Studio-Equipment. Wir haben halt hier so ein bisschen die Situation, dass wir versuchen müssen, es schnell aufzubauen, relativ schnell wieder abzubauen. Aber
gut, der Mann will ja auch irgendwann sein Hobby zum Beruf machen, von daher.
Ist ja schon halb dabei, genau.
So, und dann, bei uns ist es so, wir haben dann eine große MP3-Datei, die packe ich einmal in Order City, bearbeite sie nach, schneide dann nochmal Tonschnipsel rein und jage das Ganze dann einmal über Auphonic und packe es dann in den Übersteigerblock. Bei euch läuft das ähnlich?
Auch Order City erst. Zum Schneiden und Intro und Outro einfügen und dann sind wir bei Polygy. Das
ist alles erklärt. Also ich schneide auf dem Mac im GarageBand die Rohdateien, die aus Skype rausfallen, aus dem Recorder. Und dann haben wir das große Glück halt, dass wir da quasi diesen Anbieter Polygy haben, die ja ein Anbieter sind, die A Website-Struktur zur Verfügung stellen, aber auch dieses ganze Geraffel, was zum Podcast dazu gehört, irgendwie abdecken. Sprich, ich gebe einfach in Masken Metadaten ein, ich gebe Text ein, ich kann das verschlagworten, ich gebe dem Ganzen irgendwie einen Sendungstitel und was zum Beispiel, also Auphonic, ein Anbieter aus Österreich, ganz wichtig für Podcaster, wo man halt so Dateien durchjagen kann, um Störungsgeräusche rauszufiltern, ist da schon mit drin.
Ah, okay.
So, das heißt, die sind sehr convenient. Am liebsten wäre mir immer noch, das sage ich auch immer wieder zu Tim Pritlove, der ja auch vom Podcasten lebt, sowas out of the box zu haben. Also gib mir einfach irgendwie einen Kopfhörer und ich drücke einen Knopf und dann spreche ich einfach nur. Und man ist später fertig, gibt's irgendwie noch nicht. Das heißt, es ist immer noch viel Arbeit, aber es wird immer besser.
Wir haben ja, genau wie ihr auch, einen Spendenbutton auf der Seite. Da haben wir jetzt eben diese 300-Euro-Mikros gekauft. Und die Kosten, die bei uns zusätzlich noch kommen, sind zum Beispiel solche Sachen wie Auphonic, wo du jetzt sagtest, bei euch mit drin, das finanzieren wir damit. Bei euch läuft es ein bisschen anders. Also wir haben ja die ganze Hardware, die hier ursprünglich mal stand, kam von der AFM, also von daher, der kann man gar nicht genug danken. Bei euch wird die Infrastruktur, die über Podigy kommt, jetzt von der AFM bezahlt?
Genau, seit 2-3 Jahren ist der Deal halt so, also weil die es ja auch nochmal selbst in Hosten als Zeitverwertung sind dankbar dafür und übernehmen halt diese Kosten, ja, die da fürs Hosting und so weiter für die Infrastruktur anfallen. Das ist im kleinen dreistelligen Bereich. Aber ich möchte sie aber auch nicht selbst tragen, weil ich schon die Zeit investiere und wenn davon möglichst viele profitieren, ist es okay. Ich habe auch keine Lust, irgendwie dann immer aufzurufen für Spenden und so weiter. Das ist, also wir haben diese Spendenbutton, man kann die auch betätigen. Aber letztendlich, die Sachen, die bei uns vorhanden sind, haben wir eh irgendwie, das ist für uns so eine Investition gewesen, Headset und Rechner, weiß ich nicht. Ich habe meinen Rechner sowieso. Ja, wichtig ist mir, dass diese Infrastruktur getragen wird. Das macht die AFM und ja, dafür bin ich auch dann auch ziemlich dankbar.
Absolut. So soll das sein. Einer der Gründe, warum wir gesagt haben, kommt doch mal vorbei oder warum ihr gesagt habt, können wir mal vorbeikommen, ist, das ist immer noch verdammt viel zeitlicher Aufwand, wenn man das auf nur 4 Schultern verteilen muss. Wie würdet ihr euch denn wünschen, dass das nächstes Jahr aussieht?
Willst du, weil, oder soll ich das erklären?
Mach durch.
Genau, also ich habe mich ja zugegebenermaßen mittlerweile mehr reingefuchst, was auch dieses ganze Postproduktische angeht. Habe vorher immer nur schön meine MP3-Datei dem Michael geschrieben, der hat dann das gemacht, oder die damals, glaube ich, auch mal ganz am Anfang noch. Und mittlerweile kann ich halt auch dieses ganze Schneiden, Intro reinschneiden, Outro reinschneiden und auch diese ganze Produktion, auch Promo mittlerweile. Da muss ich noch ein bisschen genau lernen, wie Promo-Texte gehen, aber das klappt alles irgendwie. Das habe ich eben mittlerweile für meine Produktion schon abgenommen. Aber wie du schon sagst, trotzdem ist es halt, wie haben wir eben gesagt, eine Folge liegt bei ungefähr 3-4 Stunden. Wenn du eine englische Woche hast, hast du deine 6-8 Stunden vielleicht innerhalb von 3-4 Tagen, wenn du beide Folgen zufälligerweise dann machst. Also wir haben ein Google-Dokument, über das wir uns absprechen, wo wir dann halt reintragen, ne, also es laufen Nummer vorne, deshalb wissen wir ungefähr genau, wie viele Folgen wir bis jetzt haben und wie viel davon funktioniert haben, wie viele nicht. Unsere Gesprächspartner stehen da drin, dass wir auch übergucken können, hey, wen hatten wir denn schon mal da, wen können wir wieder ansprechen, wann wir das aufgenommen haben und wer das macht halt logischerweise. Und da ist halt momentan immer noch so, dass ich die Auswärtsspiele mache, wo ich hinfahre und Michael die meisten Heimspiele macht.
Ich halt immer da bin, genau.
Genau. Also Heimspiele bin ich auch immer da, das hatte ich eben noch gar nicht bei der Vorstellung gesagt, ich stehe auf der Süd momentan. Aber das hat sich halt so eingespielt. Aber trotzdem wäre es halt schön, wenn sich noch 1-2 nette Menschinnen finden würden, die da Lust drauf haben. Wir würden da garantiert auch die ersten Gehversuche so begleiten und wie bei mir damals auch einfach sagen, hier nimmt's einfach auf, schick uns die Datei, einem von uns beiden und den Rest machen wir erstmal und dann würden wir so nach und nach die weiteren Schritte da hinzufügen. Aber es ist einfach, wenn wir wirklich einen Anspruch haben, und den haben wir ja einfach auch, zu sagen, wir möchten möglichst viele von diesen, wie wir eben gesagt haben, 70 Gesprächen, die es sein können innerhalb einer Saison, es sei denn, wir kommen irgendwann mal im Pokal weiter als gedacht. Du hast ja immer noch den großen Traum, dass wir darüber international spielen.
Absolut. Da möchte ich Kalle mal sehen, was der dann dazu sagt. Und
eigentlich wollen wir ja irgendwann mal
den mäßigen Zweitligisten der internationalen.
Mit Finn mal podcasten, ne?
In
der ersten Runde Qualifikation. Ach, egal.
Okay. Ich fände es mega spannend, dass wir uns podcasten. Wobei wir das ja schon gemacht haben mit dem Herrn und der Dame von...
Da kommen wir gleich noch zu, genau.
Achso, das kommt gleich noch, okay. Genau, also es wäre halt schön, wenn da jemand Lust hätte, sich dann noch dran zu beteiligen. Ist, wie wir gerade schon ja ein bisschen erklärt haben, an sich keine große Hürde, das mitzumachen. Ist halt ein bisschen zeitlicher Aufwand. Und fertig ist die Kiste.
Genau, also wir suchen noch 1-2 Leute, die mitmachen bei uns. Ich hätte es auch super gerne, dass mal Frauen mit Frauen sprechen über Fußball, vorher, nachher. Vom Aufwand her, Janik und ich übernehmen die Produktion auf das Ganze. Also derjenige muss wirklich nur sprechen, ein bisschen Text abliefern, das ist wirklich überschaubar. Ich war sogar vor 2-3 Jahren so weit, als du nicht dazu gekommen bist, dass ich irgendwie so Videos aufgenommen habe, richtige, sag ich mal, Anleitungen, Tutorials und so weiter. Das machen wir auch immer noch. Das heißt, wir holen die Menschen da auch ab, die das machen wollen. Wichtig finde ich immer, dass man sich mit dem Verein auseinandersetzt, dass man wirklich drin ist irgendwie und das versteht, was hier passiert. Dass man das kulturell versteht, was hier passiert, dass man sich sportlich auseinandersetzt und meinetwegen auch, ja, die wichtigen Blogs liest, die man so kennt im Umfeld, bei Twitter ein bisschen aktiv ist. Und vor allen Dingen Lust hat zu sprechen mit anderen Menschen, das finde ich ganz wichtig. Und was ich richtig gut finden würde, dass mal jemand dabei ist, vielleicht von USP zum Beispiel auch, oder aus dem aktiven Support dagegen gerade, oder was nicht, Nordblock zum Beispiel.
Oder ein Allesfahrer wäre schon cool, dann könnten wir viele Auswärtsspiele besser abdecken.
Genau, also einfach Interesse ist schon mal super gut und wie gesagt, technisch ist das alles ziemlich lösbar, das Ganze. Und ja.
Wo meldet derjenige oder diejenige sich am besten und am schnellsten?
Wir sind beide auf Twitter, ne?
Also, ja, aber über die normalen Millanton-Kanäle, die wir ja alle quasi parallel beackern, kann man uns erreichen. Also Millanton beim Twitter oder über Facebook oder halt, wie gesagt, die persönlichen Kanäle von Yannick und von mir auf Twitter.
Das geht ja, alles. Und wer gar nicht bei Twitter ist, der kann sich auch gerne bei uns im Blog melden und wir leiten das natürlich entsprechend weiter.
Ja, kann auch einen Fax an die AFM schreiben. Sonst oder so.
Sehr gut. Ja, ich hoffe, dass sich da jemand findet. Also ich habe das ja am Anfang eben auch gemacht, habe es irgendwann zeitlich einfach nicht mehr geschafft und es hat mir einfach auch immer echt viel Spaß gemacht, mich da in den anderen Verein und dessen Fanszene reinzudenken, da so ein bisschen vorher zu gucken, was ist denn da gerade Thema, worüber kann man mit demjenigen reden und das kommt dann halt alles mit der Zeit.
Und es ist halt auch wirklich eine oft schöne Sache, mit den Fans der anderen Vereine dann zu sprechen, weil das Feedback im Gespräch, was man kriegt, das finde ich oft auch total interessant und das sind ganz oft total nette Gespräche. Ich habe es am Anfang 3-4 Mal gemacht, aber es lohnt sich eigentlich. Es ist, macht halt Spaß.
Also ich will auch nicht, dass es aufhört. Ich will nur, dass es halt ein bisschen weiter verteilt also ist. Ich würde zum Beispiel gerne nicht jedes Heimspiel vorher nachher besprechen, vielleicht jedes dritte. So, und das wäre schon mal toll, dann ja, das auf mehrere Schultern zu verteilen und dann haben wir dann alle zusammen ein tolles Projekt.
Genau, also das ist die gute Nachricht, wir machen das weiter.
Ja, wir machen das weiter, aber ich würde schon ganz gerne das ein bisschen weniger machen.
Ja.
Und ich bin schon mal total froh, dass Yannick mittlerweile auch produzieren kann. Das ist total wichtig. Weil vorher hing immer alles an mir und wenn ich mal ein paar Wochen im Ausland war oder so, dann habe ich irgendwie am Arsch der Heide irgendwie produziert, was irgendwie auch nicht so in der Sache ist, finde ich. Das heißt, momentan kannst du produzieren, ich kann produzieren. Wenn irgendwann nochmal ein Dritter produzieren kann, ist auch super. Und wenn vier, fünf sprechen können, dann haben wir irgendwie ein Setup, was total gut ist.
Wo du gerade sagst, Dritter und produzieren und so.
Ja.
Wir haben jetzt noch gar nicht so gesprochen, dass wir ja schon mal einen Mitstreiter hatten. Also, Alex ist jetzt gerade offiziell noch dabei, hat aber schon gesagt, dass er es auch aus zeitlichen Gründen zum Ende der Saison auch beenden wird. Der hat aber auch durchaus einige Gespräche übernommen.
In den letzten drei Jahren.
Genau, nicht so viele wie Michael und ich, aber das durchaus auch. Wir hatten auch mal ein kurzes Intermezzo mit einer weiblichen Podcasterin, die sich da so versucht hat, aber das relativ schnell dann auch, glaube ich, in beidseitigen Einvernehmen ist es, glaube ich, dann auch sehr, sehr schnell bei ein oder zwei Aufnahmen geblieben. Und ja, also das nur der Vollständigkeit halber.
Alex habe ich gerade
nicht immer alleine waren.
Alex habe ich in Aue getroffen an der Stelle auch. Schön
gemacht. Ja, ich habe ihn mal in Bochum getroffen.
Alex wäre ich super gerne dabei weiterhin, weil er so eine geile Podcast-Stimme
hat. Der hat eine geile Stimme.
Und so eine geile Gesprächsführung.
Der hat so richtig dieses Nordische dann noch viel mehr drin, als
wir hier auch aus der gekommen sind. Was mir auch wirklich wichtig ist oder uns wichtig ist, also Yannick und ich sind so ein eingeschworenes Team mittlerweile. Wir wissen genau, wann wir wie miteinander reden müssen und es klappt immer sehr gut. Wir brauchen auch jemanden, der wirklich zuverlässig ist. Also wenn jemand sagt, ich mache das Ding irgendwie in 8 Wochen, dann ist das halt so. Und wenn er das nicht kann, sollte er frühzeitig Bescheid sagen. Also auch eine Zuverlässigkeit ist, finde ich, wichtig, weil das ist für uns alle Spaß. Und wenn du auf einmal merkst, so, das klappt gerade nicht, dann ist es halt doof irgendwie. Wenn
das so, also klar kann das mal sein. Ne? Also wie gesagt, das ist ja für alle immer noch ein Hobby und irgendwann ist ja auch mal ein Privatleben vielleicht im Weg. Aber so dafür gibt's halt dieses Dokument, ne? Dass du dann frühzeitig gucken kannst, aha, da bin ich dran. Dann kümmere ich mich, also meistens kümmern wir uns so, also ich kümmere mich meist so 2-3 Wochen vorher,
ja,
um einen Gesprächspartner, mal geht's schneller, mal dauert's ein bisschen länger, schreibt man mal nur 2-mal hinterher, weil man sich da auch schon mal gesprochen hat, oder auch mal 3-4-mal, um das ein bisschen zu erklären, was es überhaupt ist. Und dann hat man eigentlich eine relativ sichere Planungssicherheit. Also, ich hab dieses Jahr zum Beispiel direkt, als der Spielplan raus war, habe ich so schon mal grob alles eingetippt gehabt, was wann ansteht. Ohne die genaue Terminierung natürlich, aber dass man da schon mal gucken konnte, hey, worauf habe ich den Bock, wer ist denn überhaupt da? Ich bin auch mega gespannt, wer nächstes Jahr aus der dritten Liga raufkommt. Noch gespannter bin ich, wer aus der ersten Liga runterkommt. Und dann muss man sich dann auch wieder neu reinfuchsen, gucken, wen man da als Gesprächspartner findet.
Sven.
Irgendein Scherz mit Andreas Fischer kam mir gerade in den Sinn. Gesprächspartner, erste Liga, wer runterkommt und so weiter. Habt ihr, ja, egal. Machen, rausschneiden.
Oh, ja, das habe ich gehört. Lassen wir. Wir haben gesagt, dass ihr, oder als wir gesagt haben, wir machen diese Sendung mit euch als Gästen, dass es dann ja eine super Idee wäre, generell mal über Podcasts zu sprechen, die wir so hören. Das habe ich vorhin schon gefragt. Sven hört nur den Müller-Ton.
Frei nach Renald Koch.
Er kennt nur den Übersteiger.
Er kennt nur den Übersteiger.
Das war Heinz Weisenhardt.
Jetzt weißt du ja auch, wie du zumindest auch die Vor- und
Nachgeschichte. Ich hätte auch Heinz Weisenhardt gesagt, ich habe es vorhin im Übersteiger aber nachgeschlagen, weil ich keinen Scheiß erzählen wollte.
Mit dem Gag, der von langer Hand.
Das war aber auch schon 91 oder so. Das war okay. Heinz Weisenhardt, glaube ich.
Na gut, dann.
Ernsthaft? Oh, ich denke mal nach.
Na egal. Und wie hörst du denn den Müller-Ton eigentlich? Hörst du ihn denn zumindest tatsächlich? Oder?
Immer noch auf Schellack oder...
Ich würde sagen, ich höre 3/4 der Folgen. Wie ich den höre, ja. Ich habe mittlerweile auch so ein Smartphone. Ich bin damit tatsächlich nicht so firm. Das Wort Nerd fiel ja hier in der letzten Zeit auch mal. Ich muss sagen, teilweise konnte ich nicht so ganz folgen, was so die technischen Feinheiten von solchen. Ich bin begeistert und fasziniert. Toll, dass ihr das macht, aber ich habe so ein Telefon und dann lade ich mir das runter und höre das irgendwie so in meinem.
Also bevor wir heute halt nach Hause gehen, spielen dann wir auf jeden Fall noch unsere Gespräche bei dir rein.
Und dann kommt das irgendwie.
Aber es hat sich immer noch nicht durchgesetzt, dass Herr Fanladen den Müller-Ton mal auf der Auswärtsfahrt über den Bus abspielt. Enttäuschenderweise.
Um Gottes Willen.
Also, da möchte ich im Bus sitzen, im Korkentuch.
Dann bist du das letzte Mal mit
den korrespondierenden Getränken.
Du hast okay. Übrigens völlig recht. Es hat tatsächlich Renald Koch gesagt, das Zitat von Heinz Weisner ist das einzig relevante Fanzine.
Danke. Ich habe es tatsächlich auch extra nachgeguckt.
Ich finde, dass der eine Deck
von Ronny Littmann schon wieder besser. Nein, das ist
mein Wasser.
Ich hätte auch gesagt, Heinz Weisner eigentlich, aber gut.
Nee, Conny Littmann ist ja, ihr habt ja gar keine Ahnung, ne?
Soll ich dir, das hat er mir zugerufen, ja. Hinter der Haupttribüne damals noch, da kam er irgendwie gerade aus, ich weiß nicht, dem VIP-Bereich und ich war am Übersteiger verkaufen und dann warf er mir das entgegen. Aber gut, lassen wir das. So, also du hörst nur den Müller-Ton.
Genau.
Was ja auch schon mal gut ist.
Was ja immerhin schon mal eine Grundlage ist, genau. Tim, so ich weiß noch, dass du vor 2-3 Ausgaben kamen wir mal auf das Thema und hast du gesagt, ich muss mich mal in die deutsche Fußball-Podcast-Landschaft einarbeiten. Hast du das inzwischen getan?
Nicht so wirklich, aber ich höre ganz unregelmäßig, es gibt natürlich von Spielverlagerung gibt's einen Podcast, der aber nur leider sehr unregelmäßig erscheint. Gibt's inzwischen aber auch auf Englisch, den habe ich letztens gehört mit über Man City und Liverpool und so, das höre ich ganz gerne. Dann höre ich sehr gerne, aber ich kriege es einfach Zeit, wenn ich in Textilvergehen, den Podcast, den mag ich irgendwie gerne. Ich weiß auch nicht, da irgendwie...
So ein bisschen das Urgestein der Vereinspodcast.
Ja, aber irgendwie, genau, also irgendwie hängt da, weiß nicht, verliert sich mein Ohr da irgendwie immer, auch wenn...
Dieser netten Küchen...
Ja, genau, das ist irgendwie so...
Ja, und der Berliner Schnack und so, das ist halt auch ganz schön anzuhören.
Ja. Genau, das also ist tatsächlich... Und dann höre ich natürlich den Millerton. Vor dem Spiel, nach dem Spiel, vor allem vor dem Spiel, als Vorbereitung zum Heißmachen, höre ich das ganz gern. Ich fand jetzt den Union, dieses vor dem Spiel fand ich sehr gut. Was mir auch sehr gut gefallen hat, war das Vorgespräch mit, ich weiß gar nicht mit wem das war, für Darmstadt 98 jetzt in der Rückrunde.
Jo, ja, wir machen so viel.
Weiß keiner mehr genau.
Wahrscheinlich einer von hoch und weit, ne?
Würde ich jetzt
kann sein.
Also bei Darmstadt weiß ich nur, hoch und weit.
Ich hab's nur im Ohr und als Erinnerung habe ich gedacht, Mensch,
war das nicht der Kickshoot-Block? Ich weiß auch nicht mehr. Egal.
Das kann gut sein, der ist aber auch Teil des
Podcasts. Ja, der ist
auch Teil. Hm. Alles eine Suppe. Genau. Aber ich meine, damit ist meine Zeit auch fast schon
erschienen. Okay, das verstehe ich. Sebastian.
Genau, ich höre den Millerton und die vor dem Spiel, nach dem Spiel Sachen, wobei ich zugeben muss, ich höre euch viel zu selten, weil ich es irgendwie immer nicht unterkriege, weil so, keine Ahnung, Zeit mehr ist.
Dabei versuchen wir doch die halbe Stunde immer einzuhalten.
Ich höre tatsächlich auch lieber die vor dem Spiel Sache, was auch daran liegt, dass unsere Spiele ja meistens irgendwie nicht so wirklich
schön sind. Das ist aber sportlich, mit der können wir nichts für.
Nee, das war auch kein Vorwurf.
Deswegen war auch meine Frage, ob vor dem Spiel mehr gehört wird als nach dem Spiel, okay. Weil ich manchmal denke,
nach Siegen wird besonders gerne gehört.
Ja, oder wenn irgendwas besonders passiert ist, aber was weiß ich, das 1-1 gegen Sandhausen.
Ich glaube, das geht so parallel mit uns. Wir freuen uns vor dem Spiel, aber auf das Spiel irgendwie so. Das ist so ein bisschen Euphorie und da kann man ja gewinnen und hinterher ist man dann ein bisschen geknickt. Das ist so, wahrscheinlich
geht ich mache
so
tatsächlich auch die Vorgespräche lieber als die
Nachgespräche. Ich finde aber auch tatsächlich dieses Reden über den anderen Verein dann noch interessanter, weil es noch ein bisschen abstrakter ist. Es ist nicht so diese Spielanalyse-Sache, sondern es ist halt so ein bisschen eher, was glauben die, wie ihr Verein auftritt, so das
finde ich. Ich glaube, das ist schon mehr im Fokus dann das vor dem Spiel wahrscheinlich irgendwie so, weil alle nochmal hören wollen, wie das da gerade so ist und auch persönliches hören wollen und hinterher, ja, gutes Spiel. Also, wie es ausgegangen ist, wir kennen schon den Gesprächspartner und hören nicht rein, weil wir gerade vielleicht eins verloren haben.
Ich rede ja halt auch total ungern über Fußball an sich, so, deswegen finde ich nach dem Spielgespräch immer dann spannend, wenn es irgendwelche drumherum Geschichten gab, so, keine Ahnung, wenn man über die Choreo diskutieren kann, wenn da irgendwas im Gästeblock vorgefallen ist.
Wenn Fahnen geklaut werden
wollen. Deswegen, zum Beispiel, ja. Deswegen machen wir ja auch nach den Spielen Dinger nicht, wenn wir nicht da waren, weil es macht überhaupt keinen Sinn, das nur im Fernsehen zu sehen. Dann reden wir über taktisch, also das bin ich jetzt auch nicht. Also,
ja, du kommst natürlich auch irgendwann an die Grenzen dessen, was du da vermitteln kannst, weil ich glaube zum Beispiel bei dem nach dem Spiel Kiel Gespräch, nach dem Hinspiel, habt ihr, glaube ich, sehr zeitnah aufgenommen. Ich weiß es nicht mehr genau. Und
Weiß ich auch nicht mehr.
Es war halt dieses hochemotionale Fahnenklau-Ding. Und dann kam ja noch diese Geschichte dazu. Vor dem Spiel wurden Sachen geklaut und das war noch gar nicht so richtig aufgeklärt. Und das ist dann natürlich auch mal, je nachdem, wann du es aufnimmst, hast du da mehr oder weniger Input, den du dann auch in das Gespräch reinbringen kannst.
Ja.
Also wir sehen auch, oder ich sehe immer zu, dass das immer ganz schnell auch passiert nach dem Spiel. Weil wenn das Spiel Samstag war und ich rede Mittwoch mit jemandem drüber, ist es eigentlich schon egal eigentlich fast. Also ich gucke immer, dass ich eigentlich, wenn das Spiel Samstag, Sonntag war, auf Montagabend dann auch spreche mit denjenigen.
Ja, so 2-3 Tage maximal.
Diese Woche wird super geil sein. Union irgendwie samstags um 13 Uhr und ich spreche Sonntag um 14 Uhr mit Tim und mit Daniel. Alles schon super eng getaktet diesmal. Der war auch daran, dass die beiden nicht anders können. Ja.
Habt ihr schon mal ein Gespräch gehabt? Also ich glaube nein, aber es wäre doch mal spannend mit demjenigen an der Hand quasi, also vor Ort, live.
Ich hatte das mit den Kielern überlegt, weil die tatsächlich beide in Hamburg arbeiten.
Ah.
Hat sich aber dann irgendwie auch aus organisatorischen Gründen nicht ergeben. Aber könnte man, da die ja wahrscheinlich in der Liga bleiben werden oder aufsteigen, man weiß es nicht.
Lustigerweise ist es aber auch so, dass wenn du neue Gesprächspartner anfragst, dass die diese romantische Vorstellung haben, man trifft sich ja irgendwo. Und dann sagen sie, ich bin aber gar nicht da. So, musst du aber auch gar nicht. Musst nur Skype haben. Die meisten denken, das ist halt so persönlich. Was ja auch dafür spricht, dass die Qualität der einzelnen Folgen irgendwie so rüberkommt, als wenn man vielleicht irgendwie auch zusammen wäre, irgendwie so ein bisschen. Aber tatsächlich würde ich auch mal so Gespräche in der Domschenke machen, am Tresen.
Oh. Beim vollen
Aspekt. Da kommen wir ja gleich auf so Podcasts, die das, dieses Konzept fahren.
Ja.
Gut, Sebastian. Außer dem Melanton.
Außerdem Melanton höre ich noch eigentlich jede Folge vom Rasenfunk.
Oh ja, das habe ich vergessen.
Das Pflichtprogramm, ja.
Mein einziger Zugang zur Bundesliga. Außer zwischendurch mal irgendwie Sportschau gucken, aber sonst kriege ich die eigentlich nicht mehr mit, aber darüber sehr gerne. Die haben ja auch, oder Max macht ja auch diese Nebensendung, ich vergesse immer.
Tribünengespräch und Kurzpass.
Genau, Tribünengespräch ist für mich insgesamt, glaube ich, das beste Fußball-Podcast-Format in Deutschland im Moment, zumindest von denen, die ich mitkriege. Dann höre ich eigentlich immer Colinas Erben, wobei ich da, obwohl die irgendwie sehr selten gesendet haben, in letzter Zeit ein bisschen hinten dran war.
Wobei, lass uns mal bei dem Rasenfunk ganz kurz, erklär mal kurz, was das ist.
Rasenfunk oder das Tribünengespräch?
Sowohl als auch.
Okay, Rasenfunk ist im Prinzip der Versuch, dem Doppelpass eine fußballerische Alternative gegenüberzustellen gewesen.
Niveau und Inhalt hinzuzufügen.
Genau, also es geht um das, was auf dem Platz passiert und nicht um die Frau von Lothar Matthäus. Max, der das moderiert, hat in der Regel 2, manches mal 3 Gäste, mit denen er über den letzten Bundesligaspieltag spricht, immer sehr zeitnah, also ich weiß nicht, wann die immer exakt aufzeichnen, aber es ist meistens irgendwann zwischen Sonntagabend und Montag früh. Immer ungefähr 2 bis 3 Stunden Gespräch, die betrachten die einzelnen Spiele. Es gibt meistens einen Fokus auf irgendein Thema, auch in Abhängigkeit von den Gästen. Das sind meistens entweder auch Podcaster oder Journalisten, die eben einen Bezug zu einem der Vereine haben. Und es ist eigentlich immer sehr hörenswert. Es gibt immer am Ende der Hin- und der Rückrunde den Rasenfunk Royal, wo er sich dann nochmal mit Leuten zu jedem Verein austauscht. Ich weiß nicht, das waren jetzt, glaube ich, 18 oder 20 Stunden in der Winterpause. Das ist enorm viel. Man kann sich da dann auch nur den Verein rausgreifen, den man selber spannend findet. Aber es ist halt dann auch immer sehr viel Tiefe drin. Deswegen höre ich das extrem gerne. Und das Tribünengespräch ist eben der versucht dann abseits der Regelmäßigkeit sozusagen Themen mit einzelnen Gästen oft auch oder mit speziellen Gästen anzusprechen, die eben sonst zu kurz kommen. Ich weiß nicht, er hat Ralf Gunisch, den wir ja auch schon hatten zu Gast, er hat mal mit einem anderen Spieler gesprochen. Neulich ging eine Sendung rum zum Thema psychische Erkrankungen, Depressionen, Fußball mit 2 Gästen, deren Namen ich auch gerade nicht präsent habe, aber eben dann auch tatsächlich Themen, die nicht nur das auf dem Platz beleuchten und auch in einer entsprechenden Tiefe. Und das finde ich sehr oft sehr hörenswert. Hängt natürlich auch immer von den Gästen und den Themen ab, wie sehr man da selber ein Interesse dran hat. Aber das ist schon auch journalistisch in der Tiefe sehr, sehr empfehlenswert.
Und also das Format ist wirklich fantastisch.
Und Max macht das einfach auch richtig gut.
Und er hatte zum Beispiel auch noch einen weiblichen blinden Fan einmal, Bayern München, glaube ich. Das war auch eine sehr, sehr interessante Sendung. Ja,
du warst auch schon da.
Ich habe mal mit Klaas Rehse und Max über Podcasts gesprochen. Das war eine der ersten Tribünengespräche, genau. Und was er jetzt seit neuestem ein bisschen verstärkt macht, ist der Kurzpass. Den hat er, glaube ich, mal angefangen zur WM. und als tägliches Format sogar und hat jetzt in letzter Zeit häufiger mal einen Blick auf die Top 4 Ligen in Europa geworfen, wo er nicht jede Woche zu jeder Liga, aber immer mal so wieder spricht. Und was Max natürlich da auch auszeichnet, ist A, seine Gesprächsführung, B, sein Know-how und C natürlich auch, dass er wirklich Gäste hat, die inhaltlich was zu sagen haben, oftmals auch Journalisten, was wirklich dem Format ungeheuer gut tut, und er bringt das halt wirklich sehr, sehr gut rüber. Und allein wenn man diese drei Formate abonniert, glaube ich, hat man schon mal so für den wöchentlichen Arbeitsweg auch oftmals genug, wenn man denn auch noch Millanton und die Vor- und Nach-dem-Spiel-Gespräche hört.
Genau. Letzter Podcast, den ich wirklich versuche immer zu hören, ist Lage der Nation. Das ist ein politischer Podcast, wo ein Journalist und ein Jurist eigentlich einmal die Woche versuchen, das politische Geschehen der letzten Woche so ein bisschen einzuordnen. Natürlich dann immer mit ein bisschen Fokus auf die Themen, die die zwei auch spannend und interessant finden. Und dann drumherum noch ganz viel Textilvergehen, 93, was auch immer so an Fußball-Podcasts gerade hochploppt, wo irgendwie mal ein Thema spannend ist.
Also Colinas Erben hast du gesagt, Schiedsrichter-Podcast von Klaas Riese und Alex Feuerherd. Alex ist Schiedsrichter, Lehrwart im Kreis Mittelrhein. Und die beiden haben irgendwann mal angefangen, einen Podcast zu machen, in dem sie die Fußballregeln erklären wollten.
Sind die immer noch nicht fertig mit, weil sie irgendwann aufgegeben haben, glaube ich.
Nicht mit durchgekommen, sondern es ging dann sehr schnell in die Richtung, was ist am letzten Wochenende oder in den letzten Wochen passiert, und wir beleuchten mal diese Geschehnisse. Und was halt dieses Format so einzigartig macht, ist, dass man ohne jede Boulevardeske, weiß ich gar nicht, wie ich das sagen soll. Also man beschreibt einfach die Situation und man will nicht darauf hinaus, war das richtig oder falsch, sondern man will erklären, der Schiedsrichter hat so entschieden, weil. Und er konnte das vielleicht auch in dem Moment nicht richtig machen oder er hat einen Fehler gemacht, weil. Und sie erklären das halt aus der Position des Schiedsrichters und haben halt nicht ständig Schaum vorm Mund. Und das machen die beiden auch mit einem entsprechenden Humor. Und dementsprechend ist das sehr, sehr, sehr hörenswert.
Und Alex Feuerherd ist einfach ein begnadeter Redner. Also der kann Schachtelsätze, da weißt du, die gehen teilweise anderthalb Minuten lang.
Was ich im Übrigen da viel mehr finde, als es bei gegnerischen Clubs ist. Wir hatten es ja vorhin davon, kann man dann überhaupt anderen Clubs noch den Abstieg wünschen, wenn man irgendwie Leute kennt, die man mag. So diese Perspektive des Schiedsrichters gewinnt dadurch enorm. Also so sehr ich mich manches Mal über Schiedsrichterentscheidungen aufrege, gerade im Stadion oder beim Gucken, ist es durch diesen Podcast so sehr so, dass man irgendwie diese Brille irgendwie im Hinterkopf hat und überlegt, ja gut, wie sieht er das, wenn der da unten irgendwie in der Menge steht? Und das finde ich schon, dass da für mich zumindest ein extremer Perspektivwechsel stattgefunden hat im Verhältnis zu früher, wo man irgendwie sehr random einfach den Schiri bepöbelt hat und jetzt eben dann doch wieder so diesen Schritt zurück macht und so, ja, okay, die Regel ist halt so und so, und da bringt Regelwissen und das Gefühl für das, was so Schiedsrichterbrillen ausmacht, irgendwie irritierend viel. Und ich weiß zumindest aus dem Zulesen bei anderen, dass das wohl scheinbar auch relativ vielen so geht.
Die sind auch schuld, dass ich den Schiri-Schein gemacht habe. Natürlich.
Ja, nur deinetwegen würde ich jetzt nicht sagen, hätte sich meine Perspektive auf Regelkunde groß geändert.
Ja.
Aber ich meine, also jetzt kann ich meine Frage von vorhin auch selbst beantworten. Ja, ich habe Colinas Erben, habe ich auch schon mal gehört. Ich finde die Schiedsrichterleistung von Dennis Eidekin immer noch mehr als diskutabel. auf konstantem Niveau.
Ich habe mit dem Dennis meinen Frieden gemacht inzwischen.
Ja, wann denn?
Ach was. So die letzten Spiele, die er bei uns gepfiffen hat, waren auch ergebnistechnisch für uns angenehmer. Und ach, die Spielleitung gefiel mir besser. Also.
Aber was ist mit Brüch?
Brüch finde ich immer noch einen sehr guten Schiedsrichter, den man aber nicht in der zweiten Liga einsetzen sollte, weil er einfach das offensichtlich als unter seinem Niveau empfindet und dermaßen mit einer merkwürdigen Haltung hier schon den Rasen betritt, dass es ihm absolut keinen Spaß macht, hier zu pfeifen. So sieht das aus, und das wirkt sich natürlich entsprechend auch auf die Spieler aus. Und das ich sehe ihn sonst in der ersten Liga und in der Champions League, finde ich, ist wirklich also super.
Quasi kurz gesagt, Brüch ist ein erstklassiger Erstliga.
Ein erstklassiger Schiedsrichter.
War ein erstklassiger, okay.
Ja.
Wer war der Dritte? Du hast so mit drei Schießgestellen
gegangen. Ja, Sippel. Gott erschuf ganz ohne Sinn Sippel, Brüche und alte Kinder. Und Sippel war aber nur da, weil irgendwie noch ein dritter Name da rein musste. Also das hatte keine Füllmasse. So, Textilvergehen haben wir schon gesagt. Streiche auch hier durch. Ich glaube, Yannick hat gesagt, die Mutter der deutschen Fußball-Podcasts.
Vereins-Podcast habe ich
gesagt. Vereins-Podcast.
Ist ja auch ein bisschen die Inspiration für den Millerton gewesen.
Genau. Und immer noch jede Woche Pi mal Daumen 90 Minuten in der Küche aufgenommen. Und ich schaffe nicht jede Folge, das ist einfach dann zu viel. Aber ich höre immer noch gerne rein. Und insbesondere, wenn ich weiß, am Wochenende war bei Union was los,
ja,
höre ich das auch. 93 hast du gesagt. Was ist das denn?
Kann man 93 erklären? Ich weiß nicht. 93 ist dann wieder so, dass der Gegenentwurf zum Rasenfunk irgendwie. Leute, die keine Ahnung haben oder zumindest vorgaukeln, keine zu haben, reden über Fußball. Ein Köln-Fan, ein Frankfurt-Fan und ein Freiburg-Fan.
Darmstadt und Freiburg, schlägt durch Darmstadt und
genau,
der Stuttgarter ist auch immer zu dabei.
Ja, genau, die Locke ist halt seltener dabei. Ich kann es nicht richtig beschreiben. Es ist irgendwie eine Art Trash-Talk über Fußball, gefühlt aus einer Kneipe. Dabei sitzen die alle bei sich zu Hause. Es ist teilweise...
Emotion pur.
Ja, Emotion pur. Gerade Basti und Axel sind ja sehr...
Grüße an.
Haben das Herz auf der Zunge. Es ist manchmal einfach extrem unterhaltsam. Manches Mal ist es, glaube ich, auch sehr trashig. Ich habe es jetzt länger nicht gehört. Hat aber eine sehr große Fanbase und ist sicherlich mal reinhörenswert. Man muss so ein bisschen gucken, ob man mit dem Stil klarkommt und das mag oder ob man es nicht mag. Ich glaube, das ist ein sehr polarisierendes Format.
Yannick möchte ergänzen.
Ich wollte gerade sagen, also ich höre das regelmäßig, also nach dem Rasenfunk das, was ich immer höre, jede Woche, wenn sie den jede Woche mal umzu, fallen sie aus. Es ist halt faszinierend, dass daraus, dass sich, also die kannten sich vorher nicht. Das sind vier Fans von vier verschiedenen Vereinen, / fünf, die sich vorher nicht kannten und gesagt haben, hey, das könnte ganz witzig sein, weil, glaube ich, Axel mal beim Eintracht-Podcast zu Gast war. Und die sich dann gesagt haben, es könnte ganz lustig werden. Und dann haben sie noch den David und den Enzo dazu gekriegt. Und mittlerweile ist das halt schon so ein kleines Phänomen geworden. Die waren ja schon bei Bundesliga, da wäre der nächste, also eigentlich ist es ja eine Sendung, aber das entsteht auch als Podcast. Dieser Sender, wo sich die Leute selbstständig gemacht haben. Und momentan ist es so faszinierend, der hat irgendwie, ich glaube, der Eintritt-Fan,
Basti,
genau, danke, hat mal ein Buch angestellt in die Sendung von diesen klassischen Groschenromanen. Hattrick, Elfmeter für die Liebe, heißt das Ding. Und jetzt lesen sie in jeder Folge ein Kapitel oder zwei davon vor und jetzt entstehen schon Twitter-Accounts, die sich auf Charaktere in diesem Buch beziehen. Also die Reichweite von diesen vier Hoshis, sage ich mal, ist einfach mittlerweile enorm.
Also,
aber das, ja, man muss es mögen, da hast du schon recht.
Das kriegen wir hier jetzt nicht nacherzählt, aber das Ende der Geschichte ist unter anderem, dass die jetzt wahrscheinlich im Sommer ein Freundschaftsspiel gegen Ingolstadt machen werden. Aber das könnt ihr
FC Blau-Weiß-Mittelstädt.
Ja, genau, das dürft ihr dann gerne mal bei denen selber nachhaken. Lage der Nation hast du gesagt. Ulf Banse, Philipp Burmeister, Burmeier, glaube ich, höre ich auch jede Woche. Finde ich super. Sehr.
Ulf Banse oder Philipp Banse?
Nee, Philipp Banse und Ulf Burmeier, okay. So. Ne? Ja,
ich falsch, ja. Philipp Banse ist auch, der seit Jahren geile Medienformate macht, so Küchenradio auch.
Genau, da kommt das her. Küchenstudio.
Ja. Okay.
Ja. Noch was?
Moment, ich muss.
Sonst gebe ich weiter an Yannick.
Gib gerne Liste. Weiter. Ergänz uns aus dem Off.
Ja, die Frage ist, wo fange ich an?
Ich noch einen.
Dann hau rein.
Übrigens, englischsprachig, aber St. Pauli, with the girl pod.
Fell in love with the girl, da waren
Michael. Ja, ist ja fell in love with the girl. Ja, genau. Darüber bin ich übrigens drauf gekommen, du warst vorher schon mal alleine da, glaube ich, ne?
Genau. Die habe ich auch auf der Liste, ich kann ja, oder willst
du? Genau, lass uns mal mit dem, also es gibt ja im St. Pauli Kosmos insgesamt vier Podcast-Formate. Das ist der Millerntor, das ist der Millerntor vor und nach dem Spiel. Dann Fell in Love with a Girl. Mhm. Magst du mal kurz erklären, wer das ist?
Fell in Love with a Girl Podcast ist ein Ehepaar oder ein Pärchen auf jeden Fall, die verheiratet sind, aus Kanada, aus Calgary, Alberta. Die irgendwie, ich weiß gar nicht mehr genau wie, auf St. Pauli gekommen sind und jetzt quasi aus 7000 Kilometern Entfernung das Geschehen hier bei uns verfolgen und darüber in relativ regelmäßigen Abständen, also manchmal kriegen sie es auch zeitlich nicht hin, aber sich dann darüber unterhalten. Was bei denen, also klar muss man erst bei der englischen Sprache mächtig sein, aber wobei sie ein relativ gut verständliches Englisch sprechen, wenn man denn einigermaßen selber von sich sagt, ich kann ganz gut Englisch verstehen und guckt manchmal englische Serien oder so, dann versteht man das. Sie machen manchmal eine sehr kleinschrittige Betrachtung der Spiele, halt auch für ihr Publikum, die halt vielleicht nicht immer die Möglichkeit haben, das zu gucken. Sie gucken sich halt über St. Pauli TV die Spiele an. Früher in live oder relativ zeitnah, glaube ich sogar, und mittlerweile dann so, wie sie es halt schaffen. Und beschreiben halt sehr kleinschrittig, was passiert. Also so, wie wir auch manchmal nach dem Spiel Sachen gemacht haben, wo wir wirklich von Minute zu Minute gegangen sind, was sich ja mittlerweile irgendwie auch so ein bisschen überholt hat. Genau, und die betrachtet es halt aus 7000 Kilometer Entfernung, freuen sich jetzt sehr, dass es ja vielleicht eine USA-Tour gibt, aber das ist ja auch noch nicht fest. Genau, und mit denen bin ich über Twitter in Kontakt gekommen und dann war irgendwann mal die Idee, dass man einfach mal so eine Kollaboration macht. Und dann waren die erst bei uns zu Gast, da haben wir quasi einen Sonder-VDS-NDS oder einen Sonder-Millanton, wie auch immer man es nennen will, gemacht, wo sie bei uns waren. Und dann waren Mike und ich, weil sie mir damals halt auch Fragen geschickt hatten, die ich nicht beantworten konnte, weil die einfach, das hatte ich ja eingangs schon erwähnt, meine Fußballhistorie aus St. Pauli jetzt nicht so lange zurückgeht wie bei manch anderen hier. Das habe ich mir den Mike dazugeholt zu dem Rückbesuch sozusagen. Und da haben wir dann auch so eine Stunde ungefähr, würde ich sagen, anderthalb vielleicht sogar, mit denen dann über St. Pauli gesprochen. Und die hat natürlich viele Fragen, die sie sich aus dieser Entfernung einfach nicht beantworten konnten.
Aber für diese 7000 Kilometer Entfernung sind die erstaunlich tief im Thema. Das Einzige, was man halt wirklich sagen muss, die Aussprache von deutschen Namen führt zum Lachen, aber das kann man denen, glaube ich, dann auch nachsehen.
Ich wollte gerade sagen, also versuchen sie es, ne? Also
ist auch, was da fußballerisch besprochen wird, finde ich auch gut. Buchtmann. Also kann man sich gut anhören. So ist das. Und dann gibt es noch einen vierten, der 1910 Podcast.
Soll ich? Genau, das ist unter anderem der Erik von hier St. Pauli Nu, den Blog, den man wahrscheinlich auch kennt, wenn man sich so ein bisschen mit der Blogger-Szene in St. Pauli beschäftigt. Die fahren halt ein ganz anderes Konzept als der Millanton zum Beispiel. Also die finden sich, glaube ich, eher in so launiger, also nicht, dass es hier nicht launig wäre, aber halt auch gerne beim Griechen mal oder so, da sitzen irgendwo im Biergarten oder so und schnacken dann halt so sehr, die kommen so ein bisschen vom Höcksken auf Stöcksken. So, also ne, so die springen sehr in den Themen und sind dann mal von vor 20 Jahren und mal im Heute und muss ähnlich wie bei 93 muss man mögen, glaube ich. Das dazu.
Was hörst du noch?
Soll ich echt alles angehen?
Nein. Deine Highlights.
Hier Top 3, Janik.
Dann mach mal Top 3 Fußball.
Top 3 Fußball?
Ja, wir haben ja auch noch Top 3 Kochen hier
drin. Ach so.
Aber nein, Kochen habe ich gar nicht. Kochen habe ich nicht. Ich kann ja mal ein bisschen schwerpunktmäßig machen. Es gibt Lottes Erbinnen, die beschäftigen sich mit Frauenfußball. Vornehmlich Champions League und Erste Liga. Also wenn man da Interesse hat, ist das ganz, ganz spannend. Dann gibt es eine ganze Reihe von so eher im Klamauk angelegten Formaten. Wen ich unbedingt erwähnen muss, sind die Fußballschnagger, weil da der Jonas schon mal bei uns zu Gast war, als es um das Pokalspiel gegen Lübeck ging. Der macht mittlerweile mit einem Kollegen einen Podcast.
Was, vereinsübergreifend, oder?
Nee, schon, also, St. Pauli und ein bisschen Nordclub. Also, er geht oft zum FC Phoenix, heißen die, glaube ich, in Lübeck.
Ah, okay. Kenn ich gar nicht.
Und halt auch so allgemein ums Fußballgeschehen.
Phoenix Lübeck.
Was die so als, Oberliga gespielt.
Phoenix Lübeck kenne ich, aber Fußballschlager kenne ich.
Ja, okay.
Was die so als USP haben, ist, dass die so ein bisschen so ein bisschen Kammermusik oder so ein bisschen so, also die können beide ganz gut musikalisch irgendwie was spielen und dann Mike rümpft schon die Nase.
Nee, ich bin erstaunt, ich ziehe die Augenbrauen nach oben.
Das ganz nette machen sie nur so ein bisschen Musik dabei noch bei. Dann gibt's noch den Brennerpass, wo sich zwei Leute über Fußball unterhalten, aber ich glaube, ich beende jetzt auch
meine. Das ist in Richtung Rasenfunk, ne? Glaube ich, so am ehesten noch.
Nicht mit dem Anspruch.
Ja.
Also die beleuchten auch gerne mal abseitige Themen.
Okay.
Ja.
Michael, was hast du noch hinzuzufügen?
Also erstmal möchte ich hinzufügen, viel wichtiger, nein, also ich finde es auch sehr wichtig, mal zu gucken, wie konsumiert man eigentlich quasi Podcasts? Also was habe ich für eine Podcast-App
Ich habe jetzt seit 2 Jahren eine App, die heißt Podcat, also wie die Podkatze, die sich mega entwickelt hat. Und wenn man so richtig Hardcore-User ist, ist das, glaube ich, eine App, die man haben möchte. Die gibt's auf jeden Fall für iOS, für Android weiß ich nicht, aber ich finde sie halt mega mittlerweile. Macht eine einzelne sie, die Entwicklerin ist, und die macht eine super Arbeit, finde ich. Das nur mal nebenbei. Ich höre ganz wenig Fußball-Podcasts. Wenn dann mal die aktuellen Folgen der Gegner, natürlich, um mich irgendwie einzuhören. Was ich seit neuestem entdeckt habe, erst vor 5-6 Wochen, ist Fußball-MMA.
Oh, der ist furchtbar.
Micky Bar. Ja, Entschuldigung. Also ich finde den aber für so einen Mainstream-Podcast doch ziemlich gut eigentlich. Ihr lacht alle, ne? Gerade? Alle?
Nee. Also, ich schneide das raus. Okay.
Also, das ist Mike Nöcker, Micky Beisenherz und Lukas Vogelsang. Die erste Liga auf der einen Seite mit, ja, Insights, aber auch mit Entertainment quasi besprechen. So. Und das immer eine Stunde ungefähr, immer auf dem Montag. Ich finde das okay. Ich gucke gerade in ratlose Gesichter.
Na, kennst du die anderen, die wir gerade schon angesprochen haben?
Nicht.
Dann solltest du vielleicht die hören und dir dann nochmal ein Urteil über Fußball MMA bilden.
Dann doch rausschneiden und dann komme ich zu dem Podcast, den ich eigentlich höre, dem Tech-Podcast.
Genau, also du löscht Fußball MML, ja, packst den Rasenfunk rein, okay, und dann sprechen wir im Heimjahr.
Alles klar, so machen wir das. Gut. Was ich ganz gerne höre, sind Tech-Podcasts tatsächlich.
Also, was ist denn Tech?
Ja, ja, so alles, was so digital, Internet, Hardware, Software und so ist.
Also Nerd-Themen.
Nerd-Themen tatsächlich, ja. So bin ich auch damals vor 11 Jahren zum Podcast gekommen. Also damals gab es ja irgendwie so eine Handvoll in Deutschland irgendwie. Und mein Gesprächspartner gegen Union, Tim Pritlove, hat schon damals, der macht das schon seit 2004, das ist unglaublich eigentlich. Also ich war erst Fanboy und spreche jetzt seit 3 Jahren mit ihm über Fußball, was sehr lustig ist, finde ich. Also ich höre halt die Freakshow, eine epische Sendung, die alle 3 Wochen kommt, so mit 4-5 Stunden. Ich höre Bits und so aus München, ist auch eher so eine Mac-lastige Tech-Sendung. Ich höre die Mikrodilettanten, eine Sendung aus Berlin mit Niklas Seemark und Gero, auch vom
Textilverein. Ganz anders, aber das ist Übersteigung.
Was so, als Vergleich, so Studio Braun.
Das ist kein Tech, oder?
Da bin ich jetzt gerade weg, das ist okay. Eher so Alltagsthemen, aber schon mit einem sehr subtilen Humor irgendwie so begleitet, das Ganze. Ich höre regelmäßig einen Bier-Podcast, weil Bier auch so mein Thema ist. Ich bin so ein Bier-Nerd. Ich höre No Milk Today, unter anderem von Max von Bier und Bier hier in der Weidenallee. Mittlerweile schon der relevanteste Bier-Podcast irgendwie nach 5 Folgen in Deutschland, glaube ich.
Der relevanteste Bier-Podcast.
Ja.
Gut. Wenn wir bei Jan was von Top 3 sagen, wie viele kommen denn noch?
Ich habe total viele. Ich habe schon mal früher viel mehr gehört. Aber ich möchte auch noch mal einen Appell ablassen für die Podcasts der Öffentlich-Rechtlichen. Also A, zahlen wir ja eh schon dafür. Und die machen super gute Sachen. Auch so, was nicht, Deutschlandfunk zum Beispiel, ja, ja. So Auskopplung, super gut. SWR 2 Wissen, da gibt es einfach so viel geile Formate irgendwie, die man sich anhören kann.
Zum Deutschlandfunk fällt mir gerade ein, wir hatten Klaas vorhin schon erwähnt, Klaas Rehse von Colinas Erben, der inzwischen auch beim Deutschlandfunk ist und da eben auch Podcasts beziehungsweise Redaktionelles liefert, was dann auch im Podcast-Format online gestellt wird. Die haben, finde ich, eine sehr gute Sportredaktion, die da auch immer wieder sehr hörenswerte Sachen ins Netz stellen.
Nachspiel, genau, also ich hab Deutschlandfunk noch auf dem Zettel. Ich habe Sport aktuell. Das ist die Sendung, die ich tatsächlich morgens immer höre, weil die wird ausgestrahlt über Deutschlandfunk um 22.50 Uhr. 10 Minuten. Und du kannst den dann morgens halt runterladen, beziehungsweise über Nacht macht dein Smartphone das im besten Fall selbst. Und dann hast du auf dem Weg zur Arbeit eben in 10 Minuten alles zack einmal komprimiert, was im Sport passiert ist. Ausnahme am Wochenende ist das eine Stundensendung, beziehungsweise wird zusätzlich angeboten als Sport am Samstag, Sport am Sonntag, wo es jeweils eine Stunde ist. Das kann man alternativ auch ganz gut haben. Und da habe ich vom Deutschlandfunk mir noch zusätzlich aufgeschrieben, der Tag. Als politisches Format, wo sich immer halt ein Schwerpunktthema rausgegriffen wird und was auch sehr, sehr empfehlenswert ist.
Ja. Ansonsten, wo gerade Stille war, mir ist noch eingefallen, wer zu kurz gekommen ist, bei mir ist der oder die Wochenendrebellen.
Radio Rebell heißt der.
Genau, Radio Podcast. Rebell heißt der Podcast. Auch immer wieder sehr hörenswert.
Hast du noch kurz erzählen, was das ist?
Genau, die treuen Stammhörer wissen natürlich, dass hier vor kurzem auch eine Lesung stattgefunden hat. Da war Mirko hier zu Gast und er und JJ machen eben einen sehr lesenswerten Blog mit Titel Wochenendrebellen. Haben wir, glaube ich, mehrfach auch schon erzählt. Jason ist eben Asperger-Autist und da machen die beiden zusammen eine Tour durch die verschiedenen Stadien in Deutschland und haben eben zusätzlich als Radiorebell auch ein Podcast-Format. Ich habe noch 4 Fußball-Podcasts.
Und dann machen wir Non-Fußball? Oder?
Und dann sind wir durch, glaube ich. Einmal Who Are Ya? Das ist ein Format aus England, die sich mit, ich glaube, einmal im Monat mit Fans diverser Vereine beschäftigen und sich immer einen Verein rauspicken, den sie dann vorstellen. Und da gab es unter anderem halt auch schon mal eine St. Pauli-Episode, dadurch bin ich da drauf gekommen. Aber das ist wirklich ein ganz, ganz tolles Format, weil die sich unheimlich Mühe geben und in diesen Verein wirklich reintauchen und das dann mit diversen O-Tönen vorstellen. Dann, ich glaube, der wurde vorhin schon mal kurz erwähnt, der Eintracht-Podcast. Einfach ein ähnliches Format wie das Textilvergehen. 4, 5 Leute haben auch eine Frau dabei. Also das ist sicherlich etwas, was in der Fußball-Podcast-Szene sonst etwas kurz kommt. Außer im Rasenfunk, muss ich sagen. Max hat regelmäßig auch weibliche Gäste, finde ich, fehlt in den anderen Formaten oftmals. Dann höre ich noch den Doppelsechs-Podcast, der hier von unter anderem Ole Zeisler, Sportreporter beim NDR, gemacht wird. Und ein Format, was, glaube ich, aktuell nicht mehr so richtig gepflegt wird, ist vom Mein Sportradio. Und generell Mein Sportradio muss man mal erwähnen, die haben einfach unfassbar viele Vereinspodcasts. Ein Format, was kein Vereinspodcast ist, sondern generell ist, von Andreas Thies, Spiel meines Lebens, wo er sich eine Stunde lang mit jemandem unterhält über ein Spiel, was diesen Menschen besonders geprägt, beschäftigt, wie auch immer, hat ganz, ganz, ganz tolles Format. Gibt's, weiß ich nicht, 30, 40 verschiedene Folgen. War ich mal zu Gast und habe vom UEFA-Pokalfinale mit Celtic in Sevilla sprechen dürfen. Das soweit als grober Überblick. Es gibt bestimmt noch 100 verschiedene andere, die wir auch erwähnen könnten, aber da sitzen wir morgen noch hier.
Ich kann noch mal 2 Sachen sagen, also oder eine Sache einfach. Es gibt noch jemanden, der gerade einen neuen Podcast hat, der in Block 2 hinter mir steht. Das ist Jörg Heikhaus, Alex Diamond, ein Künstler aus Hamburg, eine Galerie hat, der ja einfach eine Nische besetzt hat, indem er einfach mal mit ganz vielen Galeristen, Künstlern spricht, jede Woche mittlerweile, sich ein Studio angerichtet hat, und das ist der Helium Talk. Wer also auf Kunst steht, bei Helium Talk einhören.
Okay.
Ansonsten hat auch der schon oft erwähnte Max Jakob Ost, glaube ich, auf seiner Seite eine große Podroll mit allen möglichen Fußball-Podcasts.
Genau, statt dass ich jetzt hier jeden einzelnen verlinke, verlinke ich nur die Podroll.
Das ist eine super Idee.
Da steht wirklich alles drin. Es ist 22.30 Uhr. Ich habe schon gehört, Juve führt 3-0 bei Real.
Und wichtiger, Weiche Flensburg schlägt die zweite Mannschaft des Hamburger SV 2-0. Torschütze zum 2-0.
Nico Empe. Tatsächlich, fantastisch. Ja, aber ich glaube, der HSV hat andere Sorgen, als den Aufstieg in die dritte Liga anzupeilen. Ich gucke nochmal in die Runde. Gibt es noch Themen, die wir zwingend behandeln sollten? Das ist nicht der Fall. Dann hören wir uns voraussichtlich wieder am 2. Mai. Zu Gast sein wird Johannes Flum und wir haben dann bis dahin hoffentlich 9 Punkte mehr auf dem Polster und gucken dann doch mal, ob der dritte Platz nicht noch eine erreichbare Entfernung ist. Schönen Abend, bis denn. Tschüss.
Tschüss. Ciao. Tschüss. Ahoi. Sweet silver song of ours.
Geil, Mann. Dankeschön.